Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und moin Gunnar.
Hallo Hanna und hallo alle.
Wir sprechen heute über das Philips CDI, ein Gerät mit dem zweifelhaften Ruf einer ziemlich spektakulär gescheiterten Spielkonsole. Aber Gunnar, man kann drüber streiten, denn ich behaupte, das war viel mehr als eine Konsole. Während zum Beispiel Winnie Forster, der Spielejournalismus-Veteran, mit dem ich in der Vorbereitung gesprochen habe und der auch damals beruflich mit der Plattform zu tun hatte, der meinte, das sei viel weniger als eine Konsole. Man kann aber auch argumentieren, es sei eigentlich überhaupt keine Konsole. Und auch über das Scheitern kann man geteilter Ansicht sein, wie wir noch hören werden. Also ich bin gespannt, in welchem Lager du dich da verortest.
Wie du das schon wieder angeteasert hast hier. Man könnte denken, es wird sogar ein bisschen spannend, obwohl wir nur über das CDI reden. Ich habe persönlich gar keinen Berührungspunkt dazu und das ist ein bisschen komisch, weil das CDI kam raus in meiner aktiven Spieleladenzeit. Also wenn das einen Impact auf das Kassler Videospielegeschäft gehabt hätte, dann hätte ich das mitkriegen müssen. Und wir hatten in dem Laden allen Quatsch. Also wir hatten sogar ein Regal von Mega-CD-Spielen, die da alle ziemlich lange rumgestanden haben und sehr staubig wurden im Verlauf der Zeit. Aber CDI hatten wir nicht. Das gab's nicht für mich. Ich weiß gar nicht, wann ich davon erfahren habe, dass es das gibt.
Ja, mir geht das ähnlich. Ich hatte damals auch keine Berührung mit CDI oder CDI. Ich denke, zwischen den beiden Varianten wechseln wir heute öfter mal. Deutsche oder englische Aussprache. Ich hatte keine bewusste Berührung damit, aber eine unbewusste. Nämlich ohne es zu wissen, hatte ich damit zu tun im Sommer 1997 im Theorieunterricht der Fahrschule. Denn der wurde abgehalten damals an einem Fernseher. Und an dem hing so eine Art Videorekorder und der gab auf dem Fernseher Standbilder aus mit Texten und Fotos und manchmal auch richtige Videos. Und gesteuert hat der Fahrlehrer dieses Gerät nicht mit einer Maus, sondern mit einer Fernbedienung. Und ich hatte keine Ahnung, was das für eine Art von Gerät war früher. Erst so ungefähr 20 Jahre später wurde mir klar, das war ein CDI-Player. Und wir hätten darauf auch viel coolere Sachen machen können, zum Beispiel Lemmings spielen. Dann hätte ich heute keinen Führerschein, aber ich hätte mehr Lemmings gespielt und das wäre ein ganz guter Deal gewesen, glaube ich.
Aha, das war ja in den Fahrschulen, das stimmt. Ja, in meiner Fahrschule, ich habe ja in den 80ern den Führerschein gemacht, da gab es sowas nicht. Da war der Theorieunterricht nur mit Schautafeln und nicht mit so fancy Schnickschnack-Zeug, was du gemacht hast, ey.
Da wir gerade schon über graue Vorzeit reden, blicken wir doch mal zurück erstmal an die Anfänge der Firma Philips. Das ist ja eine der älteren von den Firmen, die wir hier so üblicherweise besprechen. Eine aus dem 19. Jahrhundert. Damals hat Philips noch keine Videospiele oder Multimedia-Geräte hergestellt und trotzdem gehörten die zu den allerersten Konsolenherstellern der Welt, was vielen sicherlich noch gar nicht klar ist. Aber es ging los im Jahr 1891 in den Niederlanden mit Glühlampen. Das waren die ersten Produkte, die Philips damals hergestellt hat. Und ich glaube, die bauen sie auch immer noch. Es sind heute LED-Lampen, die glühen nicht mehr. Aber das Produktportfolio ist noch sehr ähnlich. Es wurde nur ein bisschen erweitert. Und im 20. Jahrhundert kam dann Multimedia dazu im weitesten Sinne. Radioröhren und Lautsprecher. Und später auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Fernseher. Und damit sind wir ja thematisch schon ziemlich nah dran am CDI.
1950 ist das Unternehmen dann eingestiegen in den Tonträgermarkt, also Schallplatten damals. Unter anderem, weil sie sich beteiligt haben an der Deutschen Grammophongesellschaft, die dann 1972 in der Tonträgerholding Polygram aufgegangen ist. Und damit ist dann Philips nicht nur ein Technologiekonzern, sondern vor allen Dingen ein Medienkonzern.
Sie haben es aber nicht bei Schallplatten belassen, sondern dann sogar ein eigenes Tonträgerformat vorgestellt. 1963 die Kompaktkassette. Kennt man heute, glaube ich, nur noch unter dem Begriff Kassette oder Audiokassette. Und 1971 haben sie dann ein weiteres magnetbandbasiertes Tonträgerformat rausgebracht oder eher ein Bild- und Tonträgerformat. VCR, das war nämlich der allererste kommerziell wirklich relevante Videorekorderstandard noch vor VHS, was wahrscheinlich die meisten noch kennen. Aber dieses VCR, das wurde dann in den späten 70ern bald bedrängt durch dieses VHS-System aus Japan. Das stammte von der Firma JVC, das wiederum eine Tochter war von Matsushita, eine Firma, die wir heute auch noch ein paar Mal hören werden. Und diese VHS-Kassetten von JVC, die hatten einfach eine höhere Bandlaufzeit als die VCR. Kassetten, da konnte man längere Sendungen drauf aufzeichnen. Und so geriet Philips mit VCR dann in Bedrängnis und musste das System weiterentwickeln, gemeinsam mit einem Partner, mit Grundig aus Deutschland. Haben sie das dann auch weiterentwickelt, nur leider nicht gemeinsam, sondern jeder für sich. Und so gab es dann zwei neue VCR-Systeme, die nicht kompatibel waren zueinander und auch nicht zum Vorgänger. Nicht sehr schlau, hätten sie sich mal ein bisschen besser absprechen sollen. Aber Philips lernt daraus später, wie wir noch sehen werden. Und 1979 werfen dann Philips und Grundig alles über den Haufen, diese drei verschiedenen VCR-Varianten, und lösen sie ab durch das neue Format Video 2000. Aber weil sich das ein bisschen überschneidet, die alten mit dem neuen Format, gibt es dann zeitweise von diesen beiden Firmen vier verschiedene inkompatible Videorekordersysteme. Und die haben überhaupt keine Chance im Formatkrieg gegen VHS, das sich mittlerweile durchgesetzt hat mit einem riesigen Angebot an Kassetten. Und dann gibt es ja noch einen weiteren Standard von Sony, Betamax, der aber auch scheitert an VHS. Das Ganze ist so teuer, dieser riesige Fehlschlag Video 2000, so ein Desaster für Philips, dass sie 1983 sogar erwägen, kurz sich ganz zurückzuziehen aus dem Unterhaltungselektronikmarkt. Haben sie aber nicht gemacht. Stattdessen haben sie einfach gelernt für die Zukunft und sind stärker daraus hervorgegangen. Haben nämlich gelernt, dass es nicht so unbedingt entscheidend ist, die beste Technologie zu haben. Video 2000 waren nämlich eigentlich viel besser als VHS, was die Bildqualität angeht zum Beispiel. Darauf kommt es gar nicht so sehr an, sondern darauf, das größte Angebot an Inhalten zu haben. Also die meisten Filme im Angebot auf deinem Videokassettenformat. Und dafür braucht man natürlich auch verlässliche Kompatibilität. Die Leute müssen sich darauf verlassen können, wenn sie eine Videokassette kaufen, dann soll die auch gefälligst in ihrem Rekorder zu Hause laufen, egal von welchem Hersteller der stammt. Also diese unbedingte Kompatibilität, das ist eine der großen Lehren, die Philips aus diesem Video 2000 Debakel zieht. Und ja, sie machen dann in der Zukunft mit einem anderen Format einiges richtig.
In einem anderen Hosenbein der Philips-Geschichte geht es um Videospielkonsolen. 1972 bringt Magnavox in den USA mit der Odyssey die erste Videospielkonsole auf den Markt. Das ist ja uns allen bekannt, die wir hier bei Stay Forever sind. Und 1975 übernimmt Philips diesen Hersteller. Und das hätte ich jetzt so ungestützt gar nicht mehr gewusst. Das ist mir jetzt erst wieder bei der Recherche aufgefallen. 3 Jahre später, nach dem Start der Odyssey, wollte Philips dann besseren Zugang zum US-Markt erhalten. Und dann haben sie Magnavox übernommen. Nicht so sehr wegen der Odyssey, sondern wegen des Markennamens, und haben dann die meisten ihrer eigenen Produkte, der Philips-Produkte, unter dem Label Magnavox da vermarktet. Und dann haben sie eine Reihe von kleinen dedizierten Konsolen gemacht, die in Europa Philips Odyssey heißen, und 1978 sogar ein modulbasierter Nachfolger namens Odyssey 2, Magnavox Odyssey 2. Und dieses System ist als Philips Videopack G7000 in Europa sogar einigermaßen erfolgreich. 2 Millionen Exemplare verkauft insgesamt. Nicht nur von Philips selber, sondern auch von Firmen wie Schneider und anderen, die sie als Lizenznehmer mit reinnehmen. Und dann gibt es 1983 noch ein europa-exklusives Modell, das noch ein Plus hinten dran trägt. G7400 Plus hat bessere Grafik und ist dann abwärtskompatibel zum Vorgängermodell. Und dann soll sogar noch die Odyssey 3 erscheinen, aber die wird dann abgesagt, also der US-Start wird abgesagt wegen Marktzusammenbruch. Da war da nichts mehr.
Ja, damit ist Philips tatsächlich ungewollt im Videospielgeschäft seit 1975 schon. Beachtlich. Also Atari hat ja erst 77 das VCS rausgebracht und damit die erste eigene richtige modulbasierte Konsole, und Philips war da schon früher dran. Aber nicht nur da haben sie mitgespielt, sondern auch auf dem Heimcomputermarkt. Wie ganz viele andere Unternehmen auch, ist Philips auch auf diesen MSX-Standard aufgesprungen, der in den frühen 80er Jahren etabliert wurde. Das ist so eine Reihe von Heimcomputersystemen auf 8-Bit-Basis, der maßgeblich von Microsoft geprägt wurde und der in Japan einigermaßen populär war. Und solche MSX-kompatiblen Computer, die gab es auch von vielen verschiedenen Herstellern, von Sony und JVC zum Beispiel auch, also von den Videorekorder-Rivalen, den alten. Und Philips schließt sich an und bringt 1984 das erste eigene MSX-Heimcomputermodell raus, den VG8000. Zu all diesen Geräten müssen wir mal eigene Folgen machen. Das G7000 und VG8000, das ist alles toll. Dann kommen noch ganz viele weitere MSX-Modelle, 8010, 8020 und so weiter. Und auch einige davon vermarktet als Spielegeräte mit Joystick, mit Spielen im Bundle. Und dann folgt noch der MSX2-Standard und auch mit diesem Standard verkauft Philips eigene Heimcomputer die letzten so um das Jahr 87 herum. Das ist dann das Modell NMS 8280, das eines der letzten Modelle ist, die Philips auf den Markt bringt. Der ist interessant, weil der nicht nur spieletauglich ist, also der hat zwei Joystick-Anschlüsse, sondern der ist auch so ein bisschen im weitesten Sinne für Multimedia-Einsatz geeignet. Es ist immer noch eine 8-Bit-Maschine, aber trotzdem, der hat einen Videoeingang und darüber kann er dann Bildsignale digitalisieren im begrenzten Maße. Nicht so gut wie ein Amiga vielleicht, aber es geht. Und der sieht aus wie so eine HiFi-Komponente. Also nicht wie ein klassischer Computer, sondern eher wie ein Videorekorder oder ein CD-Spieler, so ein breites, schwarzes Ding, was man früher sich so in den HiFi-Turm gestellt hat, unter den Plattenspieler. Und die Tastatur ist davon abgesetzt. Das ist interessant. Warum? Dazu kommen wir noch. Wir sehen dieses Format später nochmal.
Jetzt gehen wir wieder kurz in der Zeit zurück und machen eine dritte Abteilung bei Philips auf. Die haben halt nicht nur Kassetten gemacht und Videospielkonsolen, sondern eine ihrer großen Sachen ist, dass sie schon 1969 an einer Art Videoschallplatte gearbeitet haben mit Laserabtastung. Die wird dann gemeinsam mit MCA, einer Firma, die darauf spezialisiert ist, zur Serienreife gebracht. Und 1978 kommt sie unter dem wunderschönen Namen DiscoVision. Vision auf den Markt. Das sind so große Scheiben, 30 cm Durchmesser, und die enthalten ein rein analoges Bild- und Tonmaterial, haben aber eine bessere Bildqualität als die zu der Zeit schon sehr populären VCR- und VHS-Magnetbänder. Und diese Scheiben, die man dann auch als Videodisc kennt, als Laservision und schließlich in der letzten Form als Laserdisc, die werden bei der Partnerfirma, bei MCA, hergestellt und Philips baut dafür die Abspielgeräte. Das Format hat keinen großen Erfolg am Anfang, dann wird es weitestgehend von einem japanischen Unternehmen übernommen, von Pioneer, und in den 90er Jahren kommt dann das Ende davon durch die DVD. Aber zu der Zeit hat diese Technik ein viel erfolgreicheres anderes Format hervorgebracht, und das ohne Bilder.
Ja, wobei die Laserdisc gar nicht so erfolglos ist. Hier bei uns kennt man zwar keinen Menschen, der einen Laserdisc-Player hatte, aber in Japan war die recht verbreitet in den späten 90er Jahren. Ja, aber Thema wieder zu, über die Laserdisc sprechen wir auch ein anderen Mal, denn heute geht es ja um die CD, und die bahnt sich jetzt an in den 70er Jahren nämlich. Da experimentiert Philips wieder mit neuen Tonträgern nach dem optischen Laserdisc-Prinzip, also mit Schallplatten im weitesten Sinne, mit Laserabtastung, die einen besseren Klang bieten sollen als die alten Schallplatten oder auch die Kompaktkassetten. Und das Gleiche tut auch Sony, unabhängig von Philips. Und beide einigen sich bald darauf, ihre Anstrengungen zu vereinen und arbeiten dann gemeinsam an diesem neuen Tonträger, der dann auch bald keine analogen Signale mehr enthält wie die Laserdisc, sondern digitale Signale. Und eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Philips und von Sony soll dieses neue Produkt gemeinsam auf den Markt bringen, also den Standard finalisieren und marktfähig machen. Das Ergebnis ist die digitale Audiodisc oder die Compact Disc, besser bekannt als CD. Das heißt, die beiden Verlierer aus diesem Videorekorder-Formatkrieg der 70er Jahre, die haben aus ihren Fehlern gelernt und jetzt tun sie sich zusammen, damit nicht schon wieder ein Konkurrenzformat aufkommt und den Markt übernimmt. Hier tun sich zwei der weltgrößten Unterhaltungselektronikhersteller und, wie wir auch gehört haben, Medienkonzerne zusammen, um gemeinsam einen Standard durchzudrücken. Ja, und nach einem Jahr einigten sie sich auf das finale Format, das festgeschrieben wird im sogenannten Redbook-Standard. Das ist einfach nur ein Ordner mit den Spezifikationen, also lauter technischen Daten, der einfach rot ist, zufällig. Und so wird dieser Standard bekannt als Redbook-Standard. Ja, und das ist eben die CD. Die ist ein bisschen kleiner als die Laserdisc, nicht mehr 30 cm, ist nicht mehr das Schallplattenformat, sondern eher so breit im Durchmesser wie eine Kompaktkassette ungefähr, 12 cm nur noch. Zwei Kanäle für Stereo-Sound, 16-Bit-Abtastrate, 44 kHz, 74 Minuten Spielzeit, wobei die Angaben da variieren. Es gibt ja auch längere CDs. Aber das sind im Groben die Spezifikationen dieser CD oder auch bekannt als CDDA für Digital Audio. Und im April 81 stellen dann Philips und Sony gemeinsam mit Polygram, also mit der Tonträger-Tochter von Philips, dieses Format der Weltöffentlichkeit vor, also die fertige, finalisierte Spezifikation. Und 82 kommt dann die erste CD auf den Markt. Das ist ein ABBA-Album. The Visitors hast du damals bestimmt noch als einer der ersten gekauft. Und die ersten CD-Spieler gibt's dann auch passend dazu von Sony und von Philips. Das Philips-Modell heißt CD100, ganz originell. Ist allerdings noch ziemlich teuer, denn dieser CD100, der kostet damals in Deutschland 2300 Mark. Inflationsbereinigt entspricht das heute ungefähr 2700 Euro. Und da braucht man ja noch einen Verstärker dazu, ne? Das ist nur der CD-Player. Aber Philips erkennt dieses Problem, dass die Geräte noch zu teuer sind und deswegen diesem Format schaden. Das kann sich nicht durchsetzen mit derart teuren Geräten. Die Leute bleiben lieber bei ihren Kassetten und Langspielplatten. Und so beruft Philips 83 einen neuen Direktor für das weltweite CD-Geschäft, einen Ingenieur aus Belgien, den Gaston Bastiens. Und den Namen müssen wir uns merken, denn der spielt noch eine wichtige Rolle heute. Und dieser clevere Ingenieur, der schafft das in den folgenden Jahren, die Herstellungskosten für einen CD-Spieler um ungefähr 80% zu senken. Damit erobert Sony dann gemeinsam mit Philips den Audiomarkt.
Zumal sie jetzt auch noch was Neues machen. Sie übernehmen nämlich von JVC, dem Sieger des Videokassettenrennens, übernehmen sie das Erfolgsrezept, einfach anderen Herstellern die Produktion von Abspielgeräten zu erleichtern. Also sie sind ja die Beherrscher dieses Standards, aber sie lassen auch andere Leute CD-Spieler bauen. Und dann haben die natürlich weniger Lust darauf, konkurrierende Formate zu etablieren, sondern haben jetzt einfach dann auch noch ein Hardware-Geschäft. Und zugleich senkt es die Herstellungskosten, da Philips als der Lieferant der wichtigsten Komponenten dann auch diese Komponenten in höherer Stückzahl produzieren kann und die Stückkosten senken kann. So ist das gar kein Innovationserfolg, es ist so eine Art Industrieerfolg. Sie haben sich da so strategisch aufgestellt, haben die Lieferketten, die Chips, die Verträge, alles in Ordnung gebracht und dann wird es ein großer Sieg dieser CD-Allianz. Es gibt kein Konkurrenzformat, die CD wird ein beispielloser Erfolg. Vor allen Dingen, weil das Musikliebhaber dazu anhält, einfach ihre Schallplatten nochmal zu kaufen. Die CD hat nominell eine bessere Audioqualität, ist ein bequemeres Format, es ist leichter abzuspielen als die Schallplatte, die ja theoretisch verkratzen kann und sowas. Alle möglichen Leute kaufen einfach ihre ganzen Schallplattensammlungen nochmal auf CD nach und nach. Und die Musikindustrie feiert Rekordgewinne und gegen Ende der 80er Jahre ist das Format dann auch stärker als die Langspielplatte und die Musikkassette, also hat die beiden konkurrierenden Formate hinter sich gelassen.
Ja, das ist ja ein Erfolg, von dem die Musikindustrie, glaube ich, heute noch träumt und den sie auch versucht hat zu wiederholen mit der Super-Audio-CD und mit der DVD-Audio oder so. Das hat alles keine Rolle gespielt. Die Leute waren einfach zufrieden mit der CD und sowas lässt sich nicht wiederholen. So ein gigantischer Erfolg. Muss man miterlebt haben. Ist heute schwer nachzuvollziehen, weil es gibt ja Streaming und so.
Das ist wirklich crazy. Also jeder hat das gemacht. Alle Leute haben dann plötzlich nur noch CDs gekauft. Man stellt sich das heute nicht mehr vor. Es gab ja spezifische Möbel, die nur zum CD-Aufheben waren. Ja. Mit so CD-großen Lücken drin, wo du die so reinstecken konntest. Und die hatten wir alle.
Ich hab die noch im Keller. Brauchst du vielleicht sowas?
Ja, ich habe vor 2 Jahren einen alten Freund besucht und der hatte das noch im Wohnzimmer mit seinen CDs. Ich so, was? Was machst du denn damit? Ich habe nicht mal mehr ein Abspielgerät für CDs dieser Tage, weil ich nämlich als kleinen Seitenarm mit großer Enttäuschung habe ich gemerkt, dass die PlayStation 5 keine Audio-CDs abspielt.
Oh, das überrascht mich aber auch.
Ja, die hat ja einen Blu-ray-Player drin und theoretisch könnte die das. Aber die machen das nicht. Da hätten sie irgendwelche Lizenzkosten zahlen müssen oder irgendwas, obwohl es ja Sony ist. Ist halt Teil der CD-Allianz. Jedenfalls ist diese Möglichkeit technisch nicht freigeschaltet in ihrem Player. Hingegen die Xbox, da gibt es ja auch eine Variante mit Laufwerk, also die Xbox Series, die kann Audio-CDs abspielen. Aber die habe ich nur in der digitalen Variante ohne Laufwerk. Totale Fehlentscheidung.
Mach sie an.
Also aus der Audio-CD-Sicht. Aber ich habe noch 3 Audio-CDs und wollte die mal laufen lassen. Aber ja. Egal. So, machen wir hier die Klammer wieder zu.
Ja, warum reden wir die ganze Zeit über die CD? Es gibt ja noch mehr CD-Formate als nur die CD für Audiosignale, also die Tonträger-CD. Und recht früh erkennen Philips und Sony auch das Potenzial dieses optischen Datenträgers für weitere Zwecke, nämlich als Speichermedium für Computerdaten. 1983 einigen sie sich auf den nächsten CD-basierten Standard, auf die CD-ROM, Read-Only Memory. Und dieser Standard, wieder aufgrund der Ordnerfarbe, der wird bekannt als Yellowbook. Jetzt haben wir also schon den Redbook-Standard und wir haben den Yellowbook-Standard und es kommen noch ein paar Farben dazu.
Man nennt es insgesamt die Regenbogenbücher.
Ja, genau.
Die Rainbow Books.
Die jeder wahre Nerd natürlich im Regal hat. Das ist allerdings ein relativ allgemein gefasster Standard, dieser Yellowbook-Standard, der definiert nur die physischen Aspekte der CD und der Speichertechnik, aber nicht sowas wie die Dateistruktur. Das müssen die Computerhersteller selber unter sich ausmachen, dafür interessiert sich Philips nicht so. Und das erste CD-Laufwerk für PCs, für IBM-kompatible, ist ein externes Gerät, also kein Laufwerk zum Einbauen. Und das sieht verdächtig aus wie der CD100, dieser Philips CD-Spieler, von dem wir schon gehört haben. Das ist nämlich auch der CD100, den hat man nur ein bisschen umgewidmet und ein kleines bisschen umgestaltet und jetzt verkauft als CD-ROM-Laufwerk unter dem Namen CM100. Wird anfangs nicht alleine verkauft, konnte ich zumindest kein Angebot finden, sondern zunächst wohl exklusiv vertrieben im Bündel mit der ersten CD-ROM der Welt. Weil was willst du auch sonst mit dem Gerät machen, wenn du keine passende CD-ROM hast? Nämlich mit einer US-amerikanischen Enzyklopädie, vertrieben von einer Firma namens Activenture. Die heißt später Knowledge Set. Die sind gar nicht so wichtig, über die wollen wir heute nicht länger sprechen. Die sind nur interessant, weil sie gegründet wurden von Gary Kildall. Und falls jemand noch die Windows-Folge genau im Kopf hat oder auch die MS-DOS-Folge, dann weiß er vielleicht, wer das ist. Das ist der Gründer von CPM oder von Digital Research und der Entwickler von CPM, dem ersten richtigen PC-Betriebssystem, das die Vorlage war für DOS. Naja, der jedenfalls hat sich aus dem Betriebssystemgeschäft für eine Weile ausgeklinkt und diese Firma Activenture gegründet, um CD-ROMs zu vertreiben. Und dieses Paket aus der CD-ROM und dem Player kommt 86 auf den Markt und wird auch gezeigt auf einer wichtigen Konferenz im März 1986. Und diese Konferenz wird von Microsoft organisiert und behandelt das Thema CD-ROM. Denn die CD-ROM, die ist ja eigentlich schon seit 3 Jahren spezifiziert, aber sie ist noch nicht so richtig im Markt angekommen. Aber die ist zu dieser Zeit das Thema in der IT-Industrie, weil da so wahnsinnig viel drauf passt. Die speichert ungeahnte Datenmengen. Wir haben schon gehört, bei der Audio-CD sind es so 74 Minuten Ton, die da drauf passen. Das ist schon nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so viel besser als eine Langspielplatte. Aber am PC, in der Nutzung als CD-ROM, ist das ein Quantensprung. Also ein typischer PC in der Mitte der 80er Jahre, der hat eine Festplatte, die fasst 10 bis 20 Megabyte. Wenn man einen Heimcomputer hat, dann hat man wahrscheinlich gar keine Festplatte und muss mit Disketten auskommen, die ja noch viel weniger Speicherplatz haben. Und eine 70 Megabyte Festplatte, das ist schon am oberen Ende des Spektrums, die kostet 86 in Deutschland 8.000 Mark. Das sind heute über 8.000 Euro.
Lass mich ganz kurz einwerfen, dass ich meinen ersten PC, glaube ich, 1993 erst gekauft habe und der hatte eine 60 Megabyte Festplatte.
Die wird ja nie voll. Haben wir uns alle gedacht. Ja, das war damals schon viel Platz. Aber jetzt stell dir vor, 20 Megabyte kommen dir sehr viel vor und kosten auch ein Vermögen. Und jetzt kommt eine einzelne CD-ROM und da passen 600 bis 700 Megabyte drauf auf eine einzelne Scheibe. Und in so ein Laufwerk kannst du ja mehrere Scheiben reinschieben. Also nicht gleichzeitig, aber hintereinander. Und dann kommt ja noch was hinzu, was die Softwareindustrie frohlocken lässt. Die lösen ja das Problem der sogenannten Raubkopien, diese CDs. Also wenn die Spieleindustrie oder die Softwareindustrie jetzt umschwenkt von der Diskette auf die CD, dann kann die kein Mensch mehr kopieren, weil es keine beschreibbaren CDs gibt. Und die passen ja auch nicht auf die Festplatte und auf Disketten erst recht nicht. Also großartig, alle sind begeistert. Das Interesse an dieser CD-ROM ist riesig und entsprechend auch das Interesse an dieser CD-Konferenz von Microsoft. Die sehen dafür 600 Teilnehmer vor aus verschiedenen Unternehmen, aber es kommen über 1000 Leute an und einige müssen wieder nach Hause geschickt werden, ganz abgefahren. Und in der Presse wird diese Konferenz teilweise auch das Woodstock der IT-Industrie genannt. Vielleicht mit weniger Schlamm und weniger Drogen, aber weiß ich nicht, ich war nicht dabei.
Ja, und mehr grauen Männern. Ja. mit Aktenkoffern und so.
Ja, diese erste Enzyklopädie, diese allererste Computer-CD-ROM, die verkauft wird, das ist noch keine Encarta, das ist auch noch nicht Wikipedia, das ist nur eine Textdatenbank. Da sind keine Bilder drin und keine Klänge und erst recht keine Videos. Und auch die anderen CD-ROMs, die man anfangs kaufen kann, so 86, 87, das sind fast alles bestehende Datenbanken, also nur Texte und Zahlen, Telefonbücher und ähnliches, Unternehmensdaten, die man relativ schnell abrufen kann, die es ja auch noch nirgendwo online abrufbar gibt. Aber da ist noch nichts Multimediales drauf. Und das kommt dann als nächstes.
Es ist ja zu der Zeit auch noch nicht so multimedial am PC, ne? Die Sachen, die du auf deiner Festplatte hast, das sind ja auch keine 25 Urlaubsvideos und sowas. Insofern ist das erstmal eine ganz adäquate Nutzung, einfach diesen massiven Speicherplatz für Datenbanken zu nutzen. Das war mir gar nicht so klar, wie sehr die CD noch an der Schallplatte ist und wie sehr die CD-ROM noch an der CD ist. Also was instinktiv klar war, ohne dass ich das jetzt so im bewussten Wissen hatte, ist, dass ja der Laser spiralförmig läuft bei der CD wie bei der Schallplatte noch und dass das alles so in so Tracks abgelegt ist und dass es ja auch wie bei der Schallplatte so Erhebungen sind, nur dass die halt dann digital ausgelesen werden und halt durch einen Laser und nicht durch eine Nadel und dass die CD-ROM die Daten ja auch in Tracks ablegt und dass die Tracks jeweils dann so ein eigenes Inhaltsverzeichnis haben. Deswegen konnte dann Philips ja auch so leicht ihren CD-100, ihren bewährten CD-100 zum CM-100 umrüsten, weil es wirklich einfach technisch alle das Gleiche war. Es ist nur eine andere Art des Auslesens. Das nur als Kleinigkeit am Rande. So, und jetzt kommen wir mal langsam in Richtung des eigentlichen Themas, wo wir hinwollen, nämlich zur CD-i. In den späten 70er Jahren begann die Verschmelzung der bislang getrennten Technologien, Unterhaltungselektronik auf der einen Seite und Computer auf der anderen Seite. Und der Computer hat neben den typischen Datenverarbeitungsaufgaben halt auch Unterhaltungsaufgaben nach und nach übernommen. Und die Elektrogeräte im Wohnzimmer wurden eher zu Elektronikgeräten und haben immer häufiger auch Komponenten aus der Informationstechnik bekommen, wie Mikrochips, solche Sachen. Und dann wachsen dank der Computertechnik unterschiedliche Medienformen zusammen, Bilder und Töne. Computer können Interaktivität dazu bringen und dadurch kommt dann dieser Begriff auf, den es schon seit den 60ern gibt, den ich aber erst in den 80ern aktiv kennengelernt habe, Multimedia.
Oh.
Und das war mal so ein Begriff, so wie Modern Talking in a Band war zu meiner Zeit.
Aha.
Plötzlich musste alles Multimedia sein, alles. Ja, dieser Spieleladen, bei dem ich gearbeitet habe in den 90ern, der hieß Vico Multimedia. Vico für Video- und Computerspiele, aber Multimedia, um klarzumachen, dass es hier um mehr geht und so. Und dann Ende der 90er war der Begriff so tot wie man irgendwas. Und dann war das so ein Stigma, so, na, eine Multimedia-Anwendung, hä? Das ist schon ganz schön lustig. Naja, und dieses Aufkommen von Multimedia, 60er, 70er, 80er, das führt dann dazu, dass man sich eine neue Geräteklasse ausdenkt, nämlich ein chipgesteuertes Unterhaltungselektronikgerät, das auch interaktive multimediale Fähigkeiten haben soll. Es klang wie eine Hammeridee.
Ich finde die Idee nach wie vor nicht schlecht, aber dazu kommen wir noch. Und für die Entwicklung solch eines interaktiven Multimedia-Gerätes gründet Philips wieder eine neue Abteilung, Home Interactive Systems, HIS. Und die soll jetzt neue Geschäftsfelder erschließen mit dieser grob umrissenen Multimedia-Idee, unabhängig von den bestehenden Unternehmenssparten wie der Tonträgerabteilung. 1984 beginnt eine kleine Arbeitsgruppe erstmal innerhalb dieser Abteilung bei Philips mit der Entwicklung eines solchen neuen interaktiv-multimedialen Medienformats auf Basis wieder der bewährten CD, denn deren Potenzial ist noch nicht voll ausgeschöpft, da geht noch was. Und zur gleichen Zeit, die Geschichte wiederholt sich, wie bei der Audio-CD, zur gleichen Zeit beginnt Sony ebenfalls mit der Arbeit an so einem CD-Derivat in Japan. Also auch eine CD, die nicht nur Audio-Klänge speichern soll, sondern auch Bilder und Texte. Und 1985 tun sich beide dann wieder zusammen, bündeln ihre Kräfte und ein paar Monate später kommt dann noch ein weiteres Unternehmen dazu, weil sie merken, sie brauchen auch noch Unterstützung auf der Hardware-Seite, brauchen noch ein paar zusätzliche Schaltkreise für diesen interaktiven Anteil, ein bisschen mehr in Richtung Computertechnik und da kommt Matsushita dazu. Das ist das Unternehmen, das vorhin schon mal einen Auftritt hatte, die Mutterfirma von JVC und auch von Panasonic. Ich glaube, die heißen heute wieder nur Panasonic, aber damals hießen sie Matsushita. Und dann kommt noch jemand hinzu, den man aus dem PC-Sektor kennt, nämlich Microsoft. Und das ist nun wirklich eine sehr mächtige Allianz, die hier geschmiedet wird. kontinentenübergreifend. Und wie bei der Audio-CD ist also die Idee, mit der Marktmacht von solch einer riesigen Allianz sollen aufkommende, konkurrierende Standards gleich unterdrückt werden oder gleich verhindert werden, dass die überhaupt entstehen. Trotzdem, ein Großteil der Entwicklungsarbeit liegt schon bei Philips, aber auf dem Papier ist es eine Allianz aus 4 Unternehmen, die jetzt diesen interaktiven Multimedia-CD-Standard entwickelt. Und der übernimmt wieder vieles von der Audio-CD und auch von der CD-ROM, also das Scheibenformat, diese 12 cm Silberscheibe bleibt die gleiche, die Rotationsgeschwindigkeit, der Laser, das ist alles immer noch genau das Gleiche. Das heißt, man kann die Laufwerke im Großen und Ganzen wieder übernehmen und im Gegensatz zu einem Audio-Track kann aber ein Track des neuen Formats jetzt Ton- und Bilddaten enthalten. Ebenso Standbilder, also Fotos oder andere Bilder, wie kleine Videos. Das sind noch keine richtig bildschirmfüllenden Videos, also den Videorekorder ersetzt das noch nicht. Aber kleinere Videosequenzen sind schon möglich und auch ausführbare Programme für den interaktiven Part, wie auf einer CD-ROM. Und anders als die CD-ROM, die ja mehr so ein lose definierter Standard war, der dann von der Computerindustrie noch ausgearbeitet werden musste, soll das hier wieder ein universeller Standard werden. Also wie bei der Audio-CD. Die Idee soll sein, wenn ich so eine interaktive Multimedia-CD habe und ich habe einen entsprechenden Multimedia-CD-Player zu Hause, dann soll dieser Player mit der CD auch arbeiten können. Völlig egal, aus welchem Jahrzehnt der Player stammt und von welchem Hersteller da ist. Ja, das VHS-Ideal, was sich auch bei der Audio-CD bewährt hat, das soll hier wieder eingesetzt werden. Und der Standard, der hier entsteht, der kriegt wieder so einen schönen Namen, das ist der Greenbook-Standard. Ja, haben sie sich diesmal also einen grünen Ordnerdeckel ausgesucht. Jetzt ist es schon ziemlich bunt geworden im Regal. Die Idee dahinter ist natürlich, sie wollen damit genau wie bei der Audio-CD den ganzen Markt beherrschen, einen globalen Standard etablieren und einen riesigen Kundenkreis ansprechen. Also das sind ziemlich große Ambitionen hier.
Wir sind ja im Jahr 1986 und wir sind jetzt wieder auf dieser großen Microsoft CD-ROM-Konferenz, die wir vorhin schon erwähnt haben. Das ist der 7. März 1986 und da gibt es ein Sheraton-Hotel und da ist ein Konferenzraum drin und da sitzt ein Philips-Manager mit Bill Gates, dem CEO von Microsoft. Dann überbringen die ihm eine unangenehme Botschaft, nämlich sie sagen, der Greenbook-Standard, der wird ohne Microsoft-Software auskommen.
Davon berichten kann jemand, der damals dabei war, nämlich Bernie Luskin, mit dem ich für diese Episode sprechen konnte. Und der erzählt die Geschichte so.
And the then president of the new Home Interactive Division of Philips from Holland, and he said, Bernie, I need to see you. We're not going to go with Bill Gates as a partner. He owns MS-DOS, and we found a company that owns OS9, Microware. It's cheaper, we can control it. Gates is tough to work with, so we're not going to include him as a partner.
Die Philips-Zentrale wollte nicht mit Gates arbeiten. Die fand ihn zu unkooperativ und zu schwer kontrollierbar, vielleicht auch zu mächtig. Es gibt auch Quellen, die sprechen von technischen Gründen. Stattdessen wollen sie die Abspielgeräte für Greenbook-CDs künftig mit einem System laufen lassen von der Firma Microware. Also wenn ich sage System, das hat halt auch eine integrierte Software, die das alles steuert. Das hat ein kleines Betriebssystem halt und die sollte anfangs von Microsoft kommen und jetzt halt von Microware. Und das macht Bill Gates nicht ganz unverständlicherweise ein bisschen wütend und hat auch weitreichende Folgen dafür, wie die neue Technik dann entsteht und auf den Markt gebracht wird. Der Luskin, dessen Stimme wir eben gehört haben, der ist erst seit Januar 86 bei Polygram, also erst seit 2 Monaten. Der ist eigentlich Psychotherapeut und hat einen Doktortitel in Psychologie und Technologie, hat aber Erfahrung mit computergestützter Lehre und TV-Produktion und der soll für die Philips-Abteilung American Interactive Media, AIM, die später Philips Interactive Media heißt, für die soll er das Medienangebot für das neue CD-Format machen. Und es soll hauptsächlich um Bildungs- und Unterhaltungssoftware gehen. Und man hat das ja schon so ein bisschen im Kopf gehabt, wenn man sich anhört, was das so kann. Ja, das kann halt natürlich Audio und kann kleine Videos abspielen und Programme und so. Das ist natürlich auch nicht unpassend für die Lehre oder für Enzyklopädien und Schulbücher und solche Sachen. Und im Interview mit dir hat der Luskin gesagt, die Entscheidung, Microsoft durch Microware zu ersetzen, sei eine der unglücklichsten Geschäftsentscheidungen in der modernen Technologiegeschichte gewesen.
It was one of the most unfortunate business decisions, in my opinion, in the history of modern technology.
Ja, der Luskin ist nicht so begeistert davon. Er meint, dass das sehr viel Zeit gekostet hat, dass es dieses Projekt mit der interaktiven CD stark verzögert hätte. Das ist für ihn die Begründung. Vielleicht meint er auch, er hätte gerne DOS auf diesen Geräten gesehen, warum auch immer, oder Windows, oder vielleicht hat er gerne Donkey Bus Umsetzung bekommen für sein neues Format, um das er sich kümmern muss. Auf jeden Fall ist er nicht so glücklich damit und seine Aufgabe ist es nun, da er ja der Hauptverantwortliche ist für das Softwareangebot oder das Medienangebot für dieses neue Format, nach der Konferenz erstmal nach Hause zu fliegen und jetzt erstmal Produzenten und Softwareentwickler zu finden, die mit diesem Betriebssystem vertraut sind, dass sie sich da ans Bein gebunden haben. Also dieses Microware-System, das ist ein System namens OS 9 oder OS 9, nicht zu verwechseln mit Mac OS 9. Und bislang war ja alles auf MS-DOS ausgerichtet. Das heißt, er muss eigentlich alle alten Verträge, die er in den ersten 2 Monaten bei Polygram schon abgeschlossen hat, wieder kündigen oder umbauen und Leute finden, die jetzt für dieses neue Betriebssystem ihm Software und Medien, Unterhaltungs- und Bildungsinhalte zusammenbauen. Und das kostet eben viel Zeit. Und Luskin meinte im Interview zu mir, also wären sie bei Microsoft geblieben, wäre das alles viel reibungsloser über die Bühne gegangen und das ganze Format wäre 3 bis 4 Jahre früher auf den Markt gekommen. Ich kann das nicht beurteilen. Ich finde das ziemlich hochgegriffen. Aber wer weiß, man wird wissen, wovon er spricht. Denn es gab ja noch eine Folge, nicht nur, dass sie jetzt ihre Pläne ein bisschen umbauen müssen, weg von Microsoft hin zu diesem Microware-System, sondern die Trennung führt auch zu einer stärkeren Spaltung zwischen diesem neuen interaktiven CD-ROM-Format oder diesem CD-Format und der computerbasierten CD-ROM. Denn bislang waren die noch sehr eng miteinander verwandt. Und dieses interaktive CD-ROM-Format, das war ursprünglich auch mal gedacht als eine Erweiterung für den Computer oder zumindest angedacht als ein Laufwerk, das man auch an den Computer anschließen kann. Und Microsoft hätte natürlich geholfen, das Ganze im PC-Markt zu etablieren. Und das passiert jetzt alles nicht. Das trennt sich auf und Microsoft konzentriert sich komplett auf die CD-ROM und Philips mit seinen Partnern komplett auf dieses interaktive CD-Format, das neue, nach dem Greenbook-Standard. Und zuerst sieht Microsoft das noch nicht so ganz ein, will noch nicht aufgeben und versucht noch Microware zu übernehmen. Aber das scheitert, die Gründe dafür sind nicht so klar dokumentiert. Auf jeden Fall kommt es nicht zu dieser Übernahme. Microware gibt es nach wie vor, sind bis heute nicht von Microsoft übernommen worden, im Gegensatz zu vielen anderen. Und Microsoft stürzt sich also künftig auf dieses CD-ROM-Format für DOS. Und Ende 86 kommt dann auch für MS-DOS eine CD-ROM-Erweiterung raus, also eine Software-Erweiterung, die MS-DOS CD-ROM Extensions, kurz MSC-DEX. Ich glaube, damit hatte jeder mal Berührung, der unter DOS gespielt hat, oder? MSC-DEX, das sagt einfach jedem was. Das ist der universelle CD-ROM-Treiber für MS-DOS. Und 91 bringt Microsoft dann ja gemeinsam mit einigen PC-Herstellern auch diesen Multimedia-PC-Standard raus, MPC, der die Verbreitung der CD-ROM weiter forcieren soll. Aber um die CD-ROM soll es ja heute gar nicht gehen. Das ist trotzdem noch weiter wichtig für die Geschichte, weil das ja nun mal nicht unerheblicher Konkurrent wird für dieses neue CD-Format, das Philips da vorschwebt.
Was jetzt theoretisch ja hätte in Allianz mit Microsoft entstehen können, entsteht jetzt sozusagen gegen Microsoft. Das ist ein bisschen absurde Strategie, industriepolitisch auch von Philips, dass sie bei einem ihrer Standardformate mit Microsoft arbeiten und beim anderen gegen Microsoft. Naja, dass sich diese CD-ROM, die Microsoft jetzt stark forciert, auch im Heimeinsatz später durchsetzen wird, das ist 1986 noch gar nicht absehbar. Da geht es um professionelle Anwendungen und dort stehlen Philips und Sony mit ihren Partnern Matsushita und Microware der CD-ROM erstmal die Show. Sie präsentieren da das neue Format auf der Basis des noch unfertigen Greenbook-Standards, die CD Interactive. Das ist die Geburtsstunde von CDI, das die wahnsinnig gigantische CD-Kapazität, von der wir die ganze Zeit reden, für multimediale Inhalte nutzen soll und dabei interaktiv sein soll. Und dass 2 der weltgrößten Hersteller von Unterhaltungselektronik, auch wenn Microsoft nicht dabei ist, eine Weiterentwicklung der Audio-CD vorstellen, die ja vor wenigen Jahren noch diese gigantischen Umsätze erzeugt hat und immer noch erzeugt, das führt zu einem großen Medienecho. Die Byte etwa, die Zeitschrift, die stellt dann große Erwartungen an das Format, sagt 100 Megabytes gespeicherter Daten, Bild, Text, Programme, das ist ein großes Potenzial. Und in einigen Jahren wird es vielleicht so viele CD-Spieler wie heute Plattenspieler geben. Ja, vielleicht. Und die Infoworld, die wir oft zitieren, die sieht die CDI in der Tradition existierender Hi-Fi-Elektronik und postuliert, diese Geräte würden entwickelt, um die CD-Audio-Player zu ersetzen. Und das Amazing Computer Magazine nennt CDI die mit Abstand aufregendste Ankündigung auf der Konferenz, sagt aber schon auch, naja, die werden wohl erst im ersten Quartal 1987 erwartet.
Ja, aber man merkt an diesen frühen Presseberichten, so richtig einordnen können sie das nicht. Dieses Stichwort Multimedia und dazu das Interaktivität, das ist so schwammig. Niemand weiß so genau, was das eigentlich sein soll. Also sie schreiben hier was vom Nachfolger für den Plattenspieler. Die anderen schreiben, das ist ein Nachfolger für den CD-Player. Und kurz vorher haben noch alle gedacht, das wäre ein Computerzubehör. Was ist es denn jetzt eigentlich? Und der Luskin, der plant quasi eine Bildungsmaschine. Der plant ja vor allem Bildungsinhalte, das ist ja auch sein Hintergrund. Es ist ein bisschen unklar und das zieht sich auch durch die ganze Geschichte, dass niemand so ganz genau weiß, was ist dieses CDI eigentlich oder das CDI.
Aber Henna, das ist doch genauso wie immer. Die hatten ja keine Geräte da, die haben mir nur einen Standard bekannt gegeben. Ja, und dann sitzt die ganze Presse da und weiß es auch nicht. Und keiner traut sich irgendwie zu sagen, also daran glaube ich nicht. Wenn das dann ein Erfolg wird, bist du ja blamiert. Ja? Wenn du halt sagst, das wird super und es wird nicht super, das passiert uns ja täglich als Journalisten. Ist ja doch nicht so gut das Spiel, ja mei. Und deswegen neigt die Presse dazu, bei solcher Art Events, insbesondere wenn da so Giganten wie Philips und Sony dabei sind, erstmal ordentlich Vorschusslorbeeren rauszuhauen, auf der Basis von gar nichts. Und das war sicherlich auch das Ziel dieser ganzen Präsentation. Ja, sie wollten da an dieser Stelle vielleicht sogar gegen Microsofts CD-ROM einen PR-Erfolg landen.
Ja, das kann gut sein. Viel mehr ist es auch erstmal nicht. Es ist ein Sturm im Wasserglas, denn es dauert ein bisschen noch, bis diese CDI-Geräte und passenden Medien wirklich auf den Markt kommen. Wir haben es ja schon in den Presseberichten gehört, die sollen 87 rauskommen, erst 1987, schreiben einige, ja, ganz vorsichtig, wartet nochmal, es dauert noch bis Frühjahr 87. Ja, so hat Philips das nämlich noch angekündigt, aber dazu kommt es nicht. Erstmal liegen sie ganz gut in der Zeit, im Mai 86 wird dann dieser Greenbook-Standard weitgehend finalisiert. Dann geht's los mit Verzögerungen. Auf der Softwareseite, auf der Hardwareseite und so weiter. Überall gibt es kleine Probleme bei der Entwicklung. Auch die Kosten kriegen sie nicht so richtig in den Griff. Die vollständige Spezifikation für die Medien und auch für die Geräte liegt dann erst im März 87 vor. Da sollten ja eigentlich schon die Geräte auf dem Markt sein. Und Lizenznehmer, also Hersteller, die selber solche Geräte auf den Markt bringen wollen, die kriegen sogar erst 88 eigene funktionierende Geräte, an denen sie sich orientieren können. Also da haben sie ihre Deadlines schon mehrfach gerissen. Kurz noch dazu, was dieser Greenbook-Standard eigentlich alles festlegt. Also festgelegt ist, ja, das Medium ist weiterhin quasi die CD, auch wenn der Aufbau ein bisschen anders ist und weitere Arten von Daten enthalten kann. Aber das Laufwerk ist weiterhin das gleiche. Und rundherum steckt aber in diesem CDI oder CDI-Playern quasi ein richtiger Computer mit einer 68000 CPU von Motorola. Die kennt man aus dem Mac und aus dem Atari ST und aus dem Amiga. Die ist sehr verbreitet damals. Und darauf läuft dieses Microware-Betriebssystem OS 9. Und dann gibt es noch ein paar proprietäre Schaltkreise dazu, ein paar weitere Chips von Matsushita. Und all das gibt es nur aus einer Hand, nämlich aus dieser CDI-Allianz von Philips, Sony, Microware und Matsushita. Die kann man nicht anderswo einkaufen. Alternative Quellen gibt es nicht. Und damit haben die CDI-Erfinder quasi die komplette Kontrolle über diesen Standard. Also wenn irgendein Lizenznehmer sich nicht eng an dieses Greenbook hält, an die Spezifikationen, dann kriegt er halt keine Hardware-Lieferungen mehr. Und so ist die Idee, kontrollieren sie den riesigen antizipierten Weltmarkt für dieses CDI-Format. Trotz dieser Restriktionen wecken sie durchaus das Interesse von einigen Herstellern, denn die hoffen natürlich alle auf eine Wiederholung von diesem gigantischen CD-Audio-Erfolg. Die denken sich, Philips und Sony, die wissen schon, was sie tun. Und kommt auch noch Multimedia dazu, das finden alle ganz toll, auch wenn keiner genau weiß, was es ist. Und Philips setzt auch darauf, dass es möglichst viele Hersteller gibt, die mitmachen, die eigene Player anbieten. Denn genau wie bei den Audio-CD-Playern lassen sich nur so die Kosten drücken, wenn es möglichst viele konkurrierende Hersteller von diesen Geräten gibt und wenn Philips den allen natürlich die Hardware dafür liefern kann. So drücken sie die Kosten. Und sie müssen auch die Kosten drücken, weil mit den Geräten selbst wahrscheinlich kaum Geld zu verdienen ist. Also bei Philips läuft im Jahr 88 eine interne Untersuchung und die kommt zu dem Schluss, dass Philips mit dem CD-Spielergeschäft eigentlich gar kein Geld verdient, sogar Geld verliert, obwohl das so ein riesiger Erfolg ist. Geld verdienen sie eigentlich nur mit dem Verkauf der CDs und mit den Lizenzgebühren. Und das streben sie jetzt für CDI auch wieder an. Also möglichst wenig machen, nur das Nötigste, damit die Technologie überhaupt angenommen wird und ein bisschen im Markt ankommt. Aber dann sollen ruhig die anderen mal die Geräte herstellen. Wir verdienen dann schön an den ganzen Medien, die die Leute dann kaufen. Ja, aber wie sollen denn diese Geräte überhaupt aussehen? Das ist ja noch gar nicht so ganz klar. Wir haben ja schon gehört, mal ist es ein CD-Laufwerk für einen Computer und mal ist es ein Plattenspielerersatz. Was wird denn das nun überhaupt?
Das weiß ja zu dem Zeitpunkt noch niemand und das ist natürlich nichts, was Philips vorschreibt. Der Greenbook-Standard ist ja nur ein technischer Standard davon, wie die Daten von der CDI ausgelesen werden und was für ein Betriebssystem diese Geräte dann haben müssen, aber nicht, was das für ein Formfaktor haben soll. Die Presse sieht darin ja einen CD-Spielerersatz, aber als Philips noch mit Microsoft zusammengearbeitet hat, hat man ja gedacht, das sei ein PC-Zubehörteil, das dann wahrscheinlich ja in einen PC kommt. Und zu der Zeit ist aber auch der gigantischer Erfolg des Audio-CD-Players als eigenständiges Unterhaltungselektronikgerät noch nicht klar gewesen. Und ein Philips-Manager hat 1985 so den typischen Aufbau als eine Kombination aus einem Heimcomputer und einem darin angeschlossenen Laufwerk beschrieben. Und da haben sie also noch gar nicht so richtig an eigenständige Geräte gedacht. Das sollte erst später kommen, vielleicht sogar mit integrierten Bildschirmen und zum Anschluss an den Fernseher. Und sie wollen eigentlich auch gar nicht in den Computermarkt. Das soll nicht wie ein Computerzubehör oder gar wie ein Computer wirken, weil Philips hat nicht so richtig große Erfolge gehabt mit den eigenen Heimcomputern und Nutzer sollen gar nicht erkennen, dass wenn man so einen CD-Player baut, dass da ja eigentlich fast ein kompletter Rechner drin ist. Eine interne Arbeitsgruppe hat 1984 den amerikanischen Heimcomputermarkt untersucht. 1984, ja, da war gerade der C64 draußen. Und der PC war ja noch in einem Zustand 1984. Meine Herren, Grafik und Speaker-Sound. Und dabei haben sie festgestellt, dass viele Nutzer unzufrieden sind mit ihren Geräten. Sie erwarten, dass die Computer ihren Kindern beim Lernen hilft und dann stellen sie fest, dass die mit dem Gerät auch noch spielen. Und dann gibt es die Frustration mit den ganzen Computerproblemen dieser Zeit. Die Bedienung ist zu komplex, die Tastatureingaben sind zu umständlich, Sachen sind nicht kompatibel, es ist alles mühsam. Und so wird die Abgrenzung vom Computer zu einer Art Designmaxime bei dem CDI. Also sie verwerfen den gesamten Ansatz, dass das ein Peripheriegerät sein könnte. Sie legen sich fest, es soll ein Gerät sein, das den Fernseher erweitert. Es ist eine Antithese zum technokratischen Bürogerät, Heimcomputer, leicht zu bedienen, wohnzimmertauglich, soll elegant aussehen und universell kompatibel sein. Und deswegen wollen sie auch keine Tastatur, sondern sagen, nee, die Fernbedienung muss das leisten. Die Fernbedienung gibt es schon bei Videorekordern, bei CD-Spielern, die hat sich bewährt, die Leute wissen, was das ist, die Leute können das bedienen. Das nehmen wir hierfür wieder. Das muss dann halt dafür ausgelegt sein, dass das funktioniert. Und auf dieser Fernbedienung kommen dann die vertrauten Symbole zum Einsatz, die man schon so kennt, ja, Wiedergabe, Pause. Und das Gerät in so einem schwarzen Gehäuse im Hi-Fi-Rack-Format soll sich dann einfach in die Wohnzimmerelektronik einfügen und sie natürlich und unauffällig erweitern. Sie haben sogar anfangs die Idee, Audio-CD-Spieler nachträglich mit CDI-Funktionalität aufrüstbar zu machen und dann soll das so ein CDI-Ready-Logo kriegen, aber das verwerfen sie dann.
Ja, also Philips entwickelt hier eine eigene Variante, eine mögliche Version eines eigenen CDI-Players. Aber wie du schon gesagt hast, ist das nicht das einzige Format. Also die Lizenznehmer, die anderen Hersteller, die können auch ganz eigene Geräteformate entwerfen auf Basis dieses Standards, solange diese Hardware drin steckt, also diese Motorola-CPU, die Matsushita-Schaltkreise und das CD-Laufwerk natürlich. Und so ein paar weitere Konventionen müssen eingehalten werden. und der Greenbook Standard. Aber wie das Gerät aussieht, das ist eigentlich dem Hersteller selber überlassen. Aber Philips geht hier natürlich voran und entwickelt ein Mustergerät, an dem sich andere Hersteller auch orientieren können. Und sie gehören dann ja auch zu den ersten, die eigene CDI-Player später auf den Markt bringen. Und zu diesem Philips-Gerät, das hier entwickelt wird in den späten 80er Jahren, dieses Gerät bekommt auch ein kleines LCD-Display, also so wie man es von einem CD-Spieler kennt, auch heute ja noch, oder von einem Videorekorder. Das ist kein richtiger Bildschirm, sondern nur so eine 7-Segment-Anzeige, die ein paar Zahlen anzeigen kann. Aber so ist man das halt gewohnt vom CD-Player, weil wir ja die Track-Nummer drauf erkennen können oder die Spielzeit oder sowas. Und da das Gerät ja auch Audio-CDs abspielen kann, ist das auch ganz nützlich. Aber die eigentliche Steuerung von diesen Multimedia-Inhalten, die läuft natürlich nicht über dieses kleine eingebaute LCD-Display, sondern über den Fernseher. Denn du hast es ja beschrieben, das Gerät wird an den Fernseher angeschlossen, so wie ein Videorekorder, und damit auch über das Fernsehbild gesteuert. Das heißt aber auch, dieser Player braucht eine eigene grafische Oberfläche, so ein GUI, Graphical User Interface, so wie das der Macintosh schon hat von 84 oder der ST und der Amiga von 85 oder Windows dann auch bekommt. Und ja, so bekommt dann dieser CDI-Player eine eigene, einfache grafische Oberfläche. Kein richtiger Desktop, aber zumindest so ein Startbildschirm mit ein paar Icons zum Anklicken. Und wie klickt man sie an? Mit dem Mauszeiger. Also da ist dann durchaus schon noch eine Verwandtschaft zum PC. Und diesen Mauszeiger, den steuert man üblicherweise, ja, der Name verrät es, mit einer Maus. Aber das ist für das Sofa nicht ganz so gut geeignet. Sagen manche Leute, ich habe eine Maus auf meinem Sofa. Ich habe auch mehrere Mäuse auf meinem Sofa, das geht schon. Aber das ist damals wohl noch nicht so marktauglich, vor allem kabelgebunden und mit Kugel drin. Und man will sich halt distanzieren von diesem ganzen Computerthema. Also entscheiden sie ganz schnell, nein, die Maus kommt nicht, zumindest nicht primär, sondern dieser Mauszeiger wird über die Fernbedienung gesteuert. Aber wie steuert man einen Mauszeiger mit einer Fernbedienung? Es kommt ein Mini-Joystick drauf, den man mit dem Daumen steuert. Und damit steuert man den Mauszeiger. Und das ist ein Analogstick. Man kann es nicht anders sagen. Also Philips hat hier in den 80er Jahren, viele Jahre bevor das N64 den erst populär gemacht hat, 96, einen Analogstick erfunden. Ich weiß nicht, ob sie ihn erfunden haben. Vielleicht gab es schon andere, aber der erste, der mir bekannt ist zumindest. Oder? Gibt es noch einen früheren Analogstick?
Ich kann mich nicht erinnern, dass es das schon früher gab. Das fand ich total überraschend, dass das schon ein Analogstick war. Aber sie brauchen das ja. Sie brauchen eine feine Steuerungsmethode, weil sie sich ja für den bescheuerten Mauszeiger entschieden haben. Also ich finde das so absurd. Das ist doch heute noch so mit den ganzen hochauflösenden Displays und so, dass man Mauszeiger außerhalb des Computers eigentlich immer hasst.
Ja.
Wenn es noch ein Spiel gibt oder irgendwas, wo du noch extra so eine Maussteuerungsgeschichte drin hast, wo du dann mit dem Controller der Xbox oder so die Maus steuerst, das will man nicht. Aber sie müssen es halt so machen, das ist ihr konsequenter Weg. Sie wollen ja kein Computer sein, also müssen sie das halt konsequent so durchziehen und dann machen sie es halt mit dem Mini-Joystick. Die Fernbedienung bleibt auch nicht das einzige Eingabegerät. Sie machen dann noch eine Kooperation mit Children's Televisions Workshop. Das sind die Produzenten der Sesamstraße, Sesame Street. Und da erwächst der Bedarf an einer kindgerechten Eingabemethode und das ist dieser Joystick nicht. Und die CTW-Leute bestehen darauf, dass Philips einen Trackball entwickelt für $200,000 Entwicklungskosten, einen riesigen Trackball, ja, den man auf den Boden stellen kann,
ja,
wo dann so Kinder mit beiden Händen so draufpatschen können und den bedienen können.
Sieht aus wie ein Globus. Das ist riesig.
Ja, aber toll. Also ist schon eine coole Eingabemethode. Vor allen Dingen den auf den Boden zu stellen, in Kinderreichweite und so. Ist echt ganz cooles Konzept. Aber über den Erfolg dieser Plattform entscheidet nicht die Hardware und auch nicht der Joystick und nicht die Steuerungsmethode, sondern das ist ein Unterhaltungsmarktgerät. Das ist kein Tüftelgerät. Was hier zählt, sind Inhalte. Multimedia-Inhalte.
Ja, was auch immer das bedeutet. Und das muss Philips jetzt definieren und aus ganz vielen verschiedenen Mediengattungen und Bereichen für ganz viele verschiedene Zielgruppen Medien zusammenkaufen oder produzieren für dieses neue Format. Damit wollen sie ja Geld verdienen. Wir erinnern uns, sie wissen, dass sie mit den Playern nicht so viel Geld verdienen können. auch wenn sie es versuchen später, aber sie wissen schon, das eigentliche Geld wird mit den Inhalten verdient. Und das zeigen ja auch die bestehenden Formate. Also es gibt eine Untersuchung damals aus Japan, dass für jeden einzelnen CD-Player im Schnitt 25 CDs gekauft werden. Dann braucht man halt auch ein entsprechendes Regal oder für ein Laserdisc-Gerät sogar noch mehr. Und dann ist klar, wenn ein einzelner CDI-Kunde auch 25 bis 30 Scheiben kauft, dann braucht man schon ein sehr großes Angebot. Und das ist ziemlich schwer zu organisieren, weil es kaum Entwickler mit entsprechender Erfahrung gibt. Wir haben schon beschrieben, dieses OS9 ist ein weitgehend unbekanntes Betriebssystem. Da gibt es wenig Entwickler, die damit Erfahrung haben. Aber das ist nicht das einzige Problem, denn es geht ja nicht nur um Softwareentwicklung. Du musst nicht nur programmieren können, um so CDI-Titel entwickeln zu können. Du musst auch Kenntnisse haben in der Tonproduktion, weil das ja multimedial ist. Da müssen auch Töne rein und Musik. Und du musst Kenntnisse haben in der Filmproduktion und in der Textaufbereitung. All das fließt ja hier zusammen. Das ist ein Problem, das bisherige Formate nicht hatten. Als die Audio-CD rauskam, ja, da mussten sie einfach nur vorhandene Tonaufnahmen nehmen, die es schon gab für Musikkassetten und für Schallplatten und neu abmischen und auf CD pressen und fertig. Und die CD-ROM, die hat einfach bestehende Texte und Datenbanken genommen. Aber für CDI gibt es nichts, was man nehmen kann. Nochmal zur Erinnerung, die CDI-Geräte können anfangs, zumindest ist das der Stand in unserer Geschichte jetzt, noch keine richtigen Filme abspielen. Die können kleine Videosequenzen mal einstreuen, aber keine kompletten Spielfilme. Das heißt, es gibt keine Inhalte, die man eins zu eins übernehmen könnte. Und Leute zu finden, die das können, ist gar nicht so einfach. Und es ist auch extrem teuer, sowas zu produzieren. Wenn du eine Multimedia-Enzyklopädie erstellen willst, die nicht nur aus Text besteht, wie diese erste CD-ROM-Enzyklopädie, wenn du da Töne und Videos einbauen willst, dann musst du die alle produzieren oder du musst sie einkaufen und digitalisieren, was auch nicht so einfach ist. Das liegt ja nicht alles vor in digitaler Form. Dafür braucht man super teure Spezialcomputer. Das ist alles sehr, sehr aufwendig. Viel aufwendiger als die Entwicklung von einem typischen Computerspiel oder von einem Buch oder von einer Audio-CD oder so. Selbst die Lokalisierung ist schwierig. Wenn das alles vertont ist, dann muss man eine Übertragung eines Titels für einen neuen Markt aus den USA nach Deutschland zum Beispiel, muss der alles komplett neu vertonen. Auch das ist teuer. Und dann kommt noch die Entwicklungsumgebung dazu. Du brauchst einen Computer dazu. Du brauchst, um eine CDI komplett entwickeln zu können, ja auch eine Festplatte, um die ganzen Daten irgendwo zu speichern. Aber wie wir gehört haben, gibt's gar nicht unbedingt Festplatten mit 600 bis 700 Megabyte Kapazität. Das ist alles immens teuer. Und diese Entwicklersysteme, die kosten Ende der 80er Jahre, also ein Computer mit kompletter Ausstattung, um einen CDI-Titel entwickeln zu können, kostet mehrere hunderttausend Dollar noch. Und das ist ein riesiger Aufwand, den können sich kleinere Entwickler überhaupt nicht leisten. Und ja, da muss Philips selbst in die Bresche springen und die Entwicklung übernehmen oder zumindest die Finanzierung. Und so übernehmen sie nicht nur diese Entwicklung von diesem immens absurd teuren riesigen Trackball-Controller, sondern auch die Entwicklung der allermeisten Starttitel für diese CDI-Player. Dafür gründen sie 3 Entwicklungsabteilungen, eine in Europa, eine in Japan und eine in den USA, die dann aber die Hauptarbeit übernimmt. Das ist die American Interactive Media, die du schon erwähnt hast, AIM, geleitet von Bernard Luskin, der ja aus der Filmbranche und aus dem Bildungswesen kommt. Die sitzt in LA, also im Herzen der Filmindustrie, das passt. Und die übernimmt jetzt einen Großteil der globalen CDI-Titelentwicklung für den Staat, der sich ständig verzögert. Und dort werden ungefähr 30 Starttitel produziert, die meisten in Eigenregie oder über Joint Ventures mit anderen Firmen, wie halt diesem Television Workshop, die die Sesamstraße produzieren, oder mit Time Life oder mit anderen Verlagen. Und das sind vorwiegend Nachschlagewerke, das sind Lernanwendungen, denn das ist ein wichtiger Fokus für Philips. Das sind ganz viele Kinderprogramme. Das sind auch ein paar Spiele, aber nicht so viele zu Beginn.
Man will ja nicht wie so ein Spielegerät aussehen. Das geht ja nicht.
Nee, bloß nicht.
Man kann ja Geräte positionieren, wie man will, und man kann auch alles draufschreiben und denen einen Formfaktor geben, aber die werden danach beurteilt, was man damit machen kann und was es für Inhalte gibt. Und da ja Philips das am Anfang definiert, weil sie ja das Startline-Up selber machen müssen, folgen sie da ihrer Linie und sagen, das ist eine Edutainment-Plattform, auch wenn es das Wort noch nicht gab. Das ist ein Medium zur Unterhaltung und zur Bildung und vielleicht auch mal zur Erotik. Das hat gut geklappt bei den Videorekordern. Wir erinnern erinnern uns. Als europäisches Unternehmen hatten sie da vielleicht nicht so große Berührungsängste wie bei amerikanischen Unternehmen. Mhm. Aber das ist erstmal ein Bildungsgerät und ein Unterhaltungsgerät. Und sie gehen auch gar nicht auf Videorekorder als Angriffsziel. Das geht auch gar nicht, weil es ja noch keine Filme kann. Aber wenn in der CDI das Buchgeschäft aufgehen würde, das wäre schon okay. Ja, das möchte die CD-ROM ja auch. Bücher, Text auf dem Datenträger ablegen, der dann am Bildschirm gelesen wird. Die Marktforscher der Yankee Group nennen zu der Zeit Bücher auf CD eine der wichtigsten Technologien unserer Zeit. So bedeutend wie der Mikroprozessor. Ja, das hat noch ein bisschen gedauert, bis Bücher überhaupt mal digital wurden, aber gut. Und ActiVenture prognostiziert das Ende der gedruckten Zeitschriften für das Jahr 2000, weil dann hat ja jeder einen tragbaren Computer für seine digitalen CD-Bücher. Dann kann er auch noch da seine Zeitschriften angucken, die dann aufgelockert sind durch Bilder und Videos. Und so sind dann auch die frühen CDI-Titel. Die entstehen ja dann in der Zusammenarbeit mit Verlagen und Fernsehsendern. Das sind interaktive Nachschlagewerke, also interaktiv im Sinne von, du kannst da selber drin rumblättern und dich für Artikel entscheiden, so wie halt eine Zeitung interaktiv ist. Aber du kannst mit den Inhalten selbst nicht groß interagieren, außer sie halt einfach anzugucken. Die CDI ist damit die moderne Alternative zu einem Lexikon oder einem Lehrbuch und nicht zum NES, weil ja Philipp das vermeidet, die Plattform als Konsole zu bezeichnen.
Ja, das können wir uns auch nochmal von dem Hauptverantwortlichen für die Software damals anhören, von dem Herrn Luskin. Der sagt nämlich Folgendes.
We didn't see it as a gaming platform. We saw it as a consumer product and an education product.
Na, da haben wir es. Der Verantwortliche für das Softwareangebot der CDI-Plattform sieht darin keine Konsole. Eigentlich können wir die Folge hiermit beschließen. Wir reden ja eigentlich nur über Computer und Konsolen, also was soll's? Es ist keine Konsole, ja, da haben wir es. Und es gibt auch noch weitere Entwickler, die dem zustimmen. Der Bastiens zum Beispiel, der die Hardwareentwicklung später noch übernimmt, dazu kommen wir gleich, der hat mir im Interview auch das Gleiche gesagt. Und es gibt auch noch einen prominenten Spieleentwickler, Dale DeSharone, der hat später die berühmten CDI-Zelda-Spiele gemacht. Zu denen kommen wir auch noch. Auf die wartet ihr bestimmt die ganze Zeit. Der hat später mal in dem Interview gesagt, es war offensichtlich kein Spielsystem und Philips hat uns sehr deutlich gesagt, dass sie nicht glaubten, dass der Markt für dieses Gerät Spiele sind. Ich bemerkte bei den Führungskräften bei AIM, also bei der Abteilung von dem Luskin, eine subtile Feindseligkeit gegenüber Spielen. Das ist erstmal ein bisschen erstaunlich. Wir haben ja schon gehört, dass Philips selbst im Spielegeschäft war mit ihren Magnavox-Konsolen und mit den Heimcomputern. Und sie sind im Mediengeschäft, also wieso denn nicht auch noch Spiele für CDI? Aber man muss immer bedenken, die Entwicklung von diesem CDI-Format, die geht ja zurück auf das Jahr 84, 85. Da wurde der Greenbook-Standard finalisiert und auch die Hardware-Umgebung dafür. Und zu der Zeit ist zumindest in den USA das ganze Thema Videospiele komplett tot. Das hast du ja vorhin auch schon erwähnt. Der Videospielemarkt in den USA ist zusammengebrochen. Keiner wollte irgendwas von Videospielen wissen. Und die Softwareentwicklung für CDI, die liegt nun mal in der US-Abteilung größtenteils. Deswegen denkt einfach niemand daran, dass das eine populäre Spielekonsole sein würde. Und man will sich auch gar nicht mit Nintendo und mit Sega und den anderen messen. Das ist eine ganz andere Gerätekategorie. Das ist für die primär ein Bildungsgerät oder ein Nachschlagegerät. Was ein bisschen erstaunlicher ist, dass Philips später auch dabei bleibt. Denn wir haben ja schon gehört, dass sich diese Einführung von CDI das ein oder andere Jahr verzögert. Und in der Zwischenzeit ist ja der US-Konsolenmarkt wieder auferstanden. Ausgelöst durch das NES Ende 85, also 86, 87, da geht's ja wieder kräftig aufwärts. Da wäre ja noch Zeit gewesen, vielleicht die Spezifikationen umzustricken und doch noch eine richtige Spielkonsole draus zu machen und ein paar mehr Spiele an den Start zu bringen, tun sie aber nicht. Also sie bleiben bei ihrer Ablehnung dieses Mediums Videospiel, sie akzeptieren das, es gibt auch ein paar Spiele, aber mehr so Kleinkram, keine ernsthaften Spiele. Darauf ist die Hardware auch gar nicht ausgelegt, das hören wir noch. Und Philips fürchtet auch hier den direkten Wettbewerb mit Nintendo und Sega, denn denen ist schon klar, die Geräte sind viel besser zum Spielen geeignet und sie sind ja auch erheblich günstiger. Das ist also ein ganz anderer Markt. Spielkonsolen, das ist was für Kinder, die sich sowas auch leisten können. Die zahlen dann $200 und haben was zum Spielen. CDI-Player sind ein ganz anderes Marktsegment, viel teurer. Das richtet sich schon wegen des Preises nur an die Eltern. Und die wollen ja damit gar nicht spielen, haben wir aus unserem Heimcomputergeschäft gelernt. Die wollen auch nicht, dass ihre Kinder damit spielen, sondern ihre Kinder sollen was Anständiges damit lernen. Ein Erwachsenengerät. Und so ist dann auch das Softwareangebot zu Beginn. Naja, das sind die Ideen, die Überlegungen bei Philips. Aber erstmal muss das Ganze ja überhaupt auf den Markt kommen. Und das verzögert sich ja noch das ein oder andere Mal.
Wir hatten ja gehört, 1986 hat die Presse damit gerechnet, dass es im Frühjahr 87 mit den ersten Geräten losgeht. Nicht, weil die Presse doof ist, sondern weil Philips das gesagt hat. Und 1987 werden aber gar keine Geräte ausgeliefert. Es werden allenfalls Prototypen für 88 versprochen. 1988 wird dann die Firma EA, also Electronic Arts, zitiert in der Computer Gaming World, dass sie glauben, dass Weihnachten 89 ein realistischer Termin für die ersten Geräte seien. 89 beginnen dann auch Philips, Sony und Matsushita mit den ersten Marketingmaßnahmen und die Entwicklungsabteilung AIM prophezeit, die Technologie werde das heißeste Ding der 90er jetzt. Also nicht mehr der 80er, sondern der 90er. Ja. EA hat in der Zwischenzeit sich das mal genau angeguckt und die Entwicklung von CDIT wieder auf Eis gelegt.
Ja, soweit ich sehen konnte, haben sie auch kein einziges CDI-Spiel jemals entwickelt, also rausgebracht. Sie haben angefangen mit der Entwicklung, aber kam nichts.
Ja, sie haben schon gesehen, dass das schwierig wird. So aufwendige Titel zu entwickeln und dann einen unzuverlässigen Hardware-Partner ist natürlich schwierig. Naja, manche Leute vermuten mittlerweile, diese erste Präsentation, wir erinnern uns 1986 bereits, wäre nur ein Versuch von Philips gewesen, die CD-ROM aufzuhalten, der CD-ROM-Industrie den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die lässt sich aber nicht aufhalten und mehrere Wettbewerber kommen jetzt Philips mit eigenen CD-basierten Systemen zuvor. 1988 veröffentlicht NEC das CD-Laufwerk für die PC-Engine-Konsole. 1991 bringt Microsoft mit seinen Partnern den MPC-Standard, von dem wir schon gehört haben, und Commodore im gleichen Jahr das CDI-ähnliche Gerät CDTV. Direkter Konkurrent. Ja, derweil droht Philips Hardware-Basis, die ja seit langem gleich ist, zu veralten, während die Konsolen und PCs derweil immer schneller werden. Ron Gilbert wird in einem Pressebericht zitiert, der Ron Gilbert von Monkey Island und so, im Jahr 1990. Wären sie vor 4 Jahren herausgekommen, wären sie heiß gewesen, aber jetzt hinken sie der Zeit hinterher. Und im gleichen Jahr, 1990, ja, das CD ist noch nicht mal auf dem Markt, da schreibt ein Kolumnist in der Byte, in der Zeitschrift, CDI hat seine Chance vertan, die CD-ROM beherrscht den Markt. Die Gründe für diese Verzögerungen sind vielfältig. Die Softwareproduktion ist schwierig, das haben wir schon gesagt. Die notwendigen Hardware-Emulatoren sind nicht fertig. Das Microware-Betriebssystem ist nicht fertig. Aber es gibt auch noch einen unerwarteten Konkurrenten und einen Strategiewechsel.
Ja, denn alle wollen sie mitmachen in diesem heißen neuen Multimedia-CD-Markt mit Interaktivität und allem drum und dran. Und da gibt es einen, von dem wahrscheinlich noch nie jemand gehört hat. Aber damals haben viele davon gehört. Die ganze Branche springt drauf an. Es ist das Jahr 1987, ein Jahr nach der Vorstellung von CDI auf dieser Microsoft-Konferenz in Seattle. Ein Jahr später gibt es noch eine solche Konferenz. Das wird zu einer jährlichen Tradition für eine ganze Weile. Im Frühjahr 87 lädt also Microsoft wieder ein und die ganze Branche geht hin. Und dort wird wieder was Neues vorgestellt. Ein anderer US-Hersteller, RCA, das ist eine Tochter von General Electric damals, die präsentiert einen neuen Videostandard namens Digital Video Interactive, kurz DVI. Und nein, das hat nichts zu tun mit dem digitalen Monitoranschluss, völlig unabhängig davon. Dieser Standard, der wurde seit 84 entwickelt in einem eigenen Forschungszentrum von RCA, ein sehr renommiertes Forschungszentrum, das hat damals bei der Entwicklung des Farbfernsehens schon mitgemacht. Also die haben durchaus Gewicht und DVI ist geradezu revolutionär. Das basiert auch auf der CD, wie man sie kennt, oder genauer auf der CD-ROM. Aber es ist auch interaktiv, genau wie CDI. Und es kombiniert Audio und Bilder und Texte, auch alles wie CDI. Aber nicht nur das, es kommt noch was hinzu. Full Motion Video, FMV. Und das Kürzel hören wir heute noch häufiger. Das ist wirklich revolutionär, denn das erlaubt eben bildschirmfüllende, hochauflösende, ja aus damaliger Sicht hochauflösende Videos direkt von der CD. 74 Minuten Film auf einer CD-Scheibe. Und das hielt damals eigentlich niemand für möglich, denn das ist ja die unveränderte Audio-CD technisch. Die läuft immer noch mit der gleichen Datenrate, mit der gleichen Umdrehungsgeschwindigkeit. Da gibt es noch keine Zweifach-, Vierfach-, Achtfach-, 16-fach Laufwerke. Das sind alles Einfach-Speed-Laufwerke. Die laufen mit der gleichen Geschwindigkeit wie ein Audio-CD-Laufwerk. Und da lassen sich nur ungefähr 150 Kilobyte pro Sekunde übertragen, ungefähr 1 Megabit pro Sekunde. Und das reicht für Ton, für digitales Audio, aber das reicht nicht für Film, für Video und Audio gleichzeitig. Das ist völlig unmöglich, dachte man. Aber es wird jetzt eben doch möglich, und zwar durch Kompression. Also es gibt Kompressionsalgorithmen, die genau das ermöglichen. Die digitalen Daten auf dieser CD sind jetzt stark komprimiert und werden dann zur Laufzeit in Echtzeit dekomprimiert von speziellen Chips. Und genau das ermöglicht dieser DVI-Standard. Genau diese Kompressionsalgorithmen und die zugehörigen Chips werden darin definiert. Und CDI ist darauf nicht vorbereitet. Die können kleine Videos einbetten, so als Mini-Fenster irgendwo auf dem Bildschirm für ein paar Sekunden. Aber die können nicht bildschirmfüllend Spielfilme abspielen. Das geht einfach noch nicht. Zunächst macht sich Philips darüber nicht allzu viele Gedanken, weil DVI kein direkter Konkurrent ist. Das soll nämlich realisiert werden als Erweiterung für den PC, als Erweiterungskarte, als Steckkarte für DOS-PCs. Und davon hat sich ja CDI gerade verabschiedet. CDI will ins Wohnzimmer und an den Fernseher angeschlossen werden. DVI will an den Computer angeschlossen werden. Und deswegen sehen sie darin erstmal keine Bedrohung. Aber das ändert sich dann langsam, denn 88 passiert wieder was. Diese ganze DVI-Technologie, die wird abgestoßen von General Electric. Die wissen damit nichts anzufangen und verkaufen sie an Intel. Und IBM ist auch beteiligt. Denn Intel ist ja nun mal eigentlich ein Computerchip-Hersteller, aber die drängen damals, wir haben es in der Pentium- oder Pentium-Folge schon ein bisschen beschrieben, die drängen damals auf den Endkundenmarkt. Und jetzt macht sich Philips langsam Sorgen. Also wenn eine Allianz aus Intel, IBM und Microsoft entsteht und diesen DVI-Standard etabliert, im Computermarkt, vielleicht sogar auch im Unterhaltungselektronikmarkt, dann kriegen wir ein Problem. Und tja, da müssen sie jetzt handeln. Sie müssen ihren CDI-Standard irgendwie überarbeiten, um da mithalten zu können, um Full-Motion-Video zu implementieren oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall müssen sie was tun und sie tun auch was.
Jetzt wird nämlich das gemacht, was man immer macht. Man ernennt einen neuen Manager. Ja, wie das halt so ist. Die Unterhaltungselektronik-Sparte bekommt einen neuen Chef, den Jan Timmer. Der war vorher der CEO von der Polygram und wird ein paar Jahre später dann CEO von Gesamtphilips. Der macht doch erstmal das, was alle Manager so machen. Er prüft erstmal alle Projekte, da das Unternehmen ja in Problemen steckt und nach Einsparmöglichkeiten sucht. Wir erinnern uns auch daran, dass die CD-Spieler nicht groß Geld bringen und so. Und der Timmer baut die Organisation um, tauscht Personal aus und setzt an die Spitze der Abteilung Philips Interactive Media 1988 den erfolgreichen Manager des CD-Geschäfts, den Bastians, den wir eben schon gehört haben. Und der erhält einfach eine ganz klare Ansage: Pass auf, in 3 Monaten hast du entweder das CDI-Projekt gerettet oder du stellst es ein. Make it or break it. Und das lassen wir ihn kurz selber erzählen.
And then in 88, Jan Timmer asked me, after the CD was become a great success, whether I would look into CDI. And he said to me, you get 3 months to make it or break it. If you say break, we dig a hole and forget it. If you say make, we're gonna make it. So after 6 weeks, I said to Jan, I already have a solution. He said, what is it? And I said, the only thing I believe that would make this product really a product is to add the MPEG standard to it. And in the end, they agreed with me. And then we redeveloped the product.
Der Bastians, der hat dann nach 6 Wochen eine Lösung. Er will CDI nicht nach der ursprünglichen Spezifikation einsetzen, sondern er will das Format um Full-Motion-Video in DVI-Qualität ergänzen. Das ist eine relativ naheliegende Lösung, ehrlich gesagt, ja. Die Konkurrenz macht's, wir brauchen es auch. Und sie arbeiten auch schon an den entsprechenden Algorithmen. Und der CEO, der Timmer, stimmt zu, das CDI-Projekt darf weiter atmen. Doch die Rettung kostet natürlich Zeit, weil sie müssen jetzt ja erstmal diese Kompressionsalgorithmen nacherfinden, ja, die die andere Allianz schon hat. Und sie brauchen auch dafür wieder, wie bei DVI, eigene Chips. Und Motorola muss die fertigen. Das dauert bis 1989. Die Algorithmen werden 1989 fertig. Die Chips dauern ein bisschen länger. Die werden erst 1990 fertig. Und auch damit sind sie noch nicht fertig und bereit für den Markt, weil Philipp will für ihre Variante von Full Motion Video keine Insellösung, sondern sie wollen einen Standard, einen internationalen Standard. Das ist ja das, wir erinnern uns, das haben sie gelernt aus der CD. Die Firma Microware, der Betriebssystemhersteller für CDI, schreibt in seinem Programmierhandbuch, das Discovering CDI heißt, die Standardisierung ist für CDI von äußerster Wichtigkeit, da ja in den nächsten 10 bis 20 Jahren hoffentlich hunderte Millionen Einheiten auf den Markt kommen sollen.
Ja, meinen Sie damit Player oder passende Titel?
Na, schon Player, ne? Player.
Ja, meinst du?
Ja, glaub schon, dass das Player sein sollen.
Reichlich optimistisch, ja. Ja, und wer definiert so einen international gültigen Standard für das Abspielen von komprimierten Videos? Da gibt es eine Organisation, die International Standards Organization, die ISO. Die beruft ab 88 nämlich eine Arbeitsgruppe ein, die Motion Pictures Experts Group, kurz MPEG. Und das haben wir wahrscheinlich schon mal gehört, oder? Kennt man, MPEG, ja. Und in dieser MPEG-Gruppe, da arbeiten zufällig auch schon ein paar Mitarbeiter von dem Bastiens an Komprimierungsstandards. Und diese MPEG-Gruppe, die untersucht jetzt mehrere Kompressionsalgorithmen, die von verschiedenen Unternehmen eingereicht werden und erwägt, welche davon jetzt international standardisiert und festgelegt werden sollen. Darunter auch die Algorithmen von DVI und auch die von Philips, die CDI-FMV-eigenen Algorithmen. Und dann entscheiden sie sich schließlich für eine Lösung, die sehr nah dran ist am Philips-Vorschlag. Und dieser daraus resultierende Standard heißt MPEG 1, ganz einfach, und wird finalisiert Ende 1992. Und das ist jetzt ein Kompressionsstandard für Video und Audio natürlich, der es erlaubt, von einer CD mit der Standardabspielgeschwindigkeit, also mit diesen 150 Kilobyte pro Sekunde, Videos abzuspielen mit annähernder VHS-Qualität. Das ist der Maßstab. Das wird nicht ganz VHS-Qualität erreicht, aber zumindest fast. Und damit ist er da, der MPEG 1-Standard. Wir greifen mal ein bisschen vor. MPEG 2 kommt ja auch noch. Das wird dann der Videostandard und der Komprimierungsstandard auf der DVD. Und es gibt ja noch weitere Formate auf Basis von MPEG. Aber das Ganze nimmt hier seinen Anfang. Und auf diesen Standard, der ja Ende 92 erst finalisiert wird, wollte Philips eigentlich warten mit ihrer Implementierung. Das hätte jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gedauert. Also wir sind ja schon eine ganze Weile dabei, an CDI zu arbeiten. Ganz so spät wird es dann doch nicht, denn Philips wird schon wieder zum Handeln gezwungen. Zuerst war es DVI, was ihnen da reingegrätscht ist, und dann mussten sie ihre Pläne umschmeißen. Und Bastiens hat entschieden, so, wir fügen jetzt noch FMV hinzu. Und jetzt kommt wieder jemand, der ihn in die Parade reitet. Es kommt nämlich das CDTV auf den Markt von Commodore. Das ist ja ein sehr, sehr ähnliches Gerät. Das sieht auch aus wie so ein CD-Spieler. Auch was fürs Wohnzimmer, auch etwas, was man an den Fernseher anschließt und auch nicht primär eine Spielekonsole. Also genau die gleiche Ausrichtung wie CDI. Und das wird im Sommer 1990 schon angekündigt als Multimedia-Konsole. Beherrscht kein FMV, aber ist ansonsten genau das Gleiche, was Philips auch plant. Und dadurch ist Philips jetzt ein bisschen in Zugzwang und muss handeln und die eigenen CDI-Player auf den Markt bringen. Und dann entscheiden sie sich dann doch entgegen der ursprünglichen Planung für einen zweistufigen Launch. Sie bringen erst die Player raus ohne FMV-Unterstützung, also ohne diese MPEG-Decoder-Chips, mit denen man Filme gucken kann, Full-Motion-Video. Und später sollen dann die FMV-Module kommen, also Nachrüstlösungen. Tja, sehen aus wie Videokassetten, die schiebt man hinten in den CDI-Player rein. Und da sind dann die nötigen MPEG-Decoder-Chips drin, mit denen man dann auch die Filme gucken kann. Damit haben sie sich jetzt ein bisschen von ihrem Kompatibilitätsmantra verabschiedet. Denn eigentlich war ja die Idee, jede CDI-Scheibe soll auf jedem CDI-Player laufen. Und das stimmt jetzt nicht mehr. Wenn man einen Videotitel kauft, einen Film, dann läuft der auf den frühen Playern ohne diese Nachrüstlösung nicht mehr. Also haben sie schon ihren Standard ein bisschen verwässert, leider. Aber trotzdem, jetzt ist CDI endlich da. 1991.
Das kommt alles ein bisschen ungünstig, ehrlich gesagt.
Ja.
Ja, für Philips insbesondere, so kurz vor dem Start von CDI, auf den sie lange gewartet haben, da geht's dem Unternehmen schlecht. Das Unternehmen ist jetzt 100 Jahre alt und hat jetzt eine Krise. Der Spiegel schreibt Anfang 91 vom Niedergang des größten TV-Geräteherstellers der Welt und des bedeutendsten Produzenten von Unterhaltungselektronik in Europa, weil sie rote Zahlen schreiben und rote Zahlen präsentieren müssen. Im Geschäftsjahr 1990 haben sie nämlich 2 Milliarden Euro Verlust gemacht. Und das ist, selbst für so ein großes Unternehmen, ist das eine immense Summe. Und der Jan Timmer, der gerade frisch CEO geworden ist, jetzt nicht nur von der Unterhaltungselektronik-Sparte, sondern vom gesamten Unternehmen, der sagt erstmal, so, jetzt werden hier 50.000 Stellen abgebaut. 50.000 Stellen. Philips hat zu dem Zeitpunkt 300.000 Mitarbeiter und ein Sechstel soll jetzt gehen. Die Hoffnungen des Unternehmens liegen auf der immer noch einigermaßen profitablen Unterhaltungselektronik-Sparte, die 2 neue Produkte in der Pipeline hat, nämlich, taha, die digitale Kassette, DCC, die Digital Compact Cassette. Weil wir uns alle gut an die erinnern und die heute noch in jedem Haushalt steht, kann man schon ein bisschen sagen, dass das wohl nicht die Rettung war. Und der zweite Hoffnungsträger ist CDI.
War auch nicht die große Rettung übrigens. Oder spoilere ich damit jetzt zu viel?
Ja, gespoilert jetzt. Ah.
Ja, aber Philips hat überlebt. Auch das können wir schon mal vorwegnehmen. Es geht ihnen wieder ganz gut heute. Jetzt kommen wir zu den ersten CDI-Geräten, jetzt endlich nach dieser langen, wendungsreichen Entwicklungsgeschichte. Aber die allerersten CDI-Player gibt es eigentlich schon seit 89. Das sind aber nur die Entwicklergeräte. Da kann man dann auch noch Laufwerke und Modems anschließen und so weiter. Aber interessant sind ja die allerersten Geräte für Endkunden, die man auch wirklich kaufen kann. Und die stammen, Überraschung, doch nicht von Philips, sondern von Sony. Die waren die ganze Zeit ziemlich zurückhaltend und auch nicht immer hilfreich. Das wiederholt sich in der Geschichte auch noch. Die grätschen Philips da das ein oder andere Mal noch rein. Aber trotzdem, Sony bringt jetzt plötzlich eigene CDI-Player raus als allererstes. Und zwar 1990 schon. Das ist allerdings nicht so ein Wohnzimmergerät, wie es Philips die ganze Zeit entwickelt, sondern ein Handheld. Da steckt die gleiche Hardware drin, auch ein CD-Laufwerk und so weiter. Aber es ist ein tragbares Gerät mit dem integrierten LCD-Bildschirm, 5 Zoll groß. So wie ein Smartphone ungefähr, ein bisschen klobiger vielleicht. Das ist der Intelligent Discman Evo V10. Und im nächsten Jahr, 91, kommt dann noch der V11, der ein bisschen verbessert ist. FMV können die beide nicht. Das Modul ist ja noch nicht draußen zum Nachrüsten. Und das lässt sich auch gar nicht einsetzen. Das passt überhaupt nicht rein in diese kleinen Geräte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, welche Ziele Sony damit verfolgt hat. Denn es gibt ja zu Beginn praktisch keine Software. Die hat Philips ja geplant für den Launch der eigenen Geräte 91 und Sony gibt sich nicht allzu viel Mühe, eigene Software zu entwickeln. Also da gibt es kaum was dafür. Und dann auch noch diese immens teuren Handheld-Geräte für den Profimarkt. Das ist auch nicht unbedingt für Unterhaltung gedacht, sondern so für Handelsvertreter oder sowas. Keine Ahnung, was Sony damit vorhatte, aber sie sind trotzdem ziemlich selbstbewusst. Es gibt einen Pressebericht damals zum Launch dieser Geräte, in denen Sony zitiert wird mit den Worten oder mit der Prognose, bis zum Jahr 2000 gebe es in jedem Heim ein CDI-Gerät. Naja, dazu kommt es nicht und wenn es so gewesen wäre, hätte Sony auch wenig dazu beigetragen. Also diese Sony-Geräte bleiben Randerscheinungen. Viel wichtiger für den Markt sind die Philips-Geräte, die dann im Oktober 91 tatsächlich endlich auf den Markt kommen, zuerst in den USA. Und die haben dieses beschriebene Wohnzimmer-HiFi-Komponenten-Format. Und das allererste ist das Modell Philips CDI 910. Es kostet $800, das entspricht heute ungefähr 1700 Euro. Und mal zum Vergleich, ein Super Nintendo kostet damals in den USA $200. Also muss man sich entscheiden, ein Philips CDI oder 4 Super Nintendos. Aber den Vergleich stellt damals niemand an, insbesondere Philips nicht, denn sie sehen ja ihr Gerät nicht als Spielekonsole und damit ist ja Nintendo auch überhaupt kein Konkurrent. Und im Juli 92 kommt dann auch Europa. Erstmal sind die Briten dran. Da kommt das gleiche Gerät dann unter dem Namen 205 raus. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Es ist das gleiche Gerät, aber es heißt hier eben nicht 910, sondern 205. Und nach Deutschland kommt das Ganze im September 92 mit dem Modell CDI 220. Das ein bisschen anders aussieht. Und das kostet hierzulande 1500 Mark. Das entspricht heute ungefähr 1400 Euro, also immer noch ganz schön teuer. Aber es ist halt keine Spielkonsole.
Das ist ganz schön abgefahren, weil sie hatten ja noch nichts zu dem Zeitpunkt. Kaufst du dir ein Gerät für den Gegenwert von 1500 Euro heute, das Multimedia-Datenbanken abspielen kann? Weiß ich nicht. Eine Lernmaschine für deine Kinder für diesen Preis? Aber mein, es ist ja ganz gut, dass sie jetzt endlich draußen sind nach diesen ganzen Sachen. Jetzt schauen wir uns mal das Gerät an, das da auf den Markt gekommen ist. Wir hatten schon gesagt, das sieht aus wie irgendwas, was man sich unter den Fernseher stellt. Das hat ein schwarzes Gehäuse, das breite Hi-Fi-Schrankformat, 43 cm breit, 10 cm hoch, hat so eine CD-Schublade, die es motorisiert ausfahren kann. Es sieht halt verdammt nochmal aus wie ein CD-Spieler. An der Vorderfront und auf der Infrarotfernbedienung finden sich diese ganzen typischen Steuertasten, die man halt auch für CD braucht, Play und Pause und so. Und Tasten zur Track-Auswahl, die man für die Audio-CDs halt braucht. Und rechts neben der CD-Schublade ist ein kleines beleuchtetes LC-Display, das wir schon erwähnt haben, mit dieser 7-Segment-Anzeige, das auch nichts Besonderes kann, außer halt Tracks und Zeitindex anzeigen. Dann gibt es noch einen Ein- und Ausschalter, einen Lautstärkeregler, einen Kopfhöreranschluss und einen Anschluss für einen alternativen Controller. Und dann hinten noch einen Anschluss für einen alternativen Controller, einen RCA-Kinch-Ausgang für Stereo-Audio und Composite-Video, einen RF-Ausgang für das Antennensignal und S-Video, drei Videoausgänge immerhin. Und der Einschub, wo das spätere FMV-Modul rein soll. Die Anschlüsse variieren ein bisschen. Es gibt Player-Modelle, die haben nur einen Controller-Anschluss oder keinen Antennenausgang, manche mit SCART-Anschluss. Es gibt sogar einen digitalen SPDIF-Audioausgang und noch weitere. Aber sieht aus wie ein Videorekorder oder einen CD-Player.
Ja, und da kommen sie auch her und das merkt man dieser Anschlussvielfalt auch an. Insbesondere so ein S-Video-Ausgang oder ein SCART-Anschluss hier in Europa, das hat keine Konsole damals. Das geht allenfalls über Adapter, aber nativ hat sowas kein Gerät. Das gibt's nur bei Videorekordern. Und das ist schon ziemlich cool. Also ein S-Video, das ist Luxus, diese Anschlussvielfalt. Oder SPDIF, also dieser optische Audioausgang. Schon ziemlich nobel, wenn man es mal mit gängigen Spielkonsolen vergleicht. Aber es ist ja keine Spielkonsole. Gucken wir mal ins Innere. Die CPU haben wir schon beschrieben. Das ist dieser Motorola-Chip. Das ist aber nicht direkt der 68000er, den man aus dem Amiga kennt, sondern das ist das Modell 68070. Hat eine höhere Nummer, 70 mehr. Ist aber nicht schneller als der 68000er, sondern ist ein funktionsreduziertes Modell. Und der ist etwas langsamer. Der braucht für einige Operationen etwas mehr Taktzyklen. Dafür läuft er relativ hochfrequent mit über 15 Megahertz. Im Mega Drive, wo die 68000er CPU drinsteckt, da sind es ungefähr 8 Megahertz. Also der muss schon relativ hoch getaktet werden, um das auszugleichen. Theoretisch läuft dieses CDI-Betriebssystem von Microware auch auf anderen 68000er Chips, auch auf schnelleren. Und Microware hofft damals auch, das schreiben sie in diesem Programmierhandbuch, das du schon zitiert hast. Ja, mit der Zeit kommen bestimmt noch schnellere CPUs, die dann auch zum Standard werden. Also dieser CDI-Standard wird bestimmt weiterentwickelt. Das passiert aber nicht. Und diese CPU ist ein Problem, insbesondere wenn man das Gerät als Spielkonsole sieht. Die steckt ja, wir haben es gerade schon beschrieben, auch im Mega Drive. Und das Mega Drive kriegt ja auch eine CD-Erweiterung, das Mega-CD. Darüber habe ich ja mit Fabian mal eine Folge gemacht. Und als das Mega-CD-Laufwerk für das Mega Drive rauskommt, da entscheidet Sega, die CPU im Mega Drive ist nicht schnell genug, um das ganze Potenzial der CD zu nutzen. Also packen wir in das Mega-CD noch so eine CPU, noch eine 68000er CPU. Das heißt, Sega mit dem Mega-CD hat zwei 68000er CPUs und CDI muss mit einer auskommen, die auch noch langsamer ist. Also das verspricht nichts Gutes, zumal auch die weiteren Chips nicht allzu hilfreich sind. Gehen wir mal weiter zum Grafikchip. Da sind zwei Philips eigene Videochips drin. Die sind nicht so besonders gut geeignet zum Spielen. Aber wir wissen ja warum. Es ist ja nun mal keine Spielekonsole. Diese Chips können zum Beispiel keine Sprites berechnen. Also kleine 2D Elemente unabhängig von der CPU auf dem Bildschirm hin und her bewegen. Das konnte das Atari VCS 1977 schon, aber hier ist es nicht vorgesehen. Es gibt sowas wie hardwaregestütztes Scrolling in alle Richtungen, immerhin. Das kann man in den 90ern wohl auch erwarten, aber das ist sehr limitiert dadurch, dass der Speicher so klein ist. Und ja, im CD-Player steckt nur 1 Megabyte RAM und das ist nicht allzu viel. Und das ist auch Programm- und Videospeicher zugleich. Also es gibt nicht noch einen zusätzlichen Videospeicher, auf den die Konsole zugreifen könnte. Entschuldigung, jetzt habe ich Konsole gesagt, auf den dieses interaktive Multimedia-Abspielgerät zugreifen könnte. Wenn man später das FMV-Modul einsteckt, dann kommen noch 1,5 Megabyte hinzu, immerhin. Aber in der Basisausrüstung ist es nur 1 Megabyte RAM. Also die Hardware ist schon recht schwach und das ist in der Audioabteilung genauso.
Das ist schon ganz schön krass. Sie haben einen eigenen Audiochip, der Philips MCD221, der kann 16-Bit Stereo-Sound von CD und kann Samples von CD spielen und Samples mit 4 oder 8-Bit, auch auf mehreren Kanälen zugleich, wenn der Speicher reicht. Aber der Chip kann keine Klangsynthese, also er kann keine Piepstöne selber machen, kann kein Rauschen erzeugen. Also er spielt immer nur Dateien ab quasi. Er kann immer nur entweder von der CD laden oder er kann diese fertigen Samples abspielen. Das ist nicht ideal für Spiele, die ja so einen Klangteppich und viele verschiedene Geräusche gleichzeitig erzeugen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann der ja auch nicht CD-Sound gleichzeitig mit den Samples abspielen.
Ja, das geht, aber es ist eingeschränkt.
Also es ist nicht ideal für Spiele, auch hier nicht.
Ja.
Und mit dem FMV-Modul kann das Gerät dann auch MPEG-1 komprimierten Sound abspielen, nach den Standards Layer 1 und Layer 2. Nicht Layer 3, das wird später der Bestandteil des Standards MPEG-2. Das ist ja dann das, was später als MP3 bekannt wird, das Layer 3.
Ja, du hast vorhin dich noch lustig gemacht über den PC-Speaker, aber der konnte eigene Piepstöne in verschiedenen Frequenzen erzeugen. Ja, und das kann CDI in den 90ern noch nicht.
Ja.
Also die sind ganz angewiesen auf PCM-Samples oder auf Audio-CD. Wie das klingt, können wir uns mal anhören anhand von 2 Einspielern. Der erste stammt aus einem Jump'n'Run-Spiel The Apprentice. Und hier hören wir Audio-CD-Musik und ein paar Soundeffekt-Samples gleichzeitig. Hören wir mal kurz rein. Fällt gleich auf, diese Samples, die hier abgespielt werden, diese Geräusche, die unterbrechen sich gegenseitig. Also es sind nie 2 Samples gleichzeitig zu hören. Wahrscheinlich gibt es deswegen in diesem Jump'n'Run auch keine Sprunggeräusche. Also anders als bei Mario, wenn hier der kleine Apprentice hüpft, dann hört man das nicht. Denn sonst würde dieses Hüpfgeräusch ständig von Schussgeräuschen oder Gegnergeräuschen unterbrochen. Also mehr als 1 Sample zur Zeit ist zwar technisch theoretisch möglich, aber hier in diesem recht späten Spiel, in diesem recht technisch aufwendigen Spiel, ist es nicht drin. Und wir können uns auch ein zweites Beispiel anhören, wie Spiele auch klingen können. Hier hören wir mal einen Track aus Micro Machines. Das ist schon gute Musik. Das klingt rockig, wie man es nicht anders erwartet von einem richtigen Audio-CD-Track. Aber es fällt was auf. Hier sind überhaupt keine Geräusche mehr zu hören. Also hier hören wir diese besprochene Limitierung oder vielmehr wir hören sie nicht. Es ist ganz offensichtlich schwierig, CD-Musik gleichzeitig abzuspielen mit Samples. Das kriegen einige Spiele einfach nicht hin. Also dieses Autorennspiel Micro Machines hat keine Motorgeräusche und auch keine Unfallgeräusche oder sonstiges. Es gibt nur Musik zu hören. Und auch wenn die Musik hier viel cooler klingt als die Musik in Micro Machines auf dem Super Nintendo zum Beispiel, dass die Motorgeräusche hier fehlen, das schadet doch der Spielatmosphäre ziemlich.
Aber ey, wie krass sie das Gerät gebaut haben, damit es auf keinen Fall Spiele abspielen kann.
Ja. Ja, da waren sie konsequent.
Also man hätte ja wenigstens als Notfalllösung sagen können, ach komm, ja. Falls man doch mal ein Spiel abspielen will, lass uns mal Sprites einbauen, die kann man vielleicht auch noch irgendwie anders setzen. Oder lass uns mal den Soundchip so auslegen, dass man damit Spiele benutzen kann. Aber sie wollten es halt einfach nicht. Es ist halt auf die Anwendung als Multimedia-Enzyklopädie-Lernkonsole gedacht. Nicht mal als Lernspielkonsole, sondern auch wirklich als Lehrbuchkonsole oder Gerät. Es ist erstaunlich, dass sie in den großen Massenmarkt wollten und dann nicht so sehr ein Hybridgerät gebaut haben, das 1000 Sachen kann, sondern das so klar auf diesen einen Zweck getrimmt haben.
Ja, und sie hätten ja die Gelegenheit gehabt, in all den Jahren die Spezifikation nochmal umzuwerfen oder spätestens mit diesem FMV-Modul, das ja sowieso modular noch oben drauf gesetzt wurde, vielleicht noch ein paar zusätzliche Chips nachzurüsten, die sowas wie Sprites oder Klangsynthese mitbringen, um das Ganze ein bisschen spieletauglicher zu machen. Und ich habe den Bastiens, der das ja verantwortet hat, dieses FMV-Modul und diesen Strategiewechsel, auch dazu befragt. Und er meinte, nö, er hat sich nur an das gerichtet, was die Softwareabteilung wollte. Und die haben gesagt, das ist ein Lerngerät und ein Multimedia-Gerät und kein Spielgerät. Und dann habe ich mich daran gehalten und auch keine entsprechenden Chips vorgesehen. Ich habe nur dann Video nachgerüstet, das war mein Auftrag und mehr nicht. Er sah das auch nicht als Spielegerät, denn die Softwareabteilung hat das nicht so positioniert.
Ja, keiner ist schuld. Du musst ja auch keine Spielekonsole bauen, aber wenn du ein Gerät baust für 1500 Euro oder für 800 Dollar damals oder so, dann könnte man ja fast erwarten, dass die Spielefähigkeiten von sowas wie dem SNES einfach mit drin sind für so viel Geld.
Zumindest von Atari VCS, ja, das könnte man erwarten, aber ist auch nicht drin.
Naja, mit dem Atari VCS sind sie schon fertig geworden, grafisch, aber halt nicht vom Spielspaß her meistens.
Ja, und was die Klangerzeugung angeht und Sprites halt. Naja, was steckt denn noch so drin? Gehen wir noch mal kurz das Wichtigste durch.
Ja, also das Laufwerk haben wir schon vielfach erwähnt. Das kann jetzt halt diese CD-Discs lesen, Audio-CDs, auch Foto-CDs mit digitalen Bildern. Das ist ein Format, das hat Kodak entwickelt. CD plus G-Discs, CD plus Graphics. Das sind Audio-CDs mit zusätzlichen Text- und Bildinformationen. Damit kann man zum Beispiel dann Karaoke betreiben.
Das kam bestimmt aus Japan.
Das war bestimmt aus Japan, glaube ich auch. Das hat sich Sony auf Dekret vom CEO. Mit dem FMV-Modul kam dann noch das Video-CD-Format dazu und dann gab es noch Hybrid-Formate wie die CD-iBridge. Das ist aber alles nicht so wichtig. Was ich dich fragen wollte, war, das hat so einen kleinen Speicherchip, mit dem man Spielstände speichern kann und der hat eine fest eingebaute Batterie. Aus der Batterie wird auch die Echtzeituhr gespeist. Das ist ja was, was bei vielen Geräten gibt. Das ist der sogenannte Timekeeper. Und du hast doch ein CD gekauft, gebraucht, oder? Ist das nicht das Hauptproblem von CDs, die man heutzutage kauft, dass der Timekeeper keinen Strom mehr hat? Wie ist denn das bei deinem Gerät?
Ja, ist auch kaputt. Klar. Wenn man ein ungemoddetes Original-CDI-Gerät, egal von welchem Hersteller und aus welchem Jahr, heute kauft, dann kann man davon ausgehen, diese Batterie ist leer. Und das ist ja noch eine richtig dämliche Idee. Eine Batterie, die ist nicht nur fest aufgelötet, sondern die steckt im Chip. Das heißt, du musst das Chipgehäuse auffräsen, diese Batterie da rausnehmen und dann eine neue einlöten, wenn du das retten willst. Sonst ist diese Batterie halt leer und unbrauchbar und du kannst nichts mehr speichern, weil dieser Speicher halt volatil ist und wenn er keinen Strom bekommt, dann ist der Speicherinhalt weg. Aber sie haben offensichtlich nicht an den Gebrauchtmarkt 30 Jahre später gedacht. Das will ich ihnen auch nicht vorwerfen, sondern ich will vielmehr sie dafür loben, dass sie überhaupt so einen Speicherchip drin haben. Der ist in den meisten Modellen nur 8 Kilobyte groß. Da kann man jetzt nicht allzu komplexe Spielstände abspeichern. Aber es geht. Und das ist nicht selbstverständlich. Im Super Nintendo kannst du nichts abspeichern, wenn nicht im Modul selbst ein kleiner Speicherchip drin ist. Die Konsole kann keine Spielstände speichern. Die PlayStation kann das auch nicht ohne Speicherkarten. Nicht mal die PlayStation 2, die ja nur viele Jahre später rauskommt und erheblich leistungsfähiger ist, kann ohne Speicherkarten Spielstände speichern. Und das ist ja schon die zweite große Innovation hier. Nach dem Analogstick, CD-Player können Spielstände speichern. Ob man es will, ist eine andere Frage, aber es geht.
Ja, ohne den Zubehör. Wie dumm. Sie haben sich diesen ganzen Zubehörmarkt entgehen lassen, von dem Sony hinterher so reich geworden ist. Wie viel von diesen Speicherkarten ich gekauft habe, ey, unfassbar.
Ja.
Naja, gut. Also ja, ganz cool, aber es ist natürlich im Gebrauchtmarkt viele Jahre später dann doof. Und hast du die dann gemoddet oder modden lassen, um sie benutzen zu können? Oder steht die halt so rum und ist ein Deko-Gegenstand?
Nein, man kann sie benutzen, man kann nur die Spielstände nicht speichern. Und die Uhrzeit muss man halt jedes Mal neu einstellen.
Ah, okay. Ich dachte, dann kann die gar nicht mehr gesteuert werden. Es ist nur, dass die Systemzeit nicht gespeichert bleibt.
Ja, und Spielstände sind halt weg. Ja, meine Schachpartien und so. Aber das ist verschmerzbar. Ja, dann gibt es noch kurz einen Aspekt und das ist der Controller. Also diese zu Beginn beiliegende Fernbedienung. Das ist eine drahtlose Fernbedienung. Noch eine Innovation. Ja, die arbeitet nicht per Funk, wie heute üblich, sondern per Infrarot. Das ist nicht so toll. Zu den diversen Problemen dieses Controllers kommen wir noch. Aber trotzdem, ein kabelloser Controller für eine Konsole in Anführungszeichen 1991. Das ist als Standardbeigabe schon nicht verkehrt. Und da sind mehrere Steuertasten bei, hast du ja schon beschrieben, Start und Pause und Stopp und so weiter. Und es gibt diesen kleinen Analogstick für den Daumen und es gibt auch noch zwei Aktionstasten, vergleichbar mit linker und rechter Maustaste oder A und B auf dem NES. Die sind doppelt ausgeführt für Links- oder Rechtshänder. Das Ganze ist die Thumbstick Remote und es kommen später noch weitere, dazu kommen wir gleich. Ja, und diese Spezifikationen, die sind erstmal gleich bei allen CDI-Playern, egal ob die jetzt von Sony oder von Philips kommen oder später von anderen Herstellern. Und es gibt ja auch noch weitere, auch von Philips, die lancieren in den nächsten Jahren ganz viele verschiedene CDI-Player. Was wir beschrieben haben, ist ja der 900er beziehungsweise die 200er-Serie in Europa. Und dann gibt es noch die 300er-Serie, das ist für den Profimarkt. Es gibt auch tragbare Geräte wie den 370, da ist sogar ein FMV-Modul drin. Dann gibt es noch die 600er, da kann man so ein Zip-Laufwerk anschließen. Noch ein Thema für eine eigene Folge eines Tages.
Das heilige Zip-Laufwerk. In der Zip-Laufwerk-Folge müssen wir meine Frau zu Wort kommen lassen.
Oh ja, gerne.
Weil die eins hatte.
Ja, ich auch.
Ja, crazy, aber es war so ein Luxus. Ich war so, wow, du hast ein Zip-Laufwerk, so ein blaues. Geil.
Deswegen hast du sie geheiratet, ja.
Hätte ich auch gerne, aber es ist ja viel zu teuer. Crazy.
Ja, aber das ist nur was für den Profimarkt. Also das hat sich jetzt nicht im Endkundensegment durchgesetzt, dieses Gerät. Und da gab es auch noch Geräte von anderen Herstellern. Das war ja von Anfang an der Plan. LG, damals noch Goldstar, Kyocera, Phobis in Deutschland hat eigene Player rausgebracht. Und so weiter. Und es gibt neben den diversen Playern auch noch eine Haufen Zubehör von Philips selbst und auch von Drittherstellern, aber doch erstaunlich viel von Philips.
Da gehen wir nun mal ganz schnell drüber. Auf die Thumbstick Remote bringen sie später noch eine beiliegende Fernbedienung, die CDI Commander heißt. Da ist der Analogstick durch eine drucksensitive Scheibe ersetzt, wie beim Intellivision, nur ein bisschen besser gebaut.
Na, nicht viel besser.
Immerhin ein bisschen. Dann haben sie so Kabelfernbedienungen mit dann mehr oder weniger Tasten. Dann kommt ja der kinderfreundliche Roller-Controller, den wir schon angesprochen haben. Dann haben sie noch einen normalen Trackball, der nicht eine zweihändige Bedienung voraussetzt, sondern mit dem Finger bedient werden kann. Es gibt sogar eine Maus und dann später doch noch Tastaturen. Und dann, Henna, einen Controller.
Ja, ein richtiges Gamepad. Dann also doch, 1993 ringen sie sich dann doch dazu durch, doch noch ein richtiges Gamepad rauszubringen. Das ist aber keine Eigenentwicklung, sondern das ist 1:1 ein Nachbau, ich nehme an in Lizenz, von dem Gravis PC Gamepad, also dem Ur-Gamepad für den PC. Nur hier in Grau mit Philips Schriftzug drauf, aber ansonsten genau das gleiche mit dem anschraubbaren Mini-Joystick sogar auf dem D-Pad. Und der ist natürlich viel besser für Spiele geeignet als diese olle Fernbedienung. Hat jetzt keinen Analogstick mehr. Das ist alles digital über das D-Pad, aber ist trotzdem besser. Aber seltsamerweise, Gunnar, ich weiß nicht warum, heißt dieses Gerät nicht Gamepad, wie das Original für den PC, sondern es heißt Touchpad. Aber sie bringen dann auch noch ein Gamepad raus, das ist aber ein anderer Controller. Der ist mehr so im Mega Drive-Stil mit drei Tasten. Wobei Taste 3 keine richtige dritte Feuertaste ist, sondern das entspricht der gleichzeitigen Betätigung von Taste 1 und 2. Ist also mehr gecheatet als eine richtige Ergänzung um eine dritte Taste. Ja, und wie gesagt, bei beiden Gamepads gibt es keinen Analogstick mehr, sondern das läuft jetzt alles, also auch die Mauszeigersteuerung durch das digitale Steuerkreuz, aber zumindest mit einstellbarer Geschwindigkeit. Und da gibt es noch so eine Art Lightgun und weitere Geräte, die aber nicht so interessant sind. Und ich möchte mal aus der Praxis berichten. Ich habe ja so einen CDI-Player hier und er ist auch benutzbar, auch mit kaputtem Timekeeper-Chip. Und ich habe auch die Original-Thumbstick-Fernbedienung. Diese Fernbedienung sieht aus wie eine traditionelle Fernbedienung für einen Fernseher. Die sieht aus, als wäre sie einhändig nutzbar. Und das ist ja auch die Idee dahinter, die Leute da abzuholen, wo sie sich wohlfühlen. Sie sind vertraut mit der Fernbedienung für den Fernseher oder den CD-Player. Und das war ja auch eines der Erfolgsrezepte der Wii, dass sie dieses Konzept übernommen haben. Aber hier ist es leider nicht so gut gelungen. Also man kann das in der Praxis nicht einhändig benutzen. Man muss den Daumen auf diesen Analogstick setzen und man braucht die andere Hand für die Tasten. Das geht gar nicht anders, zumindest beim Spielen. Und dieser Stick ist auch nicht besonders präzise. Ein D-Pad wäre viel besser. Und das liefern dann ja auch die richtigen Gamepads später. Also Menüs zu steuern über diesen Stick und über einen Mauszeiger, das ist einfach wahnsinnig umständlich. Der Cursor wandert immer viel zu weit über den Fernseher.
Man muss ja mal dazu sagen, dass die Gamepads natürlich dann auch kabelgebunden sind wieder. Und diese Infrarot-Fernbedienung, also ich habe jetzt kein CDI zu Hause, aber an die Infrarot-Bedienung aus den 80ern kann ich mich noch ganz gut erinnern. Die gab es ja da überall. Und ich hatte immer den Eindruck, die waren nicht sehr präzise. Da musste man schon ganz schön zielen.
Da muss ja eine permanente Sichtverbindung bestehen. Da darf niemand dazwischen laufen. Und es gibt auch Lag durch diese Infrarot-Verbindung, also eine Verzögerung. Das ist wirklich nicht gut zum Spielen geeignet. Eine Sache ist aber cool, es gibt ja diese typischen Multimedia-Steuerelemente auf der Fernbedienung, also auch Play und Pause. Pause funktioniert leider nicht im Spiel aus irgendeinem Grund, also es pausiert zwar eine CD-Wiedergabe, aber es pausiert nicht das Spiel. Aber der Lautstärkeregler auf der Fernbedienung, der funktioniert auch im Spiel und das hast du auf dem Nintendo bis heute nicht. Ja, ein Lautstärkeregler direkt auf der Fernbedienung. Und noch kurz mehr zur Praxis, wie sich das Ganze bedient. Und wenn man das Gerät einschaltet, dann ertönt dieser Start-up-Sound, also dieses Sound-Logo von Philips, das haben wir ganz zu Beginn dieser Folge schon gehört. Und dann landet man in dem beschriebenen Hauptmenü. Das ist ja auch ein Novum, das hat ein NES nicht. NES kann man gar nicht einschalten, ohne ein Spiel einzulegen, aber beim CDI geht das und dann landet man halt in diesem Hauptmenü, das aber auch nicht allzu viele Optionen hat. Da kann man ein paar Einstellungen vornehmen, man kann sich den Speicher ansehen, wenn er denn noch funktioniert und man kann halt eine CDI starten. Und das Ganze wird über den Mauszeiger gesteuert, was ein bisschen umständlich ist. Man kann aber auch einfach die Play-Taste drücken und dann wird die eingelegte CDI gestartet. Aber was cool ist an diesem Hauptmenü, und das finde ich wirklich großartig, Gunnar. Du kannst Spiele beenden. Du kannst ein Spiel richtig beenden und zum Hauptmenü zurückkehren, kannst dann eine andere CD einlegen und das Spiel wechseln, ohne das ganze Gerät abzuschalten. Ist das nicht toll? Also als computerspielgeprägter Mensch vermisse ich das bei den Retro-Konsolen immer, dass ich Spiele nicht richtig beenden kann. Ich kann nicht zurückgehen zum Desktop. Nein, ich muss das Gerät mittendrin ausschalten. Während Mario springt, muss ich ihm den Saft abdrehen. Das fühlt sich einfach falsch an. Und hier muss ich das nicht. Hier kann ich richtig schön das Spiel beenden, zurück ins Hauptmenü, neues Spiel einlegen und weitermachen.
Das ist so absurd.
Wieso ist das absurd? So muss es sein.
Das ist ja lustig. Ich glaube, ich erinnere mich noch an die erste Xbox, die ja also eine richtige Konsole war. Dann haben wir den Anzeigenverkäufer von der GamePro dann davor gesetzt und das spielen lassen, weil wir haben, glaube ich, auf die Druckbögen gewartet. Das war Druckereitag und nur er und ich waren noch im Büro und er hat dann halt gespielt und ich habe Druckbögen korrigiert und so. Und irgendwann kam er und dachte, er sei jetzt fertig mit dem Spiel und wie er denn jetzt das runterfährt.
Ja.
Und ich so, nee, du machst einfach die Konsole aus, dankeschön. Und der so, aber die muss man doch runterfahren, weil das nämlich diese PC-Spieler sind, die keine Ahnung haben. Genau, und das ist das, was du vermisst. Du willst das runterfahren, sauber runterfahren, wie eine Software.
Ja.
Sehr schön. Dann hat's ja doch ein bisschen was PC-haftes, oder?
Ja, ganz davon haben sie sich nicht gelöst, das stimmt schon.
Kommen wir mal zu der Software. Sie haben zum Start etwa 30 Software-Titel verfügbar, produziert durch AIM. Bis zum Jahresende kommen nochmal 20 weitere dazu. Das sind dann Ratgeber, Reiseführer, The Joy of Sex, Nachschlagewerke über Rembrandt, eine interaktive Mozart-Biografie, Lernsoftware, mit der man fahren lernen kann, Mathe-Lernspiele für den Kindergarten. Typisch für diese Art von Software, diese Bibliothek, ist der Starttitel Sandy's Circus Adventure. So ein interaktives Zirkusabenteuer für Kinder, kann man ab 3 Jahren mitmachen. Das ist eine Sammlung von Minispielen und von so digitalen Ausmalbildern. Ist ein ganz schönes Sammelsurium und nicht so richtig eine Killer-Application dabei, würde ich sagen. Es gibt auch Spiele, aber die meisten sind so simple Casual-Titel, Brettspielumsetzungen wie Backgammon oder Battleship, also das heißt auf Deutsch Schiffe versenken bekanntlich, viel gewinnt, Pinball und das aufwendig produzierte, aber eher einfache World of Gambling. Für ein anspruchsvolleres Publikum gibt es die Golfsimulation The Palm Springs Open. Das habe ich mir mal angeschaut. Das ist ja abgefahren. Das sieht ja sensationell aus, weil das so digitalisierte Bilder sind. Also es sieht aus wie eine Fernsehübertragung. Naja, also ganz simpel. Aber es bewegt sich halt nicht. Da bewegt sich gar nichts. Das ist so ein stehender Golfer, es fliegt kein Vogel, es geht kein Lufthauch, der zuckt nicht mit irgendwas. Bis du dann deinen Schlag machst, das über so ganz simples hin und her flitterndes Ding, wo du dann in den richtigen Moment drücken musst. Und dann macht er seinen perfekt animierten Schlag, der ja einfach ein abgefilmter, richtiger Golfer ist. Und dann bleibt er wieder wie eine Statue, wie eine Schaufensterpuppe stehen, während du in dem Menü rummachst und den nächsten Schlag überlegst. Sehr absurd. Es ist auch ein Spiel dabei, das man kennt, nämlich Defender of the Crown, das großartige Amiga-Spiel und C64-Spiel. Das kam aber schon 1986 raus. Wir sind ja jetzt hier schon im Jahr 91. Defender of the Crown war zu dem Zeitpunkt schon auf jedem anderen Gerät gewesen. Das war schon ein bisschen durch, aber hier kam es jetzt auch nochmal. Und dazu gab es von der Polygram Musik-CDs mit diesem CD-plus-G-Format mit Zusatzinformationen, die man nur im CD-Player anzeigen kann. Naja, wild.
Ja, also wie du schon sagst, die richtige Killer-Applikation ist nicht dabei. Aber die kommt ja jetzt vielleicht durch das Upgrade. Denn Mitte 93 kommt dann endlich dieses FMV-Modul. Das heißt jetzt allerdings nicht mehr FMV-Modul. Das kriegt jetzt offiziell den Namen Digital Video Cartridge. Aber wir nennen es einfach weiterhin FMV-Modul. Dieses Einschubding, das man hinten in den Player reinsteckt, um ihn videotauglich zu machen. Das erscheint in Deutschland wieder ein bisschen später, im Frühjahr 94. Hierzulande kostet dieses Modul 500 Mark.
Boah.
Ja, heute über 400 Euro. Nicht für eine ganze Konsole, sondern nur für ein kleines Upgrade. Naja, das bezahlt man für eine neue Grafikkarte auch. Passt schon. Und das rüstet eben ein bisschen Arbeitsspeicher nach und vor allem diese Chips, die CDI-Geräte befähigen jetzt Fullscreen-Video, also bildschirmfüllende Videos, mit dieser MPEG-1-Kompression von CD abzuspielen. Und damit erweitert sich natürlich auch schlagartig das Softwareangebot. Jetzt gibt es nicht nur solche Multimedia-Nachschlagewerke und Lernspiele und sowas. Spiele mit hohem Videoanteil kommen jetzt natürlich auch hinzu, sowas wie Dragon's Lair, FMV-Spiele, sondern auch eine komplett neue Kategorie. Jetzt gibt es Filme auf CD. Die haben natürlich weiterhin diese Beschränkung auf ungefähr 74 Minuten Laufzeit. Das reicht für die meisten Filme nicht. Deswegen sind viele aufgeteilt auf zwei CDs, muss also mittendrin wechseln. Aber trotzdem, das ist schon ein Komfortgewinn gegenüber der VHS-Kassette, denn eine CD musst du nicht zurückspulen. Und du kannst auch die Kapitel einzeln anwählen, also ganz ähnlich wie später bei der DVD. Und die Pause ist perfekt. Klingt jetzt ein bisschen absurd, aber wenn du eine VHS-Kassette pausierst, also das Bild pausieren lässt, dann zittert das ja und da gibt's Störartefakte und so, das sieht nicht gut aus. So einen digitalen Film auf der Video-CD, den kannst du perfekt pausieren lassen und dir stundenlang ein Standbild angucken. Die Qualität ist auch völlig einwandfrei. Also wenn man bedenkt, wie klein die Fernseher damals waren, dann reicht das. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit 4K, aber ich habe mir einen Film angeguckt auf Video-CD und ich habe da nichts vermisst qualitativ. Das ist schon okay. Ich habe auch nicht die besten Augen, aber es war okay. Und damit dann auch genügend Filme im Angebot sind, handelt Luskin, der nach wie vor der Verantwortliche ist für das Softwareangebot, der handelt mit Paramount aus, dass 50 Paramount-Filme zum Start oder in den ersten Jahren portiert werden. Die allerersten Filme, die für CDI erscheinen, die nutzen noch so ein proprietäres Format, also auch den MPEG-1-Standard, aber das nennt sich CDI Digital Video. Aber nach kurzer Zeit schwenken sie dann um auf den Video-CD-Standard, auch auf Basis von MPEG-1. Also technisch praktisch identisch, aber Video-CD ist streng genommen auf dem Papier nochmal ein eigener Standard. Und dann schwenkt Philips auch um und alles, was dann danach kommt an Filmen für CDI, ist der Video-CD-Standard. Ab 94 schwenkt Philips um. Ja, und dann sind da ja noch die FMV-Spiele. Und ich glaube, wir müssen für jene, die mit dem Begriff nichts anfangen können, erstmal erklären, was das heißt, Gunnar. FMV-Spiele, ich würde sagen, man kann das so definieren, das sind Spiele, die bestehen überwiegend aus Filmsequenzen. Das können vorgerenderte Szenen sein oder gefilmte mit Schauspielern. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ihr jüngeren Menschen da draußen, was soll denn an einem selbst ablaufenden Film interaktiv sein? Wo kommt denn dann das Spiel ins Spiel? Dann habt ihr das Problem schon richtig erkannt, denn viele von diesen FMV-Spielen, die sind tatsächlich eher Filme mit kurzen Unterbrechungen, in denen ich dann kurz eine Entscheidung fällen kann. Und dann entscheide ich darüber, welche Filmsequenz als nächstes kommt. Und dann bin ich wieder zu Passivität verdammt. Gibt auch Spiele mit etwas höherem Interaktionsgrad, mit kleinen Rätseln. Aber selbst in den besseren FMV-Spielen merkt man ziemlich schnell, dass das nicht so toll ist. Aber es sieht super aus auf den Screenshots natürlich.
Ja, der Pitch ist halt, dass es natürlich ein Film zum Spielen ist.
Ja.
Also nicht per se ein Spiel mit Filmsequenzen, sondern ein Film zum Spielen. Und das ist ja eigentlich auch ein ganz interessanter Pitch. Wir haben ja dann auf dem PC, auf der CD-ROM auch sowas wie Rebel Assault, so eine einfache Schießbude und ein paar Entscheidungssachen. Und das hat die Leute damals schon ziemlich begeistert. Man kann das sich heute nicht mehr vorstellen, weil das so krass gealtert ist und aus heutiger Sicht halt so wahnsinnig tot aussieht. Aber damals haben viele Leute geglaubt, das wäre die Zukunft der Unterhaltung. Die Edge, die englische Videospielzeitschrift, hat im März 1994 noch prognostiziert, die neuen FMV-Spiele seien wahrscheinlich die Zukunft videobasierter Unterhaltung. Ich bin nicht sicher, was Sie damit gemeint haben. Haben Sie damit gemeint, dass die FMV-Spiele die Filme ersetzen? Dass alle Filme interaktiv werden? Oder haben Sie gemeint, dass alle Spiele wie Filme werden?
Vielleicht beides. Es verschmilzt. Es gibt künftig nur noch interaktive Filme und keine Spiele und keine Filme mehr.
Ja, das haben ja schon viele Leute gedacht, dass die Kunstform Film und Spiel verschmelzen würden. Es gibt aber auch kritischere Stimmen. Eric Matthews, das ist einer der Bitmap Brothers, der warnt in der Edge vor zu viel Begeisterung für FMV-Spiele und erinnert dann dran, dass Spiele ja vielleicht, vielen Dank, lieber Eric, interaktiv sind. Dass es ja wohl darum geht und dass Spiele, wo es nur um das Auslösen von Sequenzen geht, dass das auch schnell langweilig wird. Und damit hat er ja dann recht behalten.
Ja, aber wie du schon sagst, es sah aus wie eine mögliche Zukunft des Videospiels. Wir sind heute natürlich 30 Jahre klüger und wissen, die Zukunft bestand in polygonaler 3D-Grafik. Aber das war damals nicht allen klar. Es hätte auch in diese Filmrichtung gehen können. FMV-Spiele hätten die Zukunft sein können.
Also es gab ja nicht nur FMV-Einsatz in so simplen Auswahlspielen wie Dragon's Lair oder so, sondern es gab ja auch zum Beispiel sowas wie die Tex Murphy Adventures, wo halt alle Hintergründe gerendert waren und davor haben Schauspieler agiert. Und davon gab es ein, zwei Sachen, die ganz gut waren, die Phantasmagoria-Spiele und so, die das ganz konsequent gemacht haben. Also es war ja nicht alles schlecht damals.
Ja. Nein, das will ich auch gar nicht sagen. Aber es hängt ja auch viel ab von der Plattform, auf der man das spielt. Und wenn man so ein FMV-Spiel auf einer modernen Plattform spielt oder von der Festplatte, dann ist das noch was anderes als auf dem CDI. Denn ich habe auch ein FMV-Spiel auf dem CDI gespielt. The Seventh Guest, das ist dieses Adventure von 93. Und das ist vielleicht in der Theorie nicht schlecht und sieht beim Zuschauen auch ganz eindrucksvoll aus mit diesen Videosequenzen. Sehr atmosphärisch, aber in der Praxis auf dem CDI-Player funktioniert das nicht gut, weil es ständig nachladen muss. Also es wird eine Videosequenz abgespielt, dann machst du Interaktion mit irgendwas in der Umgebung. Dann gibt es eine Ladepause, die Hintergrundmusik bricht ab und dann muss er erstmal die nächste Videosequenz laden. Das dauert ein paar Sekunden. Dann wird diese Sequenz abgespielt, dann endet die, dann gibt's wieder eine Ladepause und dann geht das Spiel weiter. Und das reißt einen ja permanent raus aus der Immersion. Und das macht nach ein paar Minuten schon keine Lust mehr.
Ah, das ist eins meiner Lieblingsspiele im Jahr 1993 gewesen, weil ich das mit meiner Frau gespielt habe. Und in meinem Kopf ist es eine total flüssige, smoothe, brillant aussehende, realistisch aussehende Erfahrung. Und ich will nichts hören, dass das nicht so ist.
Ich nehme alles zurück.
Vielleicht war die PC-Version auch besser.
War sie ganz bestimmt.
Dazu machen wir mal eine richtige Folge und dann kannst du eine Gastrolle sprechen für die CDI-Version.
Ja, gerne. Wir gehen auch gleich noch ein bisschen genauer auf das ganze Spielethema ein, denn Philips wird das auch noch für sich wiederentdecken. Jetzt gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück ins Jahr 91, denn wir sind ja noch beim Start der Konsole eigentlich. Und da gibt es natürlich auch kräftiges Marketing. Global startet Philips jetzt eine riesige Marketingkampagne mit Broschüren und mit Demostationen in Elektromärkten und Einkaufszentren, bei denen man das erleben kann. Und es gibt natürlich auch eine TV-Kampagne mit Werbespots. Und diese Werbespots, die heben die Vielfalt des Angebots hervor an Softwaretiteln, die es da gibt. Die bewerben das als erstes familienorientiertes Multimedia-System, was ein bisschen sperrig ist, nicht so schnell über die Lippen geht wie Spielekonsole, aber das Wort Konsole verwenden sie eben auch nicht. Das ist nach wie vor so, dass sie sich dagegen wehren, das als Konsole zu verkaufen. Und so spielt auch in dieser Werbung zu Beginn zumindest das Thema Gaming praktisch keine Rolle. Die Spiele werden ab und zu mal gezeigt auf einem Screenshot oder so, aber es geht ganz klar hier immer um Lernsoftware, um Nachschlagesoftware, um Kindersoftware. Und ich habe eine Broschüre aus dem Vereinigten Königreich gefunden zum Start dort 1992. Mehrseitig, da wird alles detailliert beschrieben, auch die ganzen Starttitel. Da kommt das Wort Games nicht ein einziges Mal vor. Sie schreiben nur Entertainment. Und selbst 1993 noch, da produziert Philips so ein Infomercial, so einen 30-minütigen Werbefilm. Da trauen sie sich nicht, das Gerät als Videospielkonsole zu bezeichnen. Hört euch das mal an, was hier passiert in diesem Philips-produzierten Werbefilm, als der Protagonist in diesem Werbespot zum allerersten Mal mit dem CDI in Kontakt kommt. Der spielt nämlich erstmal eine Runde Video Speedway, so ein Rennspiel. Das sieht auch ganz gut aus. Und dann sagt er, das sieht doch aus wie ein Videospiel.
I see, like a video
game. Oh, please, Phil. Never refer to CDI as just a video game.
Why not? It looks like...
It's so much more. An encyclopedia, for example. An entire 26 volumes on one disc. Push the button.
Ja, er wird jäh unterbrochen von der Stimme aus dem Off, die sagt, nein, sprich das V-Wort nicht aus, das ist es nicht, ist doch viel mehr als das. Wir sind ja auch eine Enzyklopädie-Maschine und so, wen auch immer das überzeugen soll. Naja, das ist eben der Ansatz, den Philips gewählt hat. Das ist allerdings im Laufe der Jahre dann ein bisschen verwässert worden. Wir können noch mal kurz in einen deutschen Fernsehspot reinhören, ich glaube von 1993, der extra auch aufwendig für den deutschen Markt produziert ist, mit einer deutschen Stimme und einem deutschen Comedian, den ihr vielleicht wiedererkennt.
CD-Player brauchen Sie jetzt nicht mehr.
Ja.
Spielkonsole können Sie in Zukunft drauf verzichten. Videoplayer kann auch weg. Diaprojektor ist Schnee von gestern. Ja. Denn der Philips CD-Player kann nicht nur Ihre Musik-CDs abspielen, sondern auch Videospiele und Spezialprogramme. Kinofilme und Musikvideos. Und sogar ihre Urlaubsdias.
Philips CDI. Vier in einem.
Das ist Wahnsinn.
Na, hast du ihn erkannt, Gunnar?
Nur mit dem dazugehörigen Video. Ich bin mit den Stimmen von Comedians nicht so vertraut. Aber das ist Mirko Nonchef, oder?
Ja, genau. Der mittlerweile verstorbene Komiker. Und der darf hier auch das Wort Spielkonsole in den Mund nehmen, immerhin. Und zu dieser TV-Kampagne kommt dann ein paar Jahre später allerdings erst noch die Veröffentlichung des offiziellen CDI-Magazins. Das kommt zuerst im Königreich raus, in Großbritannien, im September 93 und ab 94 dann auch in den USA und in Deutschland. Und die deutsche Ausgabe wird damals aus dem Englischen übersetzt und produziert und an den hiesigen Markt angepasst von Vinnie Forster, dem erwähnten Spielejournalismus-Veteranen. Und ja, da sind magazintypisch oder spielemagazintypisch Previews drin für Spiele, Reportagen, aber da werden auch Filme vorgestellt und so weiter. Also das ist kein reines Spielemagazin, das ist der Plattform entsprechend ein Multimedia-Magazin. Und die Software-Tests, also auch die Spieletests, sie haben da doch erstaunlich hohe Wertungen. Vinnie Forster sagte dazu, ja, sie haben die Wertungen einfach aus dem Englischen übernommen, wie auch die ganzen Texte. Das war auch die Vorgabe von Philips. Die sollten da nichts selber testen. Die haben einfach das abgedruckt, was Philips haben wollte. Und so kam es dann dazu, dass Vinnie Forster für die Maniac damals Spiele getestet hat, die er vorher schon im CDI-Magazin vorgestellt hat. Aber in seiner Maniac waren die Wertungen dann erstaunlicherweise viel, viel niedriger.
Naja, es ist halt ein offizielles Magazin, was soll man machen? Generell kommen sie in der Presse nicht ohne Kritik weg, sagen wir mal so. Wir gehen mal ein bisschen durch, was das Presseecho war. Die Popular Science aus den USA preist im September 91 die Grafik, weil sie sagen, das CDI-Format hat realistische und schärfere Bilder gegenüber dem CD-TV von Commodore oder den CD-ROMs für PCs. Sie zitieren aber im gleichen Artikel einen Analysten, der sicher ist, dass der PC das Rennen macht, weil es nämlich Informationsdienste über die Telefonleitung geben wird.
Ja, Respekt.
das ist wohl wahr geworden. Und wie? Ja. Die italienische PC Review in der Ausgabe 1092 sieht das Potenzial in dem Gerät, den PC im Bereich der Lernsoftware, der Spielsoftware und der Heimsoftware in den Schatten zu stellen. Also bei allem, was nicht professionelle Benutzer dazu bewegt, ein CD-Laufwerk an den PC anzuschließen. Und der Softwarekatalog kann aber den Redakteur nicht davon überzeugen, dass er sich einen CD-Spieler kaufen wollte. Das hat nicht funktioniert für ihn. Die größte Schwäche ist dann, sagt er, die Anzahl und Qualität der zur Verfügung stehenden Spiele, die durchwachsen sei. Und er kritisiert ausdrücklich Defender of the Crown. Das nennt er so schlampig konzipiert und gemacht, dass es praktisch unbrauchbar ist. Und das deckt sich ja so ein bisschen mit deiner späteren Seventh Guest-Erfahrung, dass auch Spiele, die auf anderen Plattformen als sehr gut gelten, hier nicht die idealen Versionen bekommen haben. Und wenn sich die Presse positiv geäußert hat, wie die französische Tilt, dann ist es größtenteils einfach die Fantasie, die dieses Gerät auslöst. Die Tilt schreibt in der 692 von hyperrealistischen Grafiken wie in einem Film, mit denen das CDI die breite Öffentlichkeit für die Welt der Spiele begeistern will. Also ne, dieser Gedanke vom Brückenschlag und dass die Grafikfunktionen des Geräts den Amiga vor Neid erblassen lassen und so.
Ja, wie sie darauf kommen, weiß ich aber nicht.
Ja, mei, ne? Aber sie sehen schon auch, dass der Speicher zu klein ist und so und postulieren dann, dass es Maschinen mit mehr RAM geben muss. Aber insgesamt ist das Presseecho durchwachsen, weil die Leute schon sehr klar sehen, was für Nachteile das hat.
Ja, aber es gibt generell nicht so viele Presseberichte allein zur Hardware, die bemessen die Plattform anhand ihrer Software und das ist ja auch vernünftig. Und wie du schon gesagt hast, ein durchgehender Kritikpunkt ist der, dass es kaum vernünftige Spiele dafür gibt. Das ist zumindest das Presseecho aus der Spielepresse, wenig verwunderlich. Und das liegt an der ursprünglichen Ausrichtung als Multimedia- und Lerngerät, aber es kommt dann doch noch zu einem Umdenken bei Philips, erstaunlicherweise. Nun ist ja CDI von Anfang an nicht als Spieleplattform gedacht und selbst wenn Philips jetzt die Strategie ändert, es gibt da ein paar Probleme, denn die Hardware ist einfach nicht darauf ausgelegt. Wir gehen mal kurz ein paar Probleme durch, die diese Hardware hat für den Spieleeinsatz. Also die CPU ist zu lahm. Ja, die steckt ja so ähnlich schon im Amiga und der Amiga ist ja selbst von 85 und fällt gerade gegen den PC zurück. Und der Amiga hat zumindest noch ein paar schöne Grafikchips, die ihm helfen und ein Soundchip, aber die Philips CDI Player haben nichts Vergleichbares. Dann hat CDI zwar einen großen Farbraum, aber die sind in der Praxis nicht nutzbar, weil das zu viel Speicher kostet. Der Arbeitsspeicher ist einfach zu klein. Das ist ein Problem, das sich ständig durchzieht hier. Das führt auch dazu, dass das Scrolling stark limitiert ist. Das haben wir auch schon beschrieben. Es kommen recht früh schon einige Grafik-Adventures raus, die auf den Screenshots auch gut aussehen. Alice in Wonderland zum Beispiel. Aber die haben überhaupt kein Scrolling. Die wechseln einfach zwischen statischen Bildschirmen hin und her, weil der Arbeitsspeicher nicht ausreicht, um mehrere Bildschirme abzuspeichern. Dann ist da die Klangsynthese, die einfach komplett fehlt. Er kann keine eigene Klänge erzeugen, er kann nur Samples abspielen, der Soundchip oder Musik-CDs. Und das Laufwerk ist zu lahm. Es ist ja immer noch ein Single-Speed-CD-Laufwerk. Am PC kommen bald Double-Speed-Laufwerke und auch die 3DO-Konsole, die bald darauf kommt, die hat auch schon ein Double-Speed-Laufwerk. Da ist also die doppelte Datenrate dann möglich. Und da kann man viel besser gleichzeitig Musik abspielen und dann noch ein paar Daten einlesen in den Arbeitsspeicher. Das geht hier kaum, weil das Single-Speed-Laufwerk schon komplett ausgelastet ist, wenn es nur Audio-CD-Klänge abspielen muss. Dann ist da diese furchtbare Fernbedienung. Die ist für Multimedia-Zwecke ja noch ganz okay, aber nicht, um richtig Spiele zu spielen. Und dann ist da dieser Speicherchip. Gut, dass er da ist, aber er ist viel zu klein. Und damit steht sich die Konsole selbst im Weg. Denn mit diesem Controller wäre das Gerät ja eigentlich ganz gut für langsame, bedächtige Spiele, nicht so sehr für Actionspiele. Mauszeiger gesteuerte Strategiespiele oder Rollenspiele oder sowas zum Beispiel wäre ganz gut geeignet. Aber die wiederum verlangen ja nach viel Speicherplatz für komplexe Speicherstände. Und das geht nicht, weil der Speicherchip so klein ist. In den meisten Modellen nur 8 Kilobyte. Und dann ist natürlich, wie wir es beschrieben haben, die ganze Produktion von diesen FMV-Spielen oder von Multimedia-Spielen im weitesten Sinne extrem teuer und aufwendig. Und das lohnt sich nicht für eine so kleine, wenig verbreitete Plattform. Und das können sich auch nur große Spielestudios leisten. Damit sind die ganzen kleineren Entwickler außen vor. die entwickeln dann natürlich doch lieber DOS-Spiele. Also es gibt hier einen ganzen Haufen von Problemen, die dem CDI im Wege stehen, um sich durchzusetzen als Spielekonsole. Und das führt dann auch dazu, dass die Spielepresse nach ein paar Jahren das Gerät komplett abschreibt. Also die Computer Gaming World schreibt, die erste Generation der Spiele lässt viel zu wünschen übrig. Das ist noch untertrieben, würde ich sagen. Und die Maniac, die schreibt Anfang 94 sogar, die Plattform sei irrelevant. Wohlgemerkt, das sind die gleichen Leute, die parallel auch das CDI-Magazin in Deutschland rausbringen. Die sagen, ja, für Spieler ist es komplett uninteressant. Und ja, wir berichten generell nur über Philips CDI, wenn mal ein interessantes Spiel rauskommt. Aber ansonsten ignorieren wir diese Plattform. Es ist keine Spieleplattform. Und das dringt sogar durch bis ins offizielle CDI-Magazin. Da fand ich nämlich in der Ausgabe Oktober 93, in der britischen Ausgabe, Leserbriefe, die abgedruckt wurden. Und da gibt es 3 Leserbriefe von verschiedenen Lesern, die sich darüber beklagen, dass es keine vernünftigen Spiele gibt. Einer schreibt hier sogar, das letzte Spiel, was ich gekauft habe, war ein Witz. Und ein anderer schreibt, das ist wie ein altes Atari VCS-Spiel. Und das druckt das offizielle Magazin ab. Das ist schon Verzweiflung, die hier sich Bahn bricht, ja. Und trotz all dieser Einschränkungen und trotz dieses sehr eingeschränkten Spieleangebots sind die Spiele die einzigen Software-Titel, die sich verkaufen. Diese ganzen Lernspiele, diese Multimedia-Nachschlagewerke, ich weiß nicht, wie es mit The Joy of Sex ist, aber die meisten anderen, die Rembrandt- und Mozart-Biografien, die will einfach keiner haben. Das Einzige, was die Leute kaufen, wenn sie denn mal was kaufen für CDI, sind Spiele. Und das erkennt dann irgendwann auch Philips und entscheidet sich, ja, okay, dann ist es jetzt halt doch eine Spielekonsole.
Das ist jetzt ein verzweifelter Move. Sie sehen halt, dass ihre Verkaufszahlen zu schwach sind, dass diese ganze Idee des Multimedia-Gerätes für die Bildung, für die Unterhaltung im Wohnzimmer nicht verfängt. Sie ersetzen nicht den VHS-Rekorder, sie ersetzen nicht den Computer, sie ersetzen nicht die Spielekonsole, sie finden keinen zusätzlichen Platz zwischen all diesen Geräten. Aber in der Zwischenzeit ist ja die Welt eine andere geworden. Nicht nur haben sie den Indikator, dass die Spiele die beliebtesten CDI-Anwendungen sind. Der Spielemarkt rennt ja von hoch zu hoch Anfang der 90er. Der ja, als das CDI gedanklich entwickelt wurde, dieser Standard, war der ja gerade tot. Und jetzt denken sie sich, okay, dann ab Frühjahr 1993, jetzt positionieren wir was um. Jetzt gehen wir doch auf Spiele. Und das ist ja vielleicht noch der richtige Zeitpunkt. Sie haben ja gerade das FMV-Modul draußen, da ist Zusatzspeicher drin, das ist nicht mehr so schlimm alles. Sie haben ein richtiges Gamepad am Start. Sega ist gerade ein bisschen gefloppt mit dem Mega-CD, hat also ihnen den Marktanteil nicht weggenommen. Die PlayStation von Sony ist noch am Horizont, ja, die ist angekündigt, aber noch nicht da, ist noch nirgendwo erschienen und in Europa und USA wird sie noch 2 Jahre brauchen. Der PC hat natürlich schon CD-Laufwerke, aber das ist noch so teuer, dass der hohe CDI-Preis dagegen nicht so sehr auffällt und sie senken auch noch den Preis von 1500 Mark auf 1300 Mark. Also gehen sie jetzt eher in Richtung Spielekonsole, vor allen Dingen in der Werbung in den USA. Die TV-Spots und Anzeigen sprechen schon immer noch von dem universellen CD-Spieler der nächsten Generation, aber sie nennen jetzt Videospiele direkt in der Werbung, sie zeigen sie auch prominent und sie sagen auch mal in einem britischen Werbespot von 1994 so klassische Games-Marketing-Sätze wie, es lässt Spiele in ganz neue Welten vordringen. Und später haben sie dann sogar richtige Exklusivspiele. Also es gibt so Spiele wie Burn Cycle und so und die werden dann sogar separat beworben. Was sie aber nicht tun, was jetzt ein guter Zeitpunkt gewesen wäre, ist ein technisch verbessertes CDI-Modell vorzustellen. Und das haben sie auch nicht vor. Sie machen im Herbst 94 eine kostenoptimierte Variante, also möchte fast sagen eine Slim-Version. Die ist kleiner als die bisherigen Player, die heißt Modell 550. Die ist nicht mehr in diesem Hi-Fi-Schrankformat, hat nicht mehr diese CD-Schublade, die vorne reinfährt automatisch, sondern hat so ein aufklappbares Toploader. Das sieht jetzt viel mehr aus wie eine traditionelle Konsole. Und das FMV-Modul ist auch kleiner geworden und ist jetzt halt gleich mit drin. Und statt der Fernbedienung liefern sie ein Gamepad mit. Und sie haben 2 Controller-Ports. Und jetzt sind wir in den USA bei einem Preis von $500. Das geht jetzt auch schon besser.
Ja, denn einige von den bisherigen Playern hatten nicht diese 2 Controller-Ports, waren also nicht geeignet für Multiplayer-Spiele oder man musste sich dann halt abwechseln. ich finde dieses Downsizing, diese Slim-Variante wirklich ganz gut gelungen. Sie verzichten damit auch auf dieses Display, aber das war wirklich total überflüssig. Das hat man nur gebraucht, wenn man damit Audio-CDs abgespielt hat, weil da dann die Tracknummer und die Laufzeit und sowas angezeigt wurde. Aber wenn du damit gespielt hast, dann stand da die ganze Zeit auf diesem Display nur CDI. Toll. Also das steht auch auf dem Gerät. Dafür brauche ich kein Display. Und dieser Wechsel von der CD-Schublade zum Toploader, ja, das wirkt natürlich ein bisschen billiger. Das machen viele andere ja aber auch. Also Sega beim Wechsel vom Mega CD 1 auf Generation 2 zum Beispiel oder Sony beim Wechsel von der PlayStation 2 auf die PS2 Slim oder später sogar noch mit der PS3 zu dieser furchtbar klapprigen PS3 Super Slim. Die gehen alle zum Toploader-Modell. Das ist einfach viel günstiger, wenn man damit diesen Laufwerksmotor, den Schubladenmotor einspart. Aber ich finde, hier ist es kein Nachteil. Das ganze Gerät sieht trotzdem wertig aus. Sieht kraftvoll aus, sieht cool aus, muss ich sagen. Also da gibt es hässlichere Konsolen in den 90er Jahren. Aber leider bleibt es nicht bei diesem Modell 550, sondern parallel dazu bringen sie noch ein Modell 450, das genauso aussieht wie das 550. Also auf den ersten Blick auch wie eine Spielkonsole aussieht, ist aber nicht, denn da liegt wieder eine Fernbedienung bei und kein Gamepad. Und da ist auch das FMV-Modul nicht drin. Das ist das neue Einsteigermodell für $300. Das verwässert diese Botschaft ja schon ein bisschen und das dürfte einige Kunden recht verwirrt haben, dass es jetzt eine Neuausrichtung gibt. Jetzt ist CDI eine Spielkonsole. Okay, kaufe ich mir. Ja, und dann kriegen sie halt das Modell 450, das aber dann doch wieder nicht spieletauglich ist. Wobei es in Deutschland auch das Modell 450 mit Gamepad gab. Das ist nicht so ganz einheitlich. Es gibt da verschiedene Mischformen.
Aber was will man denn mit dem Gerät, wenn das FMV-Modul nicht hat?
Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist der große Vorteil, den sie gegenüber anderen haben.
Ja, und da ist ja auch kein Slot dann drin und so. Das heißt, du kannst nicht mal damit deinen Videorekorder ersetzen, wenn du das denn wolltest. Zumal in dieser Einsteigerversion bist du dann voll wieder zurückgeworfen auf die Nachschlagewerke und die Kinderspiele.
Ja, die wissen nicht, was sie tun. Und warum geben sie dem Ding denn keinen vernünftigen Namen? Wenn das jetzt ein Relaunch ist, ein verzweifelter Versuch, das Ding neu zu positionieren. Ich meine, du bist der PR-Experte. Du hättest denen doch auch geraten, gebt dem Ding irgendeinen coolen Namen. Nennt das Ding halt Philips Ultra Game 9000 oder sowas.
Power.
Ja.
Ja, genau. Power Station.
Playbox.
Irgendwie sowas.
X-Station. Was auch immer. Aber nenn's doch nicht CDI 550. Ist das schneller als das 220 oder langsamer als das 910? Das versteht doch kein Mensch.
Ja, aber das ist ja ein universelles Problem in der Technik, dass immer diese kryptischen Zahlencodes kommen und die Leute das halt nicht verstehen. Ich sag nur Grafikkarten.
Ach, ja, stimmt.
Die Produktpolitik ist weiterhin ein Tick fragwürdig, aber immerhin haben sie jetzt mal ein schickes Gerät im Markt und sie investieren verstärkt in Spiele. Sie gehen jetzt auf Entwickler von DOS- und Konsolenspielen zu, bieten denen Geld, bringen die dazu, CD-Spiele zu entwickeln. Sie haben neue Entwicklerwerkzeuge, die man jetzt auf MS-DOS-PCs einsetzen kann und wo du jetzt keine Macs mehr brauchst oder teure Sun-Workstations. Das soll jetzt die Hürden senken für die Entwickler und jetzt setzen sie halt auch darauf, dass einfach eine normale Cross-Plattform-Entwicklung möglich ist. Das ist ja das, was die Spieleindustrie seit Anbeginn macht. Sie machen ein Spiel irgendwo und dann portieren sie das. Bislang gab es ja nicht mal viele Ports für das CDI. Und das soll jetzt halt kommen. Und sie holen sich jetzt auch mal größere Titel auf die Plattform. Das vorhin schon erwähnte The Seventh Guest. Und das fällt auch mal der Spielepresse auf. Ja, die Maniac schreibt halt Ende 93, dass sich nun erste Highlights andeuten, nach den ersten zwei Jahren, in denen kaum was Ansprechendes präsentiert werden konnte. Und damit meinen sie The Seventh Guest und Microcosm, also beides typische FMV-Spiele, deren Grafik laut der Maniac von Fernsehbildern kaum noch zu unterscheiden sei. Philips wird jetzt dadurch auch ein bisschen selbstbewusster. Der John Hawkins, der Präsident der Philips Media Distribution, sagt 1994 in ordentlicher Hybris, man habe den Videospielen das Videoelement zurückgebracht. Das könnte auch Phil Spencer gesagt haben. Und sie postulieren, dass die Spieler der simplen Jump'n'Runs jetzt überdrüssig seien, weil das CDI viel mehr bietet als das.
der erste Teil stimmt ja auch. Die Leute wollen keine 2D-Jump'n'Runs mehr in der Mitte der 90er.
Die wollen mal kurz keine 2D-Jump'n'Runs, bevor sie wieder merken, dass 2D-Jump'n'Runs super sind, kurz danach.
Da hast du natürlich recht, ja.
Nachdem wir dann diese unerträgliche Phase der 3D-Jump'n'Runs, die am Anfang ja alle so schrecklich waren, durchhaben, kommt ja das alles dann immerhin wieder. Und 94 gibt es dann sogar immerhin als Ankündigung Multiplayer-Titel, die man mit zwei angeschlossenen Controllern spielen kann. Die bisherigen Spiele, sowas wie Backgammon oder 4 gewinnt oder auch die Multimedia-Quizzes, die konnten bloß wechselseitiges spielen und noch nicht ein richtiges gleichzeitiges spielen.
Ja, und Philips macht das aber nicht alles allein, sondern sie holen sich ein paar neue Partner dazu, die ein paar Spiele beisteuern sollen. 1995 übernehmen sie 20% von Infogrames, das ist der Spiele-Publisher aus Frankreich, den man heute als Atari kennt. Und 1996 übernehmen sie Bomico, den deutschen Distributor. Und ich wusste gar nicht, dass der so groß war, aber der war wohl damals in Deutschland Marktführer unter den Distributoren. Und sie übernehmen auch noch einen Anteil an Sunflowers, also die investieren wirklich kräftig in den Spielemarkt und beteiligen sich auch an Publishern in den USA und in Japan oder schließen Distributionsdeals ab, um deren Spiele hier und für CDI verkaufen zu können, aber nicht nur für CDI, sondern auch für andere Plattformen. Und die Maniac schreibt damals in 695 dazu, durch diese Partnerschaften möchte sich Philips zum führenden Spielevertrieb in Europa aufschwingen. Also es geht jetzt gar nicht mehr nur darum, die eigene CDI-Konsole zu pushen als solche, jetzt endlich mal als Konsole, sondern überhaupt der größte Spielehersteller oder Spielepublisher zu werden. Das sind ja mal ganz neue Töne von Philips, die das Thema so abgelehnt haben.
Völlig überraschender Strategiewechsel. Ja, und vor allen Dingen über diese Vertriebsseite, das ist ja echt total komisch. Aber mei, wenn sie halt Bomico haben, das war ja schon ein starkes Unternehmen. Wir haben übrigens in einer Folge Neuzugänge neulich im Unterstützerbereich, haben Christian und ich das Spiel Marco Polo besprochen. Das ist ein CD-Spiel, das es später auch für den PC gab. Deswegen hatte Christian es in seiner Sammlung. Und das war halt von Infogrames. Und dabei habe ich überhaupt mit großer Überraschung festgestellt, dass Infogrames eine eigene CDI-Entwicklungsabteilung hatte und CDI-Spiele gemacht hat und ich dachte so, wie kommen denn die dazu? Warum machen die denn das? Und jetzt habe ich erst in der Recherche für diese Folge ist mir erst aufgefallen, der Zusammenhang dafür, dass sie ja eine Philips-Tochter waren zu dem Zeitpunkt oder zumindest Philipp einer ihrer Shareholder war.
Ja, es bleibt aber nicht allzu lange dabei, aber dazu kommen wir dann noch. Aber zunächst mal also 93 bis 95 oder bis 96 sogar versucht Philips es jetzt doch nochmal mit einem Relaunch und mit einer kompletten Neupositionierung. Und das scheint anfangs auch zu glücken, glauben zumindest einige. Also Philips glaubt das ganz offensichtlich, aber auch die Computer Gaming World, die Spielezeitschrift, schreibt in Ausgabe 1,94 in einem großen Vergleichstest von CD-basierten Spielesystemen, also 3DO ist dabei, Jaguar, Sega CD und so weiter. Und die schreiben, ja, wenn wir unbedingt heute eine neue Konsole kaufen müssten, wäre es wohl das CDI mit FMV. Das ist jetzt ziemlich zögerlich, aber es ist trotzdem eine Empfehlung. Und ich glaube, besser wird's nicht mehr für CDI. Die sehen Anfang 94 aus wie, zumindest für die Redaktion der Computer Gaming World, wie die beste Spielekonsole auf dem Markt. Der Preis stimmt, schreiben sie, jetzt endlich mal nach diversen Preissenkungen und es gibt mehr Software dafür. Aber ja, welche Software gibt es denn jetzt? Was kommt denn dabei raus bei diesem Relaunch und bei diesen Anstrengungen, mehr Spieleentwickler zu begeistern? Was gibt's denn überhaupt für Spiele? Wie viele Spiele gibt's denn überhaupt?
Das ist schon schwierig. Es ist nicht so ganz klar, wie viele Spiele jetzt erschienen sind. Es gibt, je nachdem, wie man Kinderlernspiele zählt oder ob man Enzyklopädien mit eingebetteten Minispielen zählen will. Die Webseite World of CDI sagt, es sind wahrscheinlich 144 und Good Old Trusty Moby Games zählt 212 Spiele auf. Das ist nicht so besonders viel für eine ganze Plattform. Aber jetzt immerhin ein paar Spiele sind es schon. Etwa 40 von den Spielen nutzen das FMV-Modul. Die meisten davon halt dann auch verpflichtend. Also du kannst das nicht abspielen auf CDIs ohne Modul. Und die große Mehrheit der Spiele kommt von Philips selber.
Ja, allerdings nicht das allererste Spiel, das für CDI erscheint. Denn wir haben ja vorhin schon beschrieben, die ersten Endkundengeräte nach dem CDI Greenbook Standard, die kommen ja von Sony 1990 und so erscheint auch das erste Spiel exklusiv für die Sony-Geräte. Im September 1990 erscheint The Adventure of the Spaceship Beagle. Das ist eine super simple Weltraumballerei im Anime-Stil für den japanischen Markt ist. Also nicht besonders erwähnenswert, aber es ist eben das erste CDI-Spiel. 91 kommt dann ja Philips mit dem eigenen Line-Up. Und unter diesen 30 Titeln, die wir vorhin schon kurz beschrieben haben, sind ungefähr 10 Spiele. Das hängt, wie gesagt, stark von der Definition eines Spiels ab. 1994 ist dann der Höhepunkt erreicht. In dem Jahr erscheinen die meisten richtigen Spiele, dann auch erstmals mehr richtige, in Anführungszeichen, Spiele als Kinderlernspiele. Das erste FMV-Spiel kommt 1993 raus. Und schon im ersten Jahr kommt doch auch ein halbwegs bekannter Titel raus. 1991 kommt nämlich Tetris für CDI. Aber danach wird es relativ dünn. Also trotz dieser Bemühungen kommen nur relativ wenige größere bekannte Namen auf die CDI-Plattform. 93 kommt Seventh Guest, das kriegt dann relativ viel Presse und Aufmerksamkeit. Das ist ja auch auf dem PC ein großer Titel. 94 kommt Lemmings, 95 kommt Micro Machines, 96 Myst. Aber viel mehr wirklich bekannte Titel kommen gar nicht mehr raus. Und das allerletzte Spiel, was offiziell für CDI verkauft wird, kommt 99. Das ist Solar Crusade, das ist so ein Rail-Shooter mit FMV-Anteilen, so im Stile von Rebel Assault. Das wird selbst zwar übrigens angekündigt für CDI, kommt aber nie raus. So wie sehr viele andere Spiele auch. Denn in dieser Hochphase der großen Philips-Ambitionen 95, 96, da werden sehr, sehr viele Spiele angekündigt, von denen sehr viele dann aber eben nicht rauskommen. Aber von denen, die rausgekommen sind, haben wir uns ein paar rausgepickt, die man mit viel Wohlwollen als die besten bezeichnen könnte. Das war nicht so einfach, die zu küren diesmal, weil es wirklich nicht so viele wirklich gute Spiele gibt.
Also was natürlich da zum Line-Up dazugehört, sind die Spiele, die nicht plattformexklusiv sind, also die von woanders kamen und die dann schon ein paar Jahre alt sind. Die sind natürlich erstmal nicht scheiße. Ja, das sind ja Spiele, die schon mal erfolgreich irgendwo waren und dann portiert worden sind. 1991 haben sie einen Tetris bekommen mit sehr schönen FMV-Hintergründen. 93 kam Lemmings, das, wenn man das mit der Maus steuert oder mit dem Trackball, sich sogar sehr gut steuert. Also nicht besser als auf dem PC, aber besser als auf Konsolen. Dann den Cinematic Platformer Flashback von 1994, der auch gut aussieht. Und eine Tetris-Variante namens Pack Panic von 1995, die es auch auf dem SNES gab, wo sie schlechter aussieht als auf dem CDI. Aber das ist ja okay, das kann ja jeder, oder? Ein paar Spiele portieren auf die eigene Plattform. Und wir hatten ja auch schon von Seventh Guest und Myst und so gesprochen. Aber Henna, wie sieht es denn aus bei den CDI-exklusiven Spielen?
Es ist sehr überschaubar. Aber wir haben 4 rausgesucht, die nicht so schlecht sind, sagen wir mal so. Ich würde sagen, das allerbeste kommt zu Beginn, das ist The Apprentice von 1994. Nicht zu verwechseln übrigens mit Merlin's Apprentice, das ein ganz anderes Spiel ist. Das hat mich sehr verwirrt in der Recherche. The Apprentice heißt es und das ist ein Jump'n'Run, ein bisschen wie in Mario, allerdings vertikal. Man springt da überwiegend von unten nach oben durch scrollende Levels mit einem kleinen Zauberlehrling und kämpft dabei auch ein bisschen. Und das sieht wunderschön aus. Vielleicht nicht mehr unbedingt für 94, aber für so ein 2D-Jump'n'Run richtig schön. Also schöner als der Amiga oder das SNES das hinbekommen. Durch sehr, sehr feine Farbabstufungen. Sehr vielfarbig. Dadurch sieht das auch alles sehr plastisch aus. Und es ist auch mit dem richtigen Controller ganz gut steuerbar. Aber dieser richtige Controller, den muss man schon voraussetzen. Wenn wir hier Spiele loben, dann nur, wenn man sie mit dem Gamepad spielt. Nicht mit der Fernbedienung. Und hinten auf der Packung von The Apprentice steht auch in Großbuchstaben drauf, mehrsprachig, Gamepad dringend empfohlen. Wenn man das hat, dann ist das wirklich ein schönes Spiel. Ja, und dann wird's auch schon recht dünn. Es gibt noch 3 weitere, die man nennen könnte, die jetzt aber nicht unbedingt Gründe wären, sich heute noch einen CDI-Player zu kaufen, würde ich sagen.
Lass mal eins noch erwähnen, das ein bisschen rausfällt, das ich eigentlich vorhin schon erwähnen wollte, und das ist das Voyeur. Das ist ja auch ein FMV-Spiel und das ist von Philips auch und beginnt ja als exklusiver Titel, wird dann später auch auf den PC portiert und so. Mhm. Und das ist kein gutes Spiel. Die PC Games gibt 48% und die PC Player 42. Es hat aber international auch höhere Wertungen, kriegt auch mal irgendwie eine 70 oder eine 80 oder so. Und das ist natürlich langweilig, weil es ein FMV-Spiel ist, ein simples Auswahlspiel und das ist hat so eine Detektivhandlung und ist eher ein Spiel für Erwachsene. Aber das ist schon technisch spektakulär. Ja, die PC Games zum Beispiel schreibt, technisch kann es glänzen, perfekte Videos, ausgezeichneter Soundtrack, durchdachte Benutzerführung, hier wurde an alles gedacht. Man hat nur vergessen, der Handlung den entscheidenden Kick zu geben. 48%.
Uiuiui.
Kein Hammertitel, aber immerhin so ein Titel, den man mal vorzeigen kann und der was gemacht hat, was auch auf dem PC nicht alltäglich war. Das ist halt mehr so ein Titel fürs Museum und nicht so für, oh geil, spiele ich nochmal.
Das gilt auch für Burn Cycle von 94, das haben wir vorhin auch schon kurz erwähnt. Das ist auch so ein FMV-Spiel aus First-Person-Sicht, so ein bisschen mystartig mit ein paar Rätseln und ein paar Action-Einlagen. Das wird damals ziemlich gefeiert von einigen Magazinen, zumindest von den offiziellen, aber ist auch nichts, was man heute unbedingt noch spielen muss. Und dann fiel mir noch auf Mutant Rampage Body Slam. Das ist so ein Brawler wie Double Dragon. Sieht wunderschön aus, hat tolle Musik, spielt sich auch gut. Leider nur für einen Spieler, warum auch immer sie das eingeschränkt haben. Das macht zu zweit ja viel mehr Spaß, sowas von 94. Ja, und dann wird es, wie gesagt, auch schon dünn. Viel mehr Spiele muss man eigentlich nicht unbedingt kennen von der CDI-Plattform, zumindest was exklusive Titel angeht. Aber ein Spiel muss ich noch erwähnen, einfach weil es Tradition ist. Gunnar, ich habe natürlich auch ein Schachspiel gespielt auf CDI.
Ja.
Sargon Chess, das kennen wir schon von anderen Plattformen. Zur Spielstärke muss ich nicht viel sagen. Ist halt ein 16-Bit-System, da habe ich keine Chance, auf den höheren Stufen zu gewinnen. Aber wie spielt es sich? Da fiel mir eines auf, nämlich es gibt vor allem eine Menge Menüs, wenn man das Spiel startet, haufenweise beschriftete Menüs, da ist nicht viel Multimedia zu sehen, Textschaltflächen, die ich mit dem Mauszeiger bedienen muss. Und zwar mehrere Seiten voll mit Textschaltflächen, durch die ich durchscrollen muss, bis ich dann endlich mal den Button New Game finde. Und dann dauert das ewig, bis das Brett geladen ist. Und dann sehe ich diese furchtbare 3D-Ansicht. Warum haben das alle gemacht? Niemand braucht die 3D-Ansicht in einem Schachspiel. Der Blickwinkel ist viel zu niedrig, man sieht nichts. Die Bauern werden verdeckt. Die verschwimmen alle zu braunem Matsch. Also das ist kaum spielbar. Und deswegen habe ich auch recht schnell aufgegeben. Vor allem aber, weil der Speicherchip nicht funktioniert und ich deswegen keine Partien auf den nächsten Tag verschieben kann. Es gibt auch eine 2D-Ansicht, aber die habe ich dann auch nicht mehr weiter ausprobiert. Aber eines fiel mir noch auf bei diesem Schachspiel. Auf der Front, auf der Packung steht ganz stolz The First CD Interactive Chess Program Ever. Es reicht nicht, dass es das erste ist. Nein, nein, das ist das erste ever, das allererste. Und übrigens ist es auch das einzige. Es kommt nämlich kein weiteres Schachspiel mehr raus. Es ist zwar mal Battle Chess angekündigt, aber das kommt nicht mehr.
Aber das sind nicht alle Spiele, die man kennen muss, Henna. So ist es nicht.
Nee?
Nee, man muss auch noch andere Spiele kennen. Das ist nämlich das, worauf Leute, die ein bisschen was über das CDI wissen, bestimmt schon gewartet haben. 3 Stunden lang, während wir über CD-Formate sprechen und so. Es sind ja famously Nintendo-Spiele erschienen, quasi. Also Spiele mit Nintendo-Helden auf der Plattform. Und die Geschichte müssen wir kurz erzählen. Und dazu gehen wir, wie wir das diese Folge schon ein paar Mal gemacht haben, nochmal kurz in die Zeit zurück, in das Jahr 1988. Das ist die Zeit, als diese ganzen Formate entstehen, noch vor dem CDI. Und in der Zeit denken alle Konsolenhersteller darüber nach, was wohl mit dieser CD ist oder mit der CD-ROM. Ob man die als Spieledatenträger nutzen kann und ob man eine CD-basierte Konsole bauen kann. Auch Nintendo denkt darüber nach. Und 1988, während sie das SNES entwickeln, da gehen sie eine Partnerschaft mit Sony ein. Das ist ja eine Geschichte, die man schon vielfach gehört hat. Sony macht eh den Audio-Chip für die Konsole und Sony soll dann noch ein CD-ROM-Laufwerk machen als Zubehör. Das SNES soll das SNES sein, aber es soll noch ein CD-Zubehör geben. Und Sony darf ein Kombigerät namens PlayStation produzieren, das dann beides können soll. Also das beide Medientypen unterstützen soll. Während Nintendo dann die Kontrolle über die Module behält, soll halt Sony die CDs verkaufen und produzieren können. Nicht nur für Spiele, sondern auch für Musik und Videos dann. Und Nintendo ist in diese Vereinbarung gegangen und ist dann im Nachhinein damit ein bisschen unzufrieden. Sie glauben, dass Sony damit viel zu viel Macht über die Plattform erhält und damit auch ein Konkurrent auf dem Konsolenmarkt werden kann. Und Sony in der Zeit bewegt sich stärker aus dem reinen Elektronikgeschäft weg, sondern geht ins Musik- und Film- und Softwaregeschäft. Nintendo hat da also Angst vor und nimmt dann heimlich Verhandlungen auf mit dem größten Konkurrenten von Sony, um einen vorteilhafteren Deal rauszuschlagen für die Lieferung eines passenden CD-Laufwerks. Also sie wollen Sony da ausboten und das CD-Laufwerk von wem anders kaufen und von wem wollen sie das kaufen? Von Philips. Kurz vor der CES im Juni 1991, auf der Sony dann die SNES-kompatible PlayStation ankündigen soll, verkündet Nintendo die neue Partnerschaft.
Ja, und diese neue Partnerschaft ist aus Nintendo-Sicht ein bisschen günstiger, weil Philips anders als Sony keine eigene Konsole bauen soll, die dann auch SNES-kompatibel wäre, sondern die sollen wirklich nur das Laufwerk beisteuern, weiterhin als Zubehör fürs Super Nintendo. Aber dieses Laufwerk wäre dann auch CDI-kompatibel und FMV-kompatibel. Und dadurch hat Nintendo weniger Kontrollverlust. Also sie ziehen sich damit keinen ganz so großen Konkurrenten hoch, wie sie das bei Sony befürchten. Der Sony-Vertrag ist damit allerdings noch nicht ganz vom Tisch. Also es werden beide Geräte für eine ganze Weile parallel entwickelt, was sehr verwirrend ist. Also sowohl für die Presse damals als auch für Kunden und auch in der Recherche ist das sehr verwirrend. Also die Welt wartet darauf, dass jetzt von Sony und von Philips CD-Zubehörgeräte in irgendeiner Form für das Super Nintendo rauskommen, die natürlich zueinander inkompatibel sind. Ganz bizarr, aber so kommt es dann gar nicht. 93 stellt Sony das alles ein und im gleichen Jahr verabschiedet sich auch Nintendo von diesen Plänen. Also es kommt nie dazu, dass ein CD-Laufwerk in irgendeiner Form für das Super Nintendo rausgebracht wird. Die Konsole beschränkt sich auf diese Module. Sony geht dann seinen eigenen Weg, macht aus diesem Gerät eine komplett eigenständige Konsole, die PlayStation. Der Rest ist Geschichte. Und Philips hat hardware-seitig nichts davon. Aber Philips geht trotzdem nicht ganz leer aus. Also auch über diesen aufgelösten Hardware-Liefervertrag hinaus bekommt Philips die Rechte, eigene Spiele für die eigene CDI-Plattform mit Nintendo-Lizenzen zu veröffentlichen. Genau genommen mit Nintendo-Charakteren. Die können sich ein paar von den beliebteren Nintendo-Charakteren rauspicken und auf deren Basis eigene Spiele für CDI entwickeln. Und das kündigen sie sogar 91 schon an, also zu Beginn dieses Deals mit Nintendo, mit ganzseitigen Anzeigen. Ganz stolz sind sie darauf. Bernie Luskin wird in dieser Anzeige auch zitiert, wie er sagt, die CDI-Technologie ermöglicht ein realistisches Spiel mit Nintendo-Figuren, wie es Nintendo-Fans noch nie erlebt haben.
Geil.
Ja, und es stimmt ja auch, denn diese Spiele, die sollen die CDI-Fähigkeiten nutzen. Das ist die Vorgabe von Philips an die Entwicklerteams. Die sollen also CD-Qualität bieten beim Ton, bei der Musik und komplette Vertonung. Das heißt, man hört in diesen Spielen, die dabei erscheinen, die Charaktere Mario und Zelda und Link und Luigi zum ersten Mal sprechen. Das war bislang auf den Nintendo-eigenen Plattformen nicht möglich. Es gab ja noch ein paar TV-Serien, in denen man sie gehört hat, aber in Spielen bislang nicht. Und auch FMV, also Videosequenzen, sollen drin sein in den Spielen. Nintendo hingegen macht nicht so klare Vorgaben, insbesondere nicht, was die Qualität angeht. Die segnen nur das Charakterdesign ab und dann sagen sie, ja, macht mal. Und Philips macht dann mal. Und im Oktober 93 kommt das Ergebnis raus, der erste Teil zumindest. Das sind zwei Spiele für CDI. Link, The Faces of Evil und Zelda The Wand of Gamelon, also zwei Spiele aus dem Zelda-Universum. Die benutzen beide die gleiche Engine und auch die gleiche Perspektive. Das sind Side-Scroller wie in Zelda 2, in dem man halt einmal Link und einmal Zelda steuert und Gegner umhaut. Und ja, das ist jetzt nicht das beste Zelda-Spiel. Keins von beiden, würde ich sagen. Es gibt zwar einige positive Rezensionen damals, aber selbst das CDI-Magazin, das sagt zu Link, The Faces of Evil, also es gibt eine Wertung von 65%. Und das ist eine Klatsche für das offizielle CDI-Magazin. Die geben sonst nichts unter 80%. Ich habe sie auch beide mal kurz angespielt und nee, das ist jetzt nicht die Qualität, die man von Nintendo kennt.
Hübsch aussehen tun sie, finde ich.
Ja, wenn man die Animationen nicht dazu sieht. Die Screenshots sind vielleicht ganz schön, aber...
Nein, die sehen auch in Bewegung noch ganz hübsch aus, finde ich. Also für die Zeit und für so 2D-Spiele. Aber naja, du hast schon recht, ja. Also gut sind die nicht.
Und diese Vertonung, die ich gerade noch gelobt hat für ihre Neuheit, weil es das bislang nicht gab, die ist auch von mäßiger Qualität. Also das Studio, was da für die Vertonung zuständig ist und auch für die Animation, das ist nicht sehr erfahren, das ist sehr günstig. Und das sind natürlich nur Laiensprecherinnen und Sprecher, die da zum Einsatz kommen. Und wahrscheinlich haben viele von euch das schon mal gehört, wie diese Spiele klingen. Hören wir nun mal einen kurzen Auszug, der zum Meme geworden ist.
You've killed me!
Good.
Ja, das Ganze klingt, als wäre es selbstironisch und so sieht es auch aus, als wäre es nicht ernst gemeint. Und Nintendo nimmt es auch nicht ernst, denn in der offiziellen Zelda-Chronologie, die bis heute abrufbar ist auf der Zelda-Website, wo die ganzen Spiele eingeordnet sind, tauchen diese Spiele nicht auf. Und auch das dritte Zelda-Spiel von 94, Zelda's Adventure, das ist wieder ein Top-Down-Spiel, kein Side-Scroller, taucht dann nicht auf und das kriegt auch noch schlechtere Presse als die ersten beiden.
Ja, aber das ist nun auch richtig Schrott.
Ja.
Also die anderen beiden, fair enough, ja. Immerhin kann man mal Zelda spielen und nicht nur Link und so, aber das dritte ist halt echt unerträglich. Schlimm sieht das aus und schwer zu lesen, ganz komplett fehlgeschlagen. Also sie machen da nicht genug draus. Und sie haben ja diesen komischen Wunsch, dass wir FMV-Sequenzen brauchen und sie machen das mit so Zeichentrick-Sequenzen, aber echt billiges Zeichentrick. Und das sieht halt alles unfreiwillig komisch aus. Das ist halt echt ein bisschen schade. Obwohl es hat so einen Retro-Charme. Ich fand das alles ganz hübsch, aber ist natürlich Schrott. Also dafür, dass es ihre große Chance gewesen wäre, jetzt hier mit den Nintendo-Marken was zu machen, machen sie halt nichts draus, geben dem zu wenig Geld und keine klaren Vorgaben. Zack, aus.
Aber es kommt ja noch ein Spiel, ein Mario-Spiel tatsächlich, nach den drei Zelda-Spielen im Mai 94. Wieder ein anderes Entwicklerstudio. Und das ist ganz anders. Das ist auch kein klassisches Mario Jump'n'Run. Ist zwar auch Seitenansicht und man hüpft auch und man läuft, aber es ist mehr so ein Puzzlespiel mit Hotel-Levels auf mehreren Ebenen. Ist mehr so wie Elevator-Action oder Mission-Elevator auf dem C64. Sehr simpel. Da weicht man Goombas aus und sammelt Münzen ein und geht durch Türen. Viel mehr macht man da eigentlich nicht. Aber es ist ganz okay. Aber es ist eher Donkey Kong als Super Mario. Aber es gibt trotzdem noch eine Besonderheit. Das bedeutet ja, denn wir erinnern uns, die ersten CDI-Geräte sind ja diese Sony-Geräte. Das heißt, man kann ein offizielles Mario-Spiel auf einer Sony-Konsole spielen. Das geht heute nicht mehr.
Immerhin das. Immerhin kann man das machen, ohne dass das Raumzeitkontinuum endet. Das ist schon schön, dass das mal bewiesen wurde.
Ja, und die verkaufen sich auch nicht schlecht. Also so wie die Spiele die bestverkaufte Mediengattung war auf dieser Plattform, so sind diese Nintendo-basierten Spiele auch unter den bestverkauften für die ganze Plattform. Gibt keine konkreten Zahlen dazu, aber die laufen wohl recht gut. Und die sind auch leicht bei eBay zu finden alle, wenn das noch jemand nachholen will.
Falls das noch jemand auf seinem eigenen Heim-CDI mit kaputtem Timekeeper nachholen möchte.
Vielleicht irgendein Fahrlehrer, der sowas noch in seiner Fahrstunde stehen hat.
Ja, dann kommen wir schon zum Fazit. Philips hat gedacht, CDI würde das Medium, also die CDI, nicht das CDI-Gerät, würde das Medium für Unterhaltung, Bildung und Information in den 90ern. Aber das passiert nicht. Und das liegt nicht nur an den hausgemachten Schwierigkeiten, es liegt auch daran, dass es eine ganze Menge Konkurrenz gibt und dass die Konkurrenz Philips zu Maßnahmen drängt. Also es fing ja gut an, ne, mit der Partnerschaft mit Sony, frühe Ankündigung, sie wollten ja die Konkurrenz erst gar nicht aufkommen lassen, also die Konkurrenzformate, und dann ist es ihnen ja mit dem Microsoft-Ding ja doch passiert, dass da kleinere Formatkriege dann ausgebrochen sind. Und dann lassen sie sich unter Druck setzen durch zwei frühe Gegner, die vor ihnen dran sind, die aber dann ganz alleine scheitern, aus eigener Kraft scheitern, wo Philips gar nichts tun muss. Commodore verhebt sich mit dem CD-TV, das war das ja, was ein Amiga mit einem CD-ROM-Laufwerk ist und einer Infrarot-Fernbedienung, und das hat viel kleineres Softwareangebot, hat ein FMV-Modul angekündigt bekommen, aber es kam nie. Commodore hat das Gerät mehrfach umpositioniert und dann 93 eingestellt, und DVI, die andere Lösung, die fing halt super stark an, hat ja dann auch bei Philips das ausgelöst, dass sie überhaupt in Kompressionsalgorithmen für Full-Motion-Videos investiert haben, und dann versandet das einfach. Ja, weder die PC-Hersteller noch die Softwareentwickler interessieren sich richtig dafür, die Technik ist aufwendig und teuer. Intel bringt 1991 eine DVI-Steckkarte für PCs raus, die schon kostenreduziert ist, aber die immer noch $3.500 kostet. Also nur die Steckkarte, ja, ohne PC und Laufwerk, das bleibt eine Randerscheinung und kommt nie so richtig auf den Konsumentenmarkt.
Ja, läuft doch für Philips. Konkurrenten haben sich selbst erledigt. Ist doch super.
Ja, immerhin.
Was soll jetzt noch schiefgehen?
Dann gibt es natürlich noch die Konsolen und da gibt es auch ja diesen starken Trend zu den CD-Laufwerken. NEC ja schon 1988 mit einer CD-Erweiterung für die PC Engine, kein Mensch interessiert sich dafür. Dann floppen die dedizierten CD-Konsolen oder Aufsätze, das 3DO floppt, das Sega Mega CD floppt, der Atari Jaguar, der floppt mal und das Commodore Amiga CD32 floppt auch. Ja, aber unabhängig vom Speichermedium, die Grundkonsolen, die bleiben das Maß aller Dinge. Die nehmen den Videospielmarkt mit und später kommt halt noch Sony und vereint das dann, also CD und Videospiele. Und dann gibt es noch die Video-CD-Player. Also das ist ja keins von ihren Formaten, das sie für das CDI vorgesehen haben. Sie hatten ja anfangs auf dem CDI vor, dass man Filme mit ihrem proprietären Format abspielt. Sie folgen dann aber dem Markt mit dem Video-CD-Player-Format und es gibt auch separate Video-CD-Player. Und das sind dann die, die auch die Mehrheit des Angebots für das CDI bilden. Aber die sind ja gar nicht besonders. Das sind ja einfach nur Filme. Das CDI-Format hätte ja noch I, also interaktive Fähigkeiten. Und die werden hier gar nicht ausgenutzt, weil das ja wirklich dann reine Videos sind. Die laufen auch auf den günstigen Video-CD-Playern. Das hilft ihnen gar nicht. Das ist einfach nur eine Störung in ihrem Markt. Und dann kommen die DVD-Player auf den Markt, schon 1996. Und die sind kompatibel mit den VCDs, aber inkompatibel zum CDI. Also da entsteht dann wieder ein anderer Weg. Also aus der Sicht von Filmfreunden ist das CDI einfach gar nicht die richtige Investition zum Beispiel. Und dann sind da noch die PCs. Ich meine mal ehrlich, ja, mit CD-ROMs. Und da gibt es ja dann auch in dem Jahr, als Philips so durchstarten will, 1993, das ist ja dann das große Jahr, wo es auf dem PC dann richtig knallt mit CD-ROM, mit Rebel Assault, das ein so attraktives Spiel ist, dass es hunderttausende CD-ROMs verkauft in den PC-Markt und Myst und Seventh Guest, die Titel, die dann ja auch auf dem CDI kommen, aber die auch auf dem PC gleichzeitig die CD-ROM-Verkäufe antreiben und den PC dann so Multimedia-ready machen endlich.
Ja, und nicht nur Spiele, also auch diese Idee von Multimedia-Enzyklopädien, die setzt sich durchaus durch, aber eben auf dem PC und nicht auf dem CDI. 93 kommt neben diesen genannten Spielen auch die Encarta raus. Die kennen vielleicht noch einige von uns, die damals ihre Hausaufgaben auf Basis von Encarta-Artikeln gemacht haben. Also die Idee war nicht schlecht, ja, mit den Nachschlagewerken, aber es setzt sich eben am PC durch. Und das liegt auch daran, dass die Preise am PC für die Hardware so unerhört schnell sinken, wie man das in den 80ern nicht vorhersehen konnte. Ich habe mal recherchiert, was die Laufwerke gekostet haben. So ein Single-Speed-Laufwerk, wie es auch im CDI-Player steckt. Das kostet 1993 noch 400 D-Mark in Deutschland. Und 1996, 3 Jahre später, kostet es nur noch die Hälfte. Und die Geschwindigkeit hat sich verachtfacht. Ja, ist ein Achtfach-Laufwerk dann schon, was man bekommt. Da ist CDI immer noch bei einfach. Und das hilft natürlich enorm, dass sich die CD-ROM auch bei Heimanwender-PCs durchsetzt. Nicht nur im Profibereich, wie es ursprünglich mal gedacht war, als nur Datenbanken dafür veröffentlicht wurden. Also der PC bedrängt hier das CDI-Format ganz massiv im Bereich Multimedia, Nachschlagewerke und Spiele. Die Video-CD und die DVD-Player später im Bereich Filme, die Spielkonsolen im Bereich Gaming. Und da bleibt für CDI eigentlich nichts mehr. Und dann kommt ja noch was. Der ein oder andere hat davon gehört, dieses World Wide Web. Das gibt's ja seit Anfang der 90er, aber ab 94, 95 erreicht das auch den Massenmarkt und wird kommerzialisiert und wird breit verfügbar, auch für Normalsterbliche. Und da gibt's ja auch so multimediale Inhalte und Nachschlagewerke und die meisten davon auch noch irgendwie kostenlos. Und die werden auch noch ständig aktualisiert, anders als so eine teure CDI-Scheibe, die ewig gleich bleibt. Und da gibt es nun wirklich keinen Grund mehr, sich eine CDI-Konsole oder ein CDI-Multimedia-Abspielgerät ins Wohnzimmer zu stellen, weil für alles, was man damit machen kann, gibt es bessere Lösungen. Und so bleiben für CDI nur noch ein paar enge Nischen übrig, vor allem im Bereich Bildung. Das war ja auch das, wir erinnern uns, wo der Luskin herkam, was er auch ursprünglich gesehen hatte als Hauptanwendungszweck für CDI-Player, wo ich auch ja damit in Berührung kam, im weitesten Sinne. Fahrschule ist auch ein Bereich von Bildung. Oder sowas wie Unternehmenspräsentation oder Mitarbeiterschulung oder so. Und da kommen CDI-Player durchaus zum Einsatz. Da hilft es schon, dass das Format standardisiert ist und dass man die einfach an den Fernseher anschließen kann. Das geht mit dem PC nicht so einfach damals. Aber das ist eine enge Nische, mit der alleine kann man keinen globalen Standard etablieren und schon gar nicht den Erfolg der Audio-CD wiederholen. Es gibt solche Berichte damals, dass in Großbritannien 4000 Schulen CDI-Player einsetzen. Ist ein toller Erfolg, macht sich gut in der Pressemitteilung, aber mit 4000 Playern kommt man ja jetzt nicht gegen ein paar Millionen Playstations an oder DVD-Player. Naja, wie viele werden jetzt insgesamt verkauft? Es gibt eine Zahl von Ende 92, da kursieren Schätzungen, dass in den USA, das war ja der Startmarkt im ersten Jahr, 5000 bis 50.000 Geräte verkauft worden seien. Das ist eine große Spanne, aber auch am oberen Ende ist das nichts, womit man jetzt reich wird. 50.000 Player verglichen mit den Spielkonsolen ist das nichts. Philips sagt trotzdem, sie wären zufrieden. Und auch der Bastians hat mir gegenüber gesagt, ja, die anfänglichen Verkäufe waren schon ganz okay im Rahmen der Erwartungen. Aber eigentlich können sie damit nicht glücklich sein, wenn man das an den Ambitionen misst. Wir erinnern uns, Microware hat gesagt, wir werden hunderte Millionen Einheiten verkaufen in den nächsten Jahrzehnten. Da ist man noch weit entfernt mit den 50.000 Stück. Und sie versuchen dann vieles, Preissenkungen, es kommt das neue Einsteigermodell, das Modell 450, es kommt der Relaunch als Spielkonsole, es kommen neue Vertriebswege, Teleshopping-Kanäle werden ganz stark bespielt damit, um ältere Menschen, die nachts vorm Fernseher sitzen, zu überzeugen, sowas zu kaufen. Aber es bringt alles nicht viel. Es gibt noch einen kurzen Aufschwung durch diesen Gaming-Relaunch und durch das Presseecho. Im Oktober 94 heißt es dann, es werden weltweit 1 Million Player verkauft und neuere Zahlen gibt es nicht mehr. Das ist die letzte kommunizierte Zahl. Also viel mehr als 1 Million sind es wohl nicht. Und ich weiß nicht, wie viele Playstations wurden verkauft? 100 Millionen oder so?
Ja. Das ist gar kein Vergleich. Also die Million ist auch besonders, wenn man es in Bezug setzt zu, was Philips für ein Riesenladen ist. Und was die für einen Wind gemacht haben dafür, ja, mit Geräten in allen Elektronikläden und so, da müssen sie richtig Geld mit verloren haben. Das können sie mit 1 Million nicht wieder eingespielt haben.
Ja, es kursiert die Zahl auch in der Presse, das ist keine Philips-Angabe, dass sie insgesamt 1 Milliarde Dollar versenkt hätten mit dem CDI-Projekt. Aber das ist nur eine Schätzung und wir kommen auch gleich nochmal zu einer anderen Darstellung.
Das ist ja immerhin weniger als Microsoft für die erste Xbox.
Stimmt.
Ja, also insofern. Naja, also jedenfalls kommt dieser ganze Strategiewechsel zu spät und zu zögerlich und vielleicht wäre es auch eh nicht mehr zu retten gewesen, als die CDI-Plattform dann ihr zweites Leben beginnen soll als Spielkonsole. Da weiß man schon, dass Sega den Saturn bringen wird und Sony die PlayStation. Die kommen ja dann auch 95, 94 und dann ab 95 sinkt dann auch die Zahl der neuen Software-Titel für das CDI deutlich. Philips beginnt dann auch Spiele für den Saturn und den PC zu veröffentlichen und dann bricht ihnen diese Third-Party-Unterstützung weg. Es sind eine Reihe von Spielen angekündigt, alles Mögliche kommt nicht mehr. Es sollte eine Portierung von Lost Vikings kommen und eine Portierung von Battle Chess, hast du schon gesagt. Diverse Sachen werden angekündigt und erscheinen dann nicht mehr, weil jetzt schon deutlich die Schrift an der Wand steht, hier ist bald Schluss. Die neue Konsolengeneration ist dem CDI weit überlegen. In einem Plattformvergleich der Zeitschrift Next Generation im Dezember 95 urteilt die Redaktion, dass CDI sei auch nach dem Redesign immer noch eine unbefriedigende Maschine. Der Durchhaltewillen von Philips sei bemerkenswert, die Technologie aber nicht. Und dann erhält das in der Gesamtnote für Leistung, Softwareangebot, Entwicklerunterstützung und Zukunftsaussichten nur 1 von 5 Sternen. Das wäre schon schlimm genug, aber sogar der Virtual Boy hat 2 bekommen.
Das ist so hart. Das ist unverdient, wirklich.
Das ist gemein und PlayStation und PC und N64 gewinnen halt. Ja. Das war's dann.
Ja, und die schreiben außerdem im gleichen Artikel, dass auf der E3, der großen Spielemesse in diesem Jahr, 1995, Philips zwar einen großen Messestand gehabt habe, aber darauf sei kein einziges CDI-Gerät zu sehen gewesen. Und daraus schließen sie völlig zu Recht, CDI ist praktisch am Ende. Und kurz darauf ist es dann tatsächlich auch so. Ja, dieser Vergleich ist natürlich eine Klatsche für die Plattform CDI, aber man muss dabei immer im Hinterkopf behalten, CDI wurde konzeptioniert Mitte der 80er, als das NES noch nicht mal in den USA draußen war. Da war das noch ein möglicher Gegner für 8-Bit-Spielkonsolen. Jetzt treten sie ja an gegen das N64, eine 64-Bit-Plattform. Schon nicht ganz fair, aber klar, sie müssen ja die Kunden beraten und da beraten sie die Kunden auch gut, indem sie sagen, kauft lieber eine PlayStation oder einen PC. Naja, und 96, also ein Jahr später, ist es dann auch so weit. Da berichtet das Wall Street Journal in einem langen Bericht über das Scheitern von CDI. Sie hätten selbst mal einen Versuch gewagt und wären in ein paar Elektronikläden und Videotheken gegangen, um zu sehen, wie steht's denn hier um CDI? Und da sei nirgendwo irgendwas zu finden gewesen. Vereinzelt mal in der Grabbelkiste ein Spiel oder ein Film, aber die Geräte gibt's da praktisch nicht mehr. In Europa hält CDI noch ein bisschen länger durch, insbesondere in den Niederlanden und in Großbritannien. Da ist die Plattform einigermaßen erfolgreich. Aber 98 wird die ganze Produktlinie eingestellt und von diesen Großmachtträumen Philips als größter europäischer Spielevertrieb verabschiedet sich Philips auch 97 schon. Die Spielesparte, die Multimedia- und Spielesparte, die wird komplett verkauft an Infogramm. Also vorher waren sie selbst an Infogramm noch beteiligt und jetzt geht alles komplett an Infogramm. Und damit ist Philips jetzt nicht mehr im Spielegeschäft. Ich weiß nicht, ob sie noch ein paar Odyssey-Spiele verkauft haben, aber ich glaube, das war dann am Ende. Und wie gesagt, 99 kommt ja das letzte offizielle Spiel raus. Es kommen danach noch ein paar Lernprogramme, auch im neuen Jahrtausend noch. Das letzte, was ich gefunden habe, war eine Fahrschulsoftware wieder. Schließt sich ein Kreis. Motorradfahren heißt der Titel. Und der hat 2011 noch eine Neuauflage bekommen. Vielleicht gibt's sogar noch neuere, die ich nicht finden konnte. Also wenn ihr da draußen Erfahrung gesammelt habt in der Fahrschule, vielleicht letztes Jahr noch am CDI gelernt habt, lasst es mich gerne wissen. Das würde mich mal interessieren.
Und wie die Spiele nicht rauskommen, so kriegen auch unterwegs einige Hardwarepartner kalte Füße. Es sind noch mehr CDI-Modelle angekündigt. Das ist ja Teil des Konzepts, dass andere Hersteller die auch herstellen können. Und Samsung, Yamaha und Toshiba haben eigene Player angekündigt, aber sie dann nie rausgebracht. Panasonic und JVC, die ja zum CDI-Mitentwickler Matsushita gehören, bringen auch keine Player raus. Matsushita hingegen wird zum ersten Anbieter der ebenfalls herstellerübergreifend verfügbaren 3DO-Konsole, die ein ähnliches Konzept verfolgt, also hat quasi das Lager gewechselt.
Ja, das ist echt frech.
Das ist ja Verrat. Und Sony bringt diese beiden sinnlosen Handhelds und danach auch keinen richtigen CDI-Player mehr und konzentriert sich auf die PlayStation. Ist ja nicht doof von ihnen, aber Philips steht da alleine mit runtergelassenen Hosen im Markt irgendwie nach einer Zeit. Und auch Philips muss ein paar Pläne einstampfen. Sie hatten für 95 noch ein Multi-CD-Modell geplant, wo man dann mehrere Video-CDs einlegen kann, um dann Filme ohne CD-Wechsel, also ohne Unterbrechung gucken zu können. Der kommt nie. Und sie haben auch 95 verkündet, dass sie vielleicht eine Version machen wollten, die als Videorekorder funktionieren kann mit wiederbeschreibbaren CDs. Auch die kommt nicht. Und dann haben sie noch vor, dass sie die Plattform später zu einem Heimcomputer ausbauen mit Tastatur und Textverarbeitung, Tabellenkalkulation. Genau das, was sie nie wollten. Mhm. Und tatsächlich, es kommt eine Tastatur und es kommt ein Modem raus, aber das ist eine ganz, ganz, ganz enge Nische, wo das benutzt wird. Dem PC machen sie damit gar keine Konkurrenz. Und natürlich auch das Hardware-Upgrade, was ja mehrere gefordert haben oder erwartet haben auch. Also schnellere Chips, was ja bei den Spielen geholfen hätte. Einfach eine neue Version der Konsole, nicht nur eine Slim-Version, sondern eine bessere Version. Auch das kommt nie auf den Markt. Diese Greenbook-Spezifikationen, die Basis ist für CDI, die bleibt auf der Definition der 80er Jahre und es kommt da nichts.
Ja, und ein richtiges Nachfolgesystem, ein CDI 2, das kommt auch nicht. Also es gibt immer mal wieder Berichte darüber. Auch heute noch finden sich da Andeutungen. Und ich fand auch die Aussage, dass angeblich das britische Entwicklerstudio Argonaut Software den Chipsatz dafür entwickeln sollte. Das sind die, die für Nintendo den Super FX Grafikchip entwickelt haben, der in Star Fox steckt zum Beispiel. Also, dass die für ein CDI 2 System den Chipsatz beisteuern sollen, aber das kommt nie. Und der Bastiens, der ja lange für die Hardware zuständig ist, der plant auch lange eine Erweiterung, ein Upgrade oder einen richtigen CDI 2 Nachfolger. der aber nicht so sehr auf Spiele fokussiert sein soll, sondern auf MPEG-2-Videos, denn der interessiert sich vor allem für die Videokompressionsalgorithmen. Der soll DVD-kompatibel sein. Das ist seine große Idee. Aber dazu kommt es auch nicht, denn der verlässt Philips schon 1992 und geht zu Apple. Also das wird auch nicht weiterverfolgt. CDI 2 kommt nicht, egal ob als Spielkonsole oder als DVD-Player, das passiert einfach nicht. Und auf dem Videomarkt passiert dann ja auch der Wechsel von der Video-CD zur DVD. Das ist ja quasi ein Nachfolgeformat für CDI, aber nur was den Videoanteil angeht. Die DVD ist ja nicht richtig interaktiv, also kein vollwertiger Nachfolger. Es gibt zwar DVD-Spiele, wie ich festgestellt habe, sehr überrascht sogar mehrere hundert DVD-Player-Spiele, aber die sind nur rudimentär interaktiver. Es sind natürlich keine Action-Spiele, das sind Quizspiele oder interaktive Filme, in denen man ab und zu mal eine Entscheidung fällt. Also simpelstes FMV, wenn man so will, aber keine richtigen Spiele. Der DVD-Player ist kein vollwertiger Nachfolger. Ja, und damit ist CDI tot, ohne Nachfolger, vergraben und vergessen. Woran lag es denn jetzt?
Ich glaube, hauptsächlich lag es daran, und das sieht man daran, dass die Leute mit dem DVD-Format ja nicht unzufrieden waren. Die haben ja nicht gesagt, boah, wenn das interaktiver wäre, das wäre geil. Was hier noch fehlt, ist wirklich eine Mauszeiger. Das haben die Leute ja nicht gesagt. Also das ist schon ein Gerät, das nicht eine Zielgruppe gefunden hat und nicht so richtig einen Platz im Markt gefunden hat, sondern so von allem ein bisschen was konnte, ohne eine Sache richtig gut zu können. Aber wenn man es mal so auf drei wesentliche Faktoren zurückführen will, die Plattform kam zu spät, sie war deutlich zu teuer und sie war zu unfokussiert, was ja das ein bisschen trifft, was ich eben gesagt habe. Gehen wir das mal ganz schnell nochmal durch. Zu spät, wenn die Geräte tatsächlich, wie das ja angekündigt und geplant war, 1987 erschienen wären, dann wären sie da quasi konkurrenzlos gewesen in dieser Zeit. Dann hätten sie ein starkes Alleinstellungsmerkmal gehabt. Es wäre eine ganz andere Art von Spielen möglich gewesen. Und sie hätten sich nicht damit abgeben müssen, gegen den übermächtigen PC zu kämpfen oder operieren müssen in der unmittelbaren Nähe der PlayStation, die ja dann alles wegrocken muss. Aber als sie dann 1991 kam, Ende 91 sogar erst, da hatte die Technik den Anschluss verloren und die Multimedia-Idee so ein bisschen den Novelty-Value. Das sieht man halt an dem Vergleich mit den Spielkonsolen, den du ja vorhin schon angestrengt hast. Ja, sie waren mal gegen die 8-Bit-Generation gemeint und sind dann halt gegen 32- und 64-Bit-Geräte mit 3D-Fähigkeiten angetreten und das war natürlich einfach ein bisschen zu viel. Ey, aber wie viel das ausmacht? 10 Jahre, zack. Mehrere Generationen von Spielekonsolen, aber nur ein CDI.
Tja, dabei hat Philips so viel Erfahrung auf dem Gaming-Markt, da hätte sie wissen können. Aber wären die CDI-Player früher rausgekommen, dann wären sie wahrscheinlich auch noch erheblich teurer gewesen. Und das hätte ihnen beim nächsten Problem nicht geholfen, denn sie waren ja auch so schon viel zu teuer. Die ersten Geräte kosteten in den USA ja $800. Und das ist nicht nur viel verglichen mit dem Super Nintendo oder eine Mega Drive, das kostet da $150, sondern auch verglichen mit Unterhaltungselektronik, die genauso aussieht. So ein VHS-Rekorder kostet nur 250 ungefähr, ein CD-Spieler 200. Und es gibt sogar noch billigere Modelle. Und gibt man jetzt wirklich das Vierfache aus für einen interaktiven CD-Spieler, von dem man nicht so genau weiß, was er überhaupt kann? Das ist eine riesige Hürde und das sehen auch einige bei Philips so. Dieser Wall Street Journal Artikel, den ich zitiert habe vorhin, der zitiert damals 96 auch einen Philips Manager oder einen Ex-Manager, der ausgestiegen ist. Und der sagte, ja, jeder Marketing-Spezialist, mit dem wir gesprochen haben, sagte uns, wir müssen CDI für $400 einführen, nicht für 800. Wir müssen mit den Geräten Verluste hinnehmen, so wie das die Konsolenhersteller bis heute machen. Die Geräte subventionieren. Die Leute kaufen das nicht für 800. Wir machen unser Geld mit der Software. Aber Philips ist eine Hardwarefirma, sagt dieser Manager. Sie wollten nicht zuhören. Sie wollten mit den Geräten die Entwicklungskosten wieder einspielen. Und das ist natürlich ein Riesenfehler. Sie hätten einfach am Anfang Verluste mit der Geräte-Hardware hinnehmen müssen. Und das dritte Problem, du hast es schon genannt, zu unfokussiert. CDI kann einfach alles, aber nichts richtig gut. die Leute wissen nicht, was es eigentlich ist. Ist es eine Lernplattform für ihre Kinder oder ist es ein Sex-Nachschlagewerk für die Erwachsenen oder ist es ein Audio-CD-Spieler, der auch ein paar Bilder ausgibt? Oder ist es jetzt doch eine Spielekonsole? Also es gibt einen Bericht damals, demzufolge geschultes Verkaufspersonal 30 Minuten braucht im Schnitt, um einem Kunden einen CD-Player zu erklären, was der eigentlich kann und was es überhaupt ist. Philips selbst braucht ja in seinem Infomercial-Film auch 30 Minuten, um das zu erklären. Das ist einfach viel zu lang. Da sind die Leute schon längst abgewandert und haben sich doch lieber für 150 einen Mega Drive gekauft. Oder einen CD-Player oder einen Videorekorder oder einfach alles und hätten trotzdem noch Geld gespart. Da fehlt so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal und da fehlt so ein bisschen der Grund, sich sowas überhaupt zu kaufen.
Wir haben ja von der fehlenden Killer-Application gesprochen und ich finde es so ein Treppenwitz der Geschichte, dass Microsoft mit der Encarta so eine Art Killer-Application in diesem Bereich macht, aber halt für den PC. Und Microsoft, das ist ja die, die sie nicht dabei haben wollten am Anfang,
ja.
Sie haben es aber selber trotz all ihres Fokus auf Bildungsinhalte und so ja nicht geschafft, irgendwas zu entwickeln. In der ganzen Zeit, in der sie über das CDI nachgedacht haben und an dem CDI entwickelt haben, haben sie nichts erschaffen, was einen ähnlichen Impact hat auf ihrem ureigensten Gebiet wie die Encarta, die ja wirklich einfach super gelaufen ist damals für Microsoft. Das ist natürlich schon einfach ihr Versagen. Also die First-Party-Entwicklung muss, wenn man das mit Konsolenmaßstäben messen will, die muss halt für die Killer-Applications sorgen. Sie hätten halt einen Encarta machen müssen.
Ja, aber will man das auf dem Fernseher nutzen, ist ja die nächste Frage. Dann hätten sie es wieder PC-kompatibel machen müssen.
Die ist ja sehr multimedial und so. Vielleicht wäre die sogar auf dem Fernseher okay gewesen, ja.
Wie man es auch dreht und wendet und woran es auch liegt, das Ganze ist gescheitert. Ich glaube, so muss man es zusammenfassen. Und das sagt Philips auch heute selbst auf deren Website. Gibt es einen kleinen Rückblick dazu und da steht, CDI habe keine Chance auf Erfolg gehabt gegen Spielkonsolen und PCs. Aber das ist nicht die einzige Sichtweise. Ich habe es ganz zu Beginn schon angedeutet. Man kann auch durchaus den Standpunkt vertreten, das Ganze sei kein Fehlschlag. Und dieser Meinung sind beide Interviewpartner, also der Softwareverantwortliche und der Hardwareverantwortliche. Gut, die sind beide nicht ganz objektiv. Aber sie machen doch ganz gute Punkte auf, denn der Luskin, der Softwareverantwortliche, der hat mir im Interview gesagt, das Ganze sei kein finanzieller Fehlschlag gewesen, keineswegs. Philips habe insgesamt viel Geld verdient, nämlich durch die Patente, vor allem durch diese Videokomprimierungspatente. Die haben ja maßgeblich diesen MPEG-1-Standard entwickelt. Und ich weiß nicht, ob sie damit heute noch Geld verdienen, aber für einige Jahre haben sie damit Geld verdient. Also das Ganze war finanziell lohnend, sagt Luskin. MPEG ist denn auch Grund genug für Gaston Bastians, das ganze Projekt als Erfolg zu werten, wie er selbst sagt.
CDI was a nice stepping stone to bring in the idea of MPEG.
Dabei war CDI ja mehr als nur ein Meilenstein auf dem Weg zu MPEG. Es war auch ein großer Schritt in eine multimediale Zukunft. So jedenfalls sieht es Bernie Luskin. Für ihn ist es gar nicht so entscheidend, sagt er, ob sich der CDI-Standard nun durchgesetzt hat oder nicht. Ob wir das benutzen oder DVD oder das Web oder PowerPoint. All das, meint er, sei doch nur Technologie. Und was zähle, sei doch die Idee. Und diese Multimedia-Idee, die hat sich ja nun mal durchgesetzt. Und auch diese Idee einer universellen Multimedia-Einheit, die man am Fernseher anschließt, im Wohnzimmer, die hat sich ja auch durchgesetzt. Ob das jetzt heute ein Smart-Fernseher ist oder eine Streaming-Box, die man für Filme benutzt, für Videos, für Musik, für Fotos, sogar für Spiele über die Steam-Link-App zum Beispiel. Also das ist doch im Grunde genau das, was Philips schon in den 80er Jahren geplant hat. Es ist natürlich heute technisch ein bisschen anders, ja, das basiert auf Streaming und nicht auf physischen Datenträgern, aber die Idee eines All-in-One-Multimedia-Abspielgerätes, ja, die war genau richtig.
Naja, es macht jetzt halt der PC mit oder es macht halt die Konsole mit und das Smartphone macht's mit. Das ist jetzt in allen Geräten irgendwie drin, das ist schon ganz interessant, aber halt durch das Internet und das haben sie, glaube ich, nicht vorausgesehen.
Nee, ganz bestimmt nicht. Stimmt.
Sie kamen halt wahnsinnig von dieser CD-physische Medien-Standard-Geschichte. Ist ja auch logisch in den 80ern. Haben ja auch eine ganze Reihe von Innovationen da gehabt. Das ist ja richtig. CDI alleine und diese ganzen Standardgeschichten und so. Und dass sie es geschafft haben, als die DVI-Leute ihnen zuvorgekommen sind, dass sie da noch dann eigene Kompressionsalgorithmen in ein paar Wochen entwickelt haben, die besser waren als das, was DVI gemacht hat oder zumindest gleich gut und den MPEG-Standard begründet haben, ist ja alles ganz gut. Aber dazu hätten sie ja halt einfach die Konsole nicht gebraucht, ne?
Ja, okay, so kann man es auch sehen.
Aber vielleicht wären sie dann nicht auf die Idee gekommen, FMV-Kompressionsalgorithmen zu entwickeln. Weiß man nicht. Ich glaube, es ist vor allen Dingen ein super interessantes Stück Technik, weil ich es immer aufregend finde, wenn Leute so krasse Ambitionen haben und ein großes Rad drehen wollen und wollen, dass sich da die Gesellschaft verändert, dass sie den großen Massenmarkt erreichen und da auch mit einer gewissen Hybris dran gehen. Und wenn das dann Erfolg hat oder scheitert, ist ja immer interessant so. Das war ja nun wirklich auch eine spannende Geschichte hier mit der ganzen Entwicklung der CDI über die vielen Jahre.
Ja, und ich finde, man muss es immer loben, wenn ein Unternehmen was versucht und was wagt. Und die haben was versucht und viel Geld in die Hand genommen, viele Partner an Bord geholt, Multimedia-Titel erfunden, die es ja in der Form noch gar nicht gab, aus verschiedensten Genres alles zusammengeworfen, weltweit Entwicklerstudios aufgebaut, verschiedenste Controller eingeführt, ja, allein für die Sesamstraßenleute diesen seltsamen Trackball-Controller. Also sie haben wirklich unheimlich viel versucht und nicht nur kurz dahin geschludert und dann nach 2 Jahren wieder eingestellt wie Commodore mit dem CDTV. Also auch dieser Durchhaltewillen, das finde ich schon bewundernswert. Egal, ob man jetzt die Zelda-Spiele mag oder nicht, ja, ich habe da schon viel Respekt vor dieser Leistung.
Ja, das Vermächtnis für die Nachwelt sähe sehr viel besser aus, wenn sie die Zelda-Spiele nicht gemacht hätten, glaube ich. Aber
ja, darauf wird es halt immer reduziert. Und das macht den Luskin auch traurig, das hat er mir im Interview auch gesagt, dass diese Retrospektive, dieser Rückblick in der Presse und auf YouTube und so weiter immer so ein hämisches Lachen ist über diese gescheiterte Philips-Konsole mit den hässlichen Zelda-Spielen. Und das ist einfach nicht fair, sie darauf zu reduzieren. Das kann ich schon verstehen, dass ihm das ein bisschen traurig macht.
You know, I'm disappointed. I see these people saying it was a failure and what, you know, and it wasn't. It was a big success. It was just one of the many successes that it takes to make a snowman or, you know, or build a house or build a wall.
Ja, das ist ein bisschen gemein, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man den Coup schafft, die Nintendo-Charaktere zu kriegen. Das war ja das letzte Mal, oder? Es gab doch davor noch ein Mario-Spiel auf dem PC und das war's dann aber auch mit Nintendo-Charakteren auf anderen Plattformen. Und wenn man diese Chance kriegt, dass man da dann ein paar Russen dran setzt, die es günstig machen, das weiß ich nicht. Ob sich da nicht noch gelohnt hätte, ach komm, ey, fuck it, jetzt investieren wir nochmal 2 Millionen in einen geilen Titel, ein geiles Zelda, das mit den Nintendo-Zeldas mithalten kann. Also da nochmal einen ambitionierten Versuch zu machen, hätte ihnen deutlich geholfen für die Nachwelt, aber... Und da wäre es ja auch nicht mehr drauf angekommen, bei einer Milliarde Verlust.
Das stimmt.
Jetzt haben sie eine Milliarde Verlust gemacht und nicht mal ein richtiges Zelda dafür. Naja. Henna, damit haben wir's, oder?
Ich glaube auch. Es gibt schon noch das eine oder andere zu erzählen, zum Beispiel zu den Zelda-Spielen oder auch zu einem Online-Spiel, das wir jetzt gar nicht erwähnt haben, eins der ganz frühen Online-Spiele, das auf CDI veröffentlicht wurde. Und es gibt noch ein paar andere Anekdoten am Rande, die wir in einer Bonus-Episode für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer noch erzählen. Aber das Wesentliche wisst ihr jetzt.
Dann vielen Dank, Henna, für die Interviews und die Recherche und das Gespräch. Und vielen Dank euch allen, die ihr bis hierhin zugehört habt.
Danke auch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.